Sie waren seit Monaten unterwegs und ihre Vorräte neigten sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Hunderte Meilen entfernt vom nächsten sicheren Hafen, weit draußen auf offener See, hatten sie nur ihre Mission vor Augen. Und es war ein fast aussichtsloses, ein schier unglaubliches und an Fantasie grenzendes Abenteuer, auf das sich diese beiden Männer eingelassen hatten. Aber ihre mit Glauben und Hoffnung erfüllten Herzen trieben sie an und ließen sie alle Entbehrungen und Hindernisse ertragen und überwinden. Die Gischt peitschte ihnen ins Gesicht, als sich unter ihrem, sich wie eine Nussschale den Launen der Natur ausgesetzten Kutter ein riesiger Schatten breit machte.
Captain Boab, wir sind jetzt schon so lange unterwegs. Glauben Sie wirklich, dass wir ihn noch finden? Vielleicht gibt es ihn gar nicht.
Ich weiß, dass es ihn gibt. Und wir werden ihn finden. Sie waren auf der Suche nach dem sagenumwobenen und mystisch aufgeladenen, dem heiligen Gral gleichkommenden Meeresbewohner, der Stoff für so manch Seemannsgarn geliefert hatte. Nur der Kapitän Boab war sich sicher, sie würden ihn finden. Und wenn es das Letzte wäre, was er tat. Ich weiß, dass sie hier irgendwo bist. Und ich werde nicht zurückkehren, bis wir nicht den letzten Kampf gekämpft haben und wissen, wer von uns triumphiert. Gerade wird die Fiete Gastro wieder von einer Welle umhergeschleudert, als Hein Merget am Horizont erspäht, wonach sie so lange gesucht hatten.
Captain Boab! Captain Boab! Da ist er!
Und als ob er die beiden Männer begrüßen und ihnen seine ganze Pracht präsentieren wollte, schoss der König der Meere durch die Meeresdecke und sprang im Gegenlicht der untergehenden Sonne in voller Größe aus dem Wasser empor, als wolle er ihnen zeigen, womit sie es zu tun hatten. Und die beiden Männer hatten recht gehabt. Es gibt ihn wirklich. Der blaue Marten.
So, während ich also hier sitze und auf Tim warte, habe ich gerade gehört, dass Tim bereits da ist und gerade die Aufnahme von Cheffe Philipp Westermeier crasht. Das bedeutet also im Klartext, dass Tim höchstwahrscheinlich gerade bessere Konditionen für uns aushandelt. Was, so langsam aber sicher, natürlich auch mal an der Tagesordnung ganz weit oben stehen müsste, weil wir deutlich underpaid sind, wie man hier neudeutsch in diesen Startup-Unternehmen sagt. Und dementsprechend bin ich da jetzt gar nicht böse. Ich warte jetzt einfach mal ab, harre der Dinge, die da kommen, mache mir schon mal ein kleines Bierchen auf und könnte euch eigentlich schon mal sagen, liebe Fietes, dass wir sehr froh sind, dass wir euch als Zuhörer haben und als Zuhörerinnen selbstverständlich auch. Bei uns ist jeder gleich, also wir kennen diese Geschlechterfrage gar nicht. Tim sagt ja immer so schön, es ist ihm völlig egal, ob das Arschloch vor ihm männlich oder weiblich ist. Arschloch ist Arschloch. Im Grunde hat er da natürlich nicht ganz Unrecht, aber ich möchte diesen Moment mal nutzen und mich bedanken für die Treue, die ihr uns haltet, für die Hörer und Hörerinnenzahlen, die ins Unermessliche nach oben geschnellt sind in den letzten Zeiten. Was natürlich auch daran liegt, dass wir auf einmal auch im Bewegtbild am Start sind. Auf unserem YouTube-Channel gibt es auch die ein oder andere sehr ausgesuchte Folge mit Bewegtbild-Content. Das haben wir einem Mann zu verdanken, der auf den Namen Rickard hört. Und das Wort Art steckt in seinem Namen, das stimmt. Dementsprechend ist es immer wieder eine Freude, aber auch Pain in the Ass mit diesem Typen zusammenzuarbeiten, weil der ist halt Künstler, ne? Und Künstler, die sind ja nicht einfangbar. Also die haben ja Kirmes in der Birne und dementsprechend ist das immer wieder aufregend, mit Rickard hier zu arbeiten. Also geht mal gerne auf unseren YouTube-Kanal und guckt nach Fiete Gastro und dort könnt ihr euch das Bewegtbild dann auch mal reinpfeifen und hinterlasst doch mal, wie es so schön heißt, da in den Kommis etwas, wie ihr das Ganze findet. Der Rickard ist Künstler durch und durch und hat in jedem der Filme bisher einen kleinen künstlichen Fehler hinterlassen. Nicht, weil er es nicht kann, sondern das ist halt so quasi seine Unterschrift, sein Signature, dass er immer eine Kleinigkeit voll Scheiße verhaut. Aber er sagt natürlich, es wäre ein Kunstfehler und das wollen wir ihm natürlich mal glauben. So, Melzer!
Du hysterisch. Ich bin die ganze Zeit schon da, es war keiner da, ich habe unten noch gestanden.
Du trägst voll das Sektenoberteil, wie so ein Guru. Der Herr Dannecker bei GZSZ trägt auch immer diese leicht buddhistisch angehauchten.
Das fand ich auch nach H&M eigenhändig gefärbt. Ich weiß nicht, ob man das aus umwelttechnischen Gründen noch sagen kann, aber ich habe gedacht, das kann man sagen.
Was heißt selber gefärbt? Also hast du das schwarz aufgefrischt oder was?
Nee, ich habe das war weiß.
Aber das ist aber gut gemacht.
Schwarz. Also ist so ein grauer Anthrazit geworden. Kann man bei Butnikowski kaufen. Wahrscheinlich bei D&M, Müller, Spar, Edeka auch.
Ja.
So, aber da habe ich das gekauft beim Ding B.
Und dann machst du das in die Waschmaschine eigenhändig und färbst dir den Bums ein.
Ja.
Und lässt du die Waschmaschine danach nochmal durchlaufen?
Nein.
Kriegt man das? Das ist nämlich meine Angst immer, dass man das, dass dann die andere weiße Wäsche auch mit.
Nee, du hast keine weiße Wäsche.
B.
Wo hast du denn weiße Wäsche?
Unterwäsche zum Beispiel?
Zeig. In meinem Alter trägt man schwarze Unterwäsche, da sieht man das letzte Tröppel nicht so sehr.
Das habe ich gelernt,
das ist der Vorteil der Jugend, die kann auch weiße Unterwäsche tragen.
Ja, aber du hast recht, aber eigentlich habe ich gar nichts, eigentlich habe ich gar nichts Weißes.
Du, ich muss mich über dich beschweren. Ich muss mich über dich beschweren und ich weiß nicht, ob es angenehm wird für dich, aber ich nutze mal die Gelegenheit, um auf einen besonderen Aspekt hinzuweisen. Du warst neulich bei uns zu Gast in der Bullerei.
Ja.
Und du hast dich zu Kritik hinreißen lassen. Kam gar nicht gut an.
Bei wem?
Gar nicht gut an. Fabi.
Ja.
Bei der Reservierung.
Ach so, bei denen kam es nicht gut an?
Nee, es kam insgesamt bei uns allen nicht gut an.
Das ist aber ja interessant, dass das direkt durchkommt.
Ja, klar, nochmal, das ist ja, weißt du, was du gesagt hast?
Oder, natürlich.
Ja, wiederhol mal die Kritik.
Ich habe gesagt, dass ich nicht das Willkommensgefühl verspüre, was ich sonst von der Bullerei gewohnt bin. Und ich müsste,
Du merkst du jetzt schon, wie dumm das ist?
Nee, weil ich kenne dich, weil wenn ich jetzt weiterrede, dann willst du Namen wissen. Und ich habe das aus einem ganz bestimmten Grund auf mich, also mit meinem Namen gesagt, weil ich von Gästen das Gleiche herangetragen bekommen habe. Mhm. Und ich wollte nicht und werde auch nicht diese Namen nennen und dachte aber, es ist bestimmt clever von mir, wenn ich das als guter Gast des Hauses an den richtigen Stellen platziere. Und Fabian ist für mich die absolut richtige Stelle, weil du weißt, wie viel und was ich von ihm halte. Mhm. Und deswegen dachte ich, bevor ich irgendwelche Gäste des Hauses, die auch namentlich bekannt sind, denunziere in Form von, warum reden die nicht direkt mit Tim oder warum schreiben sie keine E-Mail.
Ja, aber merkst du doch selber, warum redest du nicht direkt mit mir? Weil was du machst, es war hochgradig demotivierend. Du hast gesagt, dass die Liebe der Bullerei verloren gegangen sei. Und das ist eine absolute Unverschämtheit. Du musst jetzt damit leben, weil das ist das, was an mich herangetragen worden ist. Und das ist eine absolute Unverschämtheit für das, was Gastro Hamburg gerade leistet, wenn Gäste gerade sagen, es ist das die Liebe. Die Liebe ist das, was uns antreibt. Das ist unsere Emotion, das ist unser Ehrgeiz. Wenn du sagst, hey, Mensch, manchmal war da ein bisschen anderes Willkommen, oder aber guck dir die Situation an, guck dir unter welchen Bedingungen wir gerade versuchen, wirtschaftlich zu überleben, guck dir an, wie die Leute gerannt sind. Da hast du keinen stehen sehen, der da Zigarettchen geraucht hat oder faul in der Gegend und sich nicht drum gekümmert hat, sondern dass da vielleicht bestimmte Aspekte gerade nicht bedient werden können in bestimmten Situationen. Aber jemandem die Leidenschaft und die Liebe abzusprechen, das war sehr unverschämt. Das war wirklich anmaßend.
Tja, also ich finde das ja toll, dass du das sagst und ich finde es auch in Ordnung, dass du das sozusagen on air sagst und dass das etwas ist, was ja jetzt ein paar hundert Leute hören. Mhm. Unterm Strich tust du mir aber trotzdem eine gehörige Portion Unrecht, weil...
Ja, nochmal, du sagst doch selber, dass die Leute, die du namentlich nicht nennen möchtest, dass sie sich unmittelbar an mich wenden sollten, weil es ist wichtig, Kritik zu üben.
Ja.
Du übst aber Kritik am Team, im Team. Und weißt du, was das für ein Schlag in die Fresse ist? Ja. Kannst du nicht machen.
Aber ich habe nicht das Team angesprochen, sondern ich habe original nur mit einem
Du erwähntest die Worte, dass keine Zeit für Smalltalk ist. Wo ich sage,
keine Zeit für Smalltalk.
Dass du dich nicht betreut gefühlt hast, weil wir kein Smalltalk halten konnten, die Mitarbeiter mit dir, wie in den guten alten Zeiten. Wir befinden uns gerade nicht in den guten alten Zeiten. Wir haben noch keine Routine, wir sind am Anfang. Wir haben die Wettersituation, wir haben die Einschränkung. Wir haben die Impfsituation. Jeder Kontakt mit dem Gast, der reingeht, dauert ungefähr das 3- bis 4-fache als normalerweise. Und du weißt, was im Bollereiempfang bedeutet.
Ja, definitiv,
und
klar.
Die Zeit, die dabei verloren geht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, das war früher ganz anders. Wo ich sage, sicherlich, Digga, früher war aber auch kein Corona und früher müssen wir nicht neu laufen, denn wir haben 1,5 Jahre geschlossen gehabt. Das ist wie eine Neugründung. Das heißt, ein altes Gefühl, was 1,5 Jahre her ist, ist gar nicht mehr das Gefühl, was du hattest, sondern auch dort warst du als Gast, um was kennenzulernen. Jetzt gehst du als Gast hin, um was bestätigt zu haben, was wir derzeitig gar nicht mehr bestätigen können. Und das ist das Unverschämte an dieser Kritik.
Ja, das verstehe ich, aber...
Kein Aber, bitte. Kein Aber.
Dennoch.
Kein Aber.
Dennoch.
Kein Aber.
Auch kein Dennoch?
Kein Aber. Nein, auch kein Dennoch. Das ist mein Punkt, den wollte ich zum Besten bringen, weil ich auch wirklich deutlich mich vor meine Mitarbeiter stelle, ganz deutlich, und da kämpfe ich ein Löwenbaby, piss mich an. Du kannst wirklich üble Kritik an mir üben und sagen, hey, der ist gierig, mach das und das und das. Alles, was gerade falsch läuft in der Bollerei, wenn was falsch läuft, läuft meinetwegen falsch und nicht wegen irgendeinem anderen Mitarbeiter. Denn was die gerade leisten, ist brillant. Und es ist wirklich geil, was sie da machen. Und die drehen ein Schiff gerade in die richtige Richtung und schaffen es gerade wirklich hochmotiviert, in einem richtig tollen Team zu arbeiten. Und wenn du ein Problem hast mit irgendeiner Ausdünstung des Ladens, dann bin nur ich dafür verantwortlich. Und nur ich bin damit mit Kritik zu belegen.
Ging aber ja nicht um mich. Also das ist ja der Punkt, ja, den ich gerade versuche, noch zu setzen.
Ja, aber ist ja noch schlimmer. Wenn die anderen die Eier nicht haben, das mir zu sagen, dann sollen sie die Fresse haben.
Ja, okay, das
und wenn, die Leute, und das ist das Schlimmste, was passieren kann in der Gastro. Gossip. Hm. Das ist mit Abstand das Schlimmste. Und das ist wirklich, da ist so, es dreht sich alles gerade und kein Gast ist gerade normal. Keiner kommt unter normalen Bedingungen gerade hin. Keiner hat eine normale Erwartungshaltung. Alle reden gerade von dem Silvesterfest. Und wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Das gelingt uns in vielen Bereichen. Und wenn es uns jetzt gerade nicht gelingt, ist es weder eine Absicht noch eine Situation. Und vielleicht gehört zu einem guten Stammgast und zu einem guten Bekannten und Freund, der Bereich dazu, jemanden aufmerksam zu machen oder aber auch mal die Fresse zu halten. Weil zu verstehen, wie sehr wir gerade kämpfen seit 1,5 Jahren und dann zu sagen, oh, da ist aber die, früher war das anders. Wo ich sage, ja, ist anders. Wir müssen das lernen. Aber es trägt nur einer die Verantwortung und das bin ich. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also piss mich an, aber nicht meine Mitarbeiter. Da ist niemand gerade, der es nicht jeden Tag besser machen möchte. Da ist niemand dabei, der nicht jeden Tag mehr auch wieder die Situation mit den Abläufen, mit dem Ganzen selbst. Wir starten gerade neu. Wir sind in der Vorbereitung und sind aber dabei beobachtet, weil du kannst Dinge nicht neu lernen in der Theorie. Du musst sie in der Praxis lernen. Und schau dir das an, was da gerade geliefert wird. Und es ist gut. Es ist sogar sehr gut. Küche ist geil, Service ist gut, Strukturen sind gut, wir haben die Reservierungsabläufe gut im Griff. Ja, und dann ist mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht der Kontakt nicht da. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen. Das heißt einfach nur, gibt uns auch mal eine Chance. Hm. Und wenn so ein Gossip stattfindet, dann halte ich davon gar nichts.
Aber ist es denn Gossip?
Lustigerweise ist zum Beispiel als Gegenentwicklung, ja, haben wir gerade sehr viele Stammgäste, kommen wieder zurück, die in einem Zwischenraum von vielleicht 5 Jahren gar nicht mehr so oft da gewesen sind, weil sie am Anfang sehr viel da waren und damals gesagt haben, die Bullerei verändert sich. Gott sei Dank verändert sich die Bullerei. Wie langweilig wäre das, wenn wir statisch sind, weil dann gewinnen wir keine neuen Gäste dazu. Wir werden Gäste verlieren, weil bestimmte Dinge nicht, aber die Arroganz zu behaupten, dass nur der Ort sich verändert, vielleicht hat sich auch der Mensch verändert. Und dann muss man sagen, das ist die Herausforderung eines Gastronomen, genau da die Balance zu finden.
Aber ist es denn Gossip, wenn man sich an eine Person wendet, von der man weiß, dass das die richtige Person ist?
Ja, es ist insofern Gossip, weil du Hörensagen machst in dem Moment und derjenige, für den du angeblich sprichst an der Stelle, nicht die Eier hat, die Kritik selber und direkt zu üben.
Okay, aber nun kennst du mich ja auch gut genug, dass ich mich nicht vor jemanden stelle und sage, ich fühle mich hier unter 250 Gästen nicht vornehmlich oder vorzüglich behandelt.
Ist aber genau das, was passiert ist.
Ja, natürlich, klar, weil
ist genau das, was passiert ist.
In die Person versetzt habe, die sich bei mir gemeldet hat.
Ja. Ist aber das, was passiert ist.
Gut, also habe ich eine komplett falsche Art der Kommunikation gewählt, eine Kritik.
Du sagst das selber. Du sagst, es geht nicht an, dass irgendjemand Kritik an irgendeiner Stelle übt, wo sie nicht richtig ankommen kann. Ich bin die Stelle. Ich bin's. 1,5 Jahre hatten wir keine Gäste. Jetzt kommen neue Mitarbeiter dazu. Wie sollen sie dir das Gefühl eines Stammgastes geben, wenn sie es nicht genau wissen? Und vielleicht hat auch damit was zu tun, zu sagen, hey, schön, wer bist du denn? Ich bin hier so oft schon gewesen und es ist so toll, du hast einen tollen Platz erwischt zum Arbeiten. Was meinst du, wie der Mitarbeiter sich auf einmal motiviert fühlt, weil auf einmal ein Teil einer Familie der Gäste ist? Aber der Gast, der sich zurücklehnt und sagt, naja, man hat mich nicht erkannt. Ernsthaft jetzt. Get a grip. Get a grip.
Gut, also das ist natürlich nichts, was ich in dem Moment, als es an mich herangetragen wurde, so sagen konnte.
Deshalb wollte ich es auch öffentlich sagen, weil ich glaube, dass du das aushältst, diese Kritik von mir anzunehmen, weil ich kann mich da wirklich auch nur ganz deutlich, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand sagt, oh, da hat jemand gesagt das. Dann sollen sie mir anrufen. Wenn ich ein Problem mit dir habe, so wie jetzt, spreche ich es an.
Ja gut, also
weiter.
Ist angekommen.
Jetzt habe ich wieder gute Laune.
Wir bleiben.
Und verzeih bitte, dass ich an der Stelle wirklich kein Aber oder Dennoch akzeptiere.
Tim, ich verzeihe dir das.
Wenn ich das ernst nehmen soll, was du sagst, dann gibt es halt nur einen Weg und das bin ich.
Ja, und wir sind ja beim guten alten Thema Authentizität und dafür stehst du, dafür stehe ich, dafür steht dieser Podcast und dann ist das auch wirklich alles andere als.
Komm, erzähl mir was über die Bumsbirne, die da jetzt kommt.
Gleich. Ich hab vorher tatsächlich noch eine Frage an dich. Moin Tim, moin Sebastian. Schreibt ja ein Zuhörer, seit langem höre ich stetig wechselnder Begeisterung euren Podcast, erwachsener Begeisterung. Sehr gerne ungestört bei langen Autofahren. Was ich mich aber immer wieder frage, was Tim meint mit, ich verstehe das Gericht nicht. Und ich finde es eine ganz gute Frage, weil das sagst du oft. Und was meinst du damit, wenn du sagst, ich verstehe dieses Gericht nicht? Da scheint es ja nicht um Geschmack zu gehen, oder?
Doch, das hat auch was mit Geschmack zu tun. Als Beispiel würde ich dir mal ein Ratatouille mit Zitronengras und Pommes und Mayo nennen.
Also Ratatouille sind mehrere Gemüse
geschmort zusammen, und Tomaten.
Geschmort, genau.
Dann kommt Zitronengras dazu. Mhm. Wir betreten uns auf einmal
im asiatischen Bereich.
Dann haben wir Pommes frittiert, also ist ein sehr dominant, und Mayo, was eigentlich alles zukleistert. Dann verstehe ich das Gericht nicht, weil irgendwie harmoniert das nicht miteinander. Und das ist ein bisschen wie Free Jazz, den ich auch nicht verstehe. So, das ist, wo da gibt es Noten, die werden gespielt, aber die verstehe ich nicht, die kann ich nicht hören. Und da ist eine Absicht dahinter oder eine Intuition, aber da begreife ich. Und manchmal hat eine Küche oder was habe ich denn neulich gehabt? Oh, jetzt gerade, da habe ich ein wirklich gutes Gericht gekriegt. Bei Kitchen Impossible. Ich kann leider noch nicht sagen, wo es war.
Zum Nachkochen.
Ja. Und da drauf war wieder was Frittiertes. Und dann verstehe ich das nicht, was das diesem Gericht noch beitragen soll. Weil das Gericht in sich ist perfekt. Und dann kommt nochmal eine Kirsche oben drauf. Mhm. Eigentlich macht die, manchmal kriegt man einen Salatteller. Mhm. Und da ist dann Orangenscheiben, Erdbeeren und zum Schafskäse mit irgendwas anderem. Mhm. Das verstehe ich nicht.
Okay.
Das sind Störnoten, die ich nicht verstehe.
Geht es da nicht um die Optik, dass man sich dann denkt, dass
ja, doch, das sieht irgendwie nett aus? Ja, aber trotzdem verstehe ich es ja nicht.
Ja.
Ich verstehe, warum es raufreicht, ich verstehe es nur nicht.
Ja.
Ich verstehe auch Free Jazz, weil da gibt es was zu verstehen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht.
Gibt es ein Gericht von dir, was du heute nicht mehr verstehst? Also hat ein Koch auch Jugendsünden?
Ja, wir alle. Also ich habe mal Ferran Adrian getroffen. Und ich war mehrmals bei ihm essen und es gab wunderbare Momente und es gab Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, wie weit soll denn der Blödsinn noch gehen? Und hatte ihn mit einem Gericht konfrontiert, oder was heißt konfrontiert? Ich habe nur gefragt, bei sowas, wie kann man sich vorbereiten, dass man sowas bekommt, damit man auch das versteht, was da vielleicht passiert? Woran er sagte, viele der Dinge, die er gemacht hat, die hat er entwickelt, um sich zu entwickeln. Also Innovation um der Innovation willen, damit der auch Gedankenprozesse gebrochen sind. Das hat total Sinn gemacht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe nur keine Lösung dabei gefunden. Und er hat selber gesagt, einige Gerichte, die ich damals wirklich, wirklich gut finde, da schmunzel ich heute nur noch drüber. Und das habe ich auch. Ich habe ja meine Frittierphase gehabt. Einer der Gründe, Gott sei Dank hatte ich genug Selbstreflexion. Da war ich Küchenchef im Museum für Harmonische Geschichte im Café Fees und habe da bunt aufgekocht. Ich nenne es mal so. Und es waren lebendige, aggressive, jugendliche, unvernünftige Teller. Das war wie ein bisschen Moschen auf dem Techno-Festival. Also da ist so alles passiert. Würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe mal eine Pseudo-Kreativität gelebt, weil ich dachte, ich muss dahin, ich muss selber meine Gedanken öffnen. Brauche ich nicht mehr. Also ich sage mal so, grundsätzlich bin ich vom Malen her eher...
Na, kein Expressionist mehr.
Nee, eben nicht. Aber ich überlege gerade, was ist denn sehr traditionell und trotzdem nachvollziehbar? Emotional.
als von malerischer, künstlerischer Seite?
Also ich sag mal so, ich bin eher ein Dali als ein Mese.
Eher ein Dali? Mhm. Ah ja? Aber der ist ja auch schon, also der hat ja auch nicht die ein oder andere Orange.
Ja, aber wahnsinnig smart. Mhm. Also war viel nachgedacht und da geht auch viel für die Entwicklung. Mhm. Und Mese ist eine Stilistik, zumindest eine, die ich nach außen, ich bin jetzt kein Mese-Anhänger im Sinne von, dass ich mich sonderlich gut auskenne, aber da ist technisch gesehen eben auch viel Ausdruck.
Okay. Aber wir haben die Frage beantwortet, gut, was du damit meinst. Wir, unser heutiger Gast, Tim, kommen wir mal dazu, wer das wohl sein könnte. Vorneweg, es ist ein Gast, der nicht oft in Podcast am Start ist. Ich persönlich freue mich sehr. Ich bin auch gespannt, weil ich glaube, dass ihr, was das Expressionistische angeht, auf der gleichen Linie funken könntet. Mhm. Er kommt aus einem Stadtteil, der so heißt, ich könnte mir vorstellen, würde es einen Film über uns beide geben, könnte der Film so heißen. Denn der Stadtteil, aus dem er kommt, heißt Groß-Klein.
Das ist der Osten.
Ich weiß nicht, kennst du?
Ich kenne das, aber ich kenne den Osten. Ich weiß nicht wo. Ist auf jeden Fall im Osten.
Ach, interessant. Das stimmt auf alle Fälle. Aber wenn er in Hamburg auf der Elbbrücke ist, dann gibt es dort offensichtlich wie so einen kleinen Kirmeswagen und dort spielt er immer Dosenwerfen. Und sammelt all die Tierchen, die er dort gewinnt, auf seiner Rückbank im Auto.
An den Elbbrücken.
Ja, da muss es irgendwo einen Dosenwerfstand geben, der wohl immer da steht.
In Hamburg. Mhm. Das ist krass, das wäre mir neu.
Ja, mir war das auch neu, das können wir nochmal verifizieren.
Ja.
Aber irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Das dann so eine
Ansicht. Was für eine skurrile Atmosphäre.
Ja, finde ich auch.
Aber das würde man kennen. Das
aber bestimmt geil.
Das würde man doch kennen.
Weiß ich nicht. Fährst du oft über die Kohlbrandbrücke zum Beispiel?
Ja.
Weil das ist ja...
Einmal im Jahr, Kühlbrand übrigens,
nicht Kühlbrand. Kühlbrandbrücke. Und ja, wenn du darüber fährst, dann kriegst
fast
du...
Fast jedes Mal nach dem Podcast, weil ich nicht weiß, ob das Leben noch Sinn macht an deiner Seite.
Ja, heute darfst du raufhauen, als gäbe es kein Morgen.
Ja.
Er selbst ist ein sehr uneitler Typ.
Kühlbrandbrücke ist nicht die Elbbrücke, ne?
Nee,
zwei Himmelweite. Also,
ja. Weiß schon, gut. Aber du kommst von dort.
Das ist halt, wenn du
wie viele Brücken Hamburg tatsächlich hat. Und das ist ja schon beeindruckend.
Mehr als Venedig.
Ja, mehr als Venedig und Amsterdam zusammen, sagen sie bei Radio Hamburg immer.
Ja.
Ja. Er ist ein sehr uneitler Typ mit Mut zur Hässlichkeit. Was ich total lustig finde, er trägt am liebsten Brillen, die er bei Rossmann gekauft hat. Lesebrillen. Du weißt, die sind ja da an irgendwelchen Stellen, dann schnappt er sich.
Finde ich auch gar nicht verkehrt, weil wenn ich jetzt bei dir auf die Nase gucke, ist das jetzt...
Na komm, hau raus.
Ja, aber manchmal entdecke ich nicht die Schönheit bei Brillen. Und auch ich habe ja auch eine Brille und die ist Mörder. Die ist richtig geil. Sieht richtig, richtig, richtig geil aus.
Zwei aber hast du, oder?
So aber das Modell selber ist jetzt, wo du denkst, okay.
Ja, ich habe hier Support Your Local Heroes. Ich habe Hamburg Eyewear. Also es ist eine Hamburger Brille.
Mhm.
Modell Knut. Mhm. Kann ich nur empfehlen. So. Seine Managerin hingegen ist jetzt sehr glücklich, dass er nun endlich eine Brille hat, die wiederum nicht von Rossmann ist und was taugt und er dementsprechend nicht von dort runterfallen kann, wo er normalerweise seine Arbeit ausführt. Er trifft
ihn. Runterfallen kann, wo er seine Arbeit ausführt.
Ja, kannst schon mal hier deine gedankliche Lupe rausholen und Sherlock Holmes spielen.
Ja, vom Haus kannst du nicht runterfallen, das wäre ja schon ziemlich dumm.
Geht schon.
Ja, aber
das ist schon. Aber wieso Haus?
Damit er nicht runterfallen kann, dort, wo er arbeitet.
Ja, aber
runterfallen heißt also, er ist so Kranfahrer.
Genau, ja, wir haben klassischen Kranfahrer heute hier.
Warum nicht?
Ja, eben, ja, warum nicht? Er trifft Entscheidungen immer aus dem Gefühl heraus.
Das könnte ich sein.
Er ist ein sehr loyaler Mensch.
Bin ich.
Er mag Sebastian Merget sehr gerne.
Bin ich nicht. Weil wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus.
Ja, ne? Genau. Was soll ich denn dann sagen? Was soll ich denn dann über dich sagen?
Aber immer vor dir und nicht hinter deinem Rücken.
Ja.
Auch du, Brutus, mein Freund.
Also eins muss ich sagen, Tim.
Das Thema ist abgehakt.
Eins muss ich sagen, dass du einem das vis-à-vis sagst, jetzt mal abgesehen davon, dass hier 100.000 Leute zuhören. Das finde ich schon gut. Und ich finde es auch gut, dass du das, egal.
Ja.
So, man nennt ihn auch das Viech, weil er ein sehr mitreißender Mensch ist. Ein Mensch übrigens, der sich für nichts zu schade ist und immer bei allem dabei ist. So bist du auch,
Du bist jetzt charakterlich sehr dabei, aber es hilft mir nicht wirklich sonderlich weiter, um ihn einzugrenzen.
Nee, noch nicht. Okay, er ist ein absoluter Reisefreak. Er hat sich vor nicht allzu langer Zeit seinen Traum erfüllt, Peru. Und von da ging es nach Panama und er hat den Panama-Kanal geangelt. Das musst du dir mal vorstellen. Dann angelst du da und dann siehst du diese Riesenschiffe.
Mit der Maus mit den roten Socken? Kannst nichts mit anfangen, ne?
Nee.
Kannst echt nichts mit anfangen, ne?
Was ist die Maus mit den roten Socken?
Janosch.
Ach hier, oh, wie schön ist Panama.
Ja.
Und die Maus trägt rote Socken? Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja.
Okay, nee, das also denke ich nicht. Von dort ist er nach Venezuela, genauer gesagt nach Los Roches. Das ist eine vorgelagerte Insel und ein absolutes Angelparadies. Übrigens, die Hinweise, die sind hier schon völlig mit am Start. Seinen ersten Lockdown hat er in Caracas verbracht. Von dort ist er nach Trinidad und Tobago geflogen, aus Gründen. Dann aber wieder zurück nach Caracas und landet dann dort, wie er sagt, auf einem 28 Days Later Flughafen. Kennst du den Film noch? 28 Days Later? Hm? So sah das ungefähr aus.
Klingt jetzt nicht nach einem Hardcore-Lockdown gerade, aber erzähl weiter.
Genau, weil er von da aus dann nämlich nach Barbados geflogen ist. State of Rihanna. Er ist ein sehr direkter...
Um auch auf Nummer sicher zu sehen, dass der Virus... außer Landes getragen wird.
Ja, also die Geschichte wird erzählen, die ist am Ende des Tages deutlich unromantischer, okay. Genau, als es sich anhört. Er ist sehr direkt, sehr impulsiv und ein Mensch, der im Moment lebt. Eine Zeile von der Kunst, die er ausübt, heißt, finde kein Ende von Level zu Level, von Tempel zu Tempel. Nein, es sind keine Tattoos, das sind alles nur Stempel.
Das würde ich jetzt mal sagen, weil du es auch so gesungen hast, dass das jetzt Musik. Wir betreten den Bereich von Musik.
Mhm. Wir betreten den Bereich von gesprochener Musik. Im Fachjargon.
Hippie-Hoppy?
Ja, genau. Hippie-Hoppy-Rap. Dazu passend trägt er ein Tattoo auf seinem Arsch vom Wu-Tang-Clan.
Cool.
Ja, findest du gut?
Ja, finde ich cool.
Würdest du dich tätowieren lassen? Irgendwo an der Stelle hatten wir schon mal das Thema,
Nein.
ne?
Nein.
Er hat ein Igelhaus im Garten und sieht sich morgens die Aufnahmen der Nachtkamera an.
Das klingt nach massiven Betäubungsmittelmissbrauch.
Ich glaube, dass so viel darf ich sagen, weil es nichts ist, was die Öffentlichkeit nicht wüsste. Da liegst du, glaube ich, nicht ganz falsch. Wobei es eine Zeit gab, in der er immer Remoulade mit sich geführt hat. Egal, wo er war, er hat immer Remoulade am Start gehabt. Mhm. Jetzt hör genauer zu. Seine größte Liebe gilt dem FC Hansa Rostock.
Das passt ja mit Alt und Neu in die Groß und Klein.
Genau.
Groß und Klein, ja.
Sein absolutes Lieblingsgericht sind Maultaschen in sämtlichen Varianten.
Hätte ich jetzt nicht dort angesetzt, aber wenn es da scheint, dann ja irgendwas.
Und jetzt kommt etwas, das weiß man über ihn, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt in den Medien. Er ist zwar immer hyperaktiv, aber wenn es dann doch ruhig werden soll, dann geht er angeln und zwar richtig. Mhm. So richtig, dass er sagt, jeder in seinem Umfeld muss das Angeln verstehen. Also er betreibt sozusagen Aufklärungsarbeit für die Sportart oder für die die Sportart Angeln.
Klingelt ganz düster, aber ich bin noch nicht so weit.
Er will die Popularität von Angeln vorantreiben und wenn er zum Beispiel Meetings auf Rügen abhält, dann gibt es immer frischen Fisch und Ceviche.
Mhm. War ich noch nicht beim Meeting auf Rügen. War ich noch nicht dabei, aber klingt gut.
Er hat ein Alter Ego und dieses Alter Ego macht Musik aus der Alienwelt und hört auf den Namen Marsimoto. So. Oh. Und viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht.
Ach, das ist jetzt so ein bisschen, ich bin ja nicht so... in der Parallelwelt von Musik, dass ich mich sehr für die Privatleben der Künstler interessiere. Gerade nicht aus dem Hip-Hop-Bereich, weil ich dann doch sehr schnell eine Schublade aufmache und die da schnell reinstecke. Mhm. Ich habe ja so ein bisschen Zugangsschwierigkeiten über, ich sag mal, so Attitüden-Dinge. Und weiß nicht.
Weißt du nicht?
Nee.
Du weißt nicht, wie man ihn ausspricht oder weißt nicht, wer es ist?
Nee, aber das ist unangenehm, wenn ich jetzt was sage. Das ist so wie, super, schön, ist hier und dann so, nee, ist nicht.
Ach komm, darauf lassen wir es ankommen. Wir können es jetzt zur Not rausschneiden. Was wir nicht machen.
Nee, sag ich nicht.
Dann lasse ich ihn jetzt reinkommen.
Also ich sag mal so, ich gebe einen Tipp und ich vermute, dass er ein bisschen zu der ProSiebenschen Comedy-Bohem gehört.
Also ich habe heute noch etwas gelesen, vielleicht hilft dir das weiter. Auf Sky gibt es eine neue Serie mit Puppen, eine Comedy-Serie, ein Remake von...
Da bin ich, glaube ich, nicht dabei, da war ich ein bisschen traurig.
Bist du nicht mit dabei?
Nee, 100 deutsche Puppen und ich bin nicht dabei.
Und er ist mit dabei.
Ich kann, ja, aber
er ist, nicht, 100, er ist nicht Schöneberger und nicht Thomas Müller.
Pro 7 Comedy Bohem ist mein Stichwort.
Also ich weiß, dass er auf alle Fälle so ein paar Connects zu Pro 7 hat.
Comedy Bohem. Ich liebe diese Umzeichnung dieser Posse.
Ein sehr guter Freund von ihm ist Paul Ripke.
Das meine ich, das ist Pro 7 Comedy Bohem.
Genau, also der, ist, dann weißt du, wo das ist. Dann kannst du den Namen sagen, weil dann wissen.
Ja, mit Joko ist er, glaube ich, ganz gut und wahrscheinlich hat er auch mit den ganzen Schmiddis dieser Welt was zu tun irgendwie. Dann wundert es mich nur, dass er relativ wenig Podcast macht, weil ist, glaube ich, jemand, der was zu erzählen hat.
Das ist der zweite Podcast erst, in dem er ist.
Ich sag mal, ich glaube, seinen richtigen Namen zu wissen.
Ja, sag mal.
Martin.
Ja, gut, sehr gut.
Martin.
Ja, und sein Künstlername?
Materia.
Ja, Materia.
Materia.
Ja, es ist tatsächlich Materia. Und den bitten wir jetzt hier einfach mal rein, falls er nicht schon abgehauen ist, weil er das Vorgespräch gehört hat und gemerkt hat, oh, hier ist die Luft aber zum Schneiden.
Aber du hast doch gesagt, dass er impulsiv und auf den Punkt ist und direkt. Das
ja
ist
gut,
doch
super. Wahrscheinlich das ist er genauso.
Das müsste ihm eigentlich jetzt in den Kram passen.
Ja, wir fragen ihn. Wir fragen ihn. Das ist er. Guck mal, der Tatsache.
Ich warte, wir kennen uns gar nicht. Trotzdem stehe ich auf, weil irgendwie finde ich das gerade ganz geil.
Ja, bitte.
Oh! Sensationell. Hallo erstmal. Sehr schön.
Moin.
Hi, ich bin Sebastian. Ich bin durchgeimpft.
Du, ja, wir alle, wir sind 6.
Ich möchte diesen Satz nicht mehr hören. Ich möchte ihn nicht mehr hören. Hallo. Wenn Leute Foto so, und ich sage, ja, ist klar, kein Problem. Kann ich ja Maske abnehmen? Ja, klar, kein Problem. So, wir sind durchgeimpft. Und ich sage, davon gehe ich aus Respekt. Ach so,
ja gut, aber es gibt auch Leute, die es nicht
sagen. Es passiert aber immer wieder, dass es nicht so ist.
Aber es gibt auch so einen Modus, ich mache ja Fernsehen. So, und dann guckst du dir manchmal was an und überall, diese Sendung wurde unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen. Natürlich.
Ja, aber das hat ja rechtliche Gründe.
Hat das?
Ja, die haben natürlich keinen Bock, dass irgendein Opa oder eine Oma schreibt, oh, das war aber hier kein Abstand, lieber Herr ProSieben, und das geht mir auf den Sack. Also, das hat schon damit zu tun.
Ja, aber warum? Es ist doch klar, wenn wir sowas machen, wir sind aufgeklärte Menschen und dass wir das versuchen, du steht ja auch nicht drin bei einer Autofahrszene, dieses Auto fuhr nicht schneller als 50 Kilometer.
Das gibt es, ja. Und zwar spätestens dann, wenn du irgendein Multimillionen-Dollar-Konzern oder Fernsehproduktionsfirma, die keinen Bock hat, verklagt zu werden, dann steht hier, bitte nicht zu Hause nachmachen oder Stunt ist von Profis.
Nein, Stunt, wir reden von der normalen Fahrt, wir reden vom normalen Leben. Das wenn wir uns schon gegenseitig ins Gesicht spucken würde, dann könnte man sagen, ja, okay, unter Corona
Scheiße, warst du geimpft?
Alle doppelt getestet, aber macht keinen Sinn. Lange okay. Rede, kurzer Sinn. Ja. Ich kriege ein Gastgeschenk, was ich sensationell finde.
Direkt beim Eintritt, ne?
Ja, gut. Sensationell.
Das ist ja, glaube ich, auch, also erstmal, das ist ja ein Angelköder. Das ist natürlich
das ist eine ganz geile Redestimme, finde
ich. Das ist eine, Gott.
Du kennst ihn wirklich nicht.
Es ist eine
Musik, aber
das ist The Voice. Also sorry, ja, dass ich da einen kleinen Fan-Moment gerade raushängen lasse.
Es geht tiefer. Yeah. Bass ist das tiefste, das ist Bariton. Hörst du dir
ein bisschen seine Stimme an?
So, und das ist, glaube ich, das Nummer 1 deutsche Gericht Fisch ist, glaube ich, ja die Forelle Müllerin-Art, würde ich mal so behaupten. Also in Gaststätten, normale, schöne Fischgaststätten ist das schon, oder allgemein?
Meine Oma hat das
ja deutsche gegessen. Gaststätten, das ist
glaube ich,
das
grundsätzlich ja, früher ja. Ich würde Fischstäbchen nach vorne packen. Hätte ich jetzt gewonnen. Da. Und die meisten Leute mögen keine Gräten mehr.
Ja.
So, deshalb ist so die Müllerin.
Das ist eine Frechheit.
Heutzutage, und da können wir auch alle gemeinsam mal Steffen Hensler im übertragenen Sinne einen in die Fresse hauen, ist, glaube ich, wirklich Thunfisch, Hamachi und Lachs.
Als Favorite Fisch.
Als absolut Favorite Fisch. Also alles so drei Fische, die in der Fisch.
Aber spielen. Was ist denn das jetzt, was du davon
ich habe einen, ich nenne es mal Schwimmer.
Genau, es ist einfach ein Köder, ein Angelköder. Und es ist ein Raubfischköder. Das
für
ist
Hecht.
Für Hecht, genau.
Weil wäre jetzt, guck mal, das ist da. Genau. Weißt du, was ich sensationell finde? Einer meiner größten wirklich Designträume ist ein Restaurant in einem Oldschool-Angelladen.
Das ist geil.
Wo nur Köder hängen. Weil ich meine, das ist so farbenfroh hier gerade und das ist so plastisch und schöne Angel. Ich finde Angeln, also von der Ausrüstung her, von dem ganzen dringend wunderschön. Und ich war mal in Portugal, in Lissabon, in einem Angelladen und der war so, ich hätte den leer kaufen können. Ich habe keine Ahnung vom Angeln.
Also das ist ein bisschen so wie Lego für Kids. Also so, wenn man als Angler im Angelladen ist, also was man auch lässt an Geld, ist schon sehr, sehr heftig. So ist Schlaraffenland-mäßig.
Und das sah so geil aus. Und dann habe ich gedacht, und da einen Tisch rein und dann einfach ein bisschen Essen servieren. Mehr Deko, also mehr Design, mehr Dekoration kannst du gar nicht machen. Da kann man, glaube ich, viel Geld für lassen.
Ja, sehr viel, sehr viel.
Und dumm ist dann, wenn die Leine reißt, weil dann ist es weg.
Ja.
Den lässt man wirklich an der Angel ins Wasser, so ein großes Teil. Ah, okay.
Der ist noch, ja, der ist groß, aber es geht noch viel größer.
Also du wirst es dir schon gedacht haben, Tim, wir werden heute auch viel übers Angeln reden.
Hoffentlich.
Weil Martin ist wirklich ein absoluter Godfather auf Angeln, ganz offensichtlich.
Ja.
Und es ist ja nicht ein ganz unkontroverses Thema, das Angeln. Und Martin erzählt, er wird nicht müde zu erzählen, in Amerika und in skandinavischen Räumen ist es eigentlich fast schon ein Hipster-Ding, dort zu angeln mit einer geilen Mütze und einer coolen Angel. Und in Deutschland
wird bei uns aber auch so langsam.
Ja, aber du, wie Jung, sagst du?
Ja, durch Corona, also man darf halt nicht vergessen, das ist, glaube ich, der zweitgrößte Verband von, also Verein Deutschlands nach dem DFB. Also es sind, glaube ich, über 4,5 Millionen registrierte Angler in Deutschland.
Ich sag mal so, bei der Millionenfrage wäre ich sowas von raus gewesen gerade da.
Aber das wird ja immer in Deutschland, ist es wie gesagt, immer so ein bisschen AfD-Opa mit Bierbüchse am, so sieht man hier einen Angler. Und das ist ja in anderen Ländern einfach nicht so. Und das ist ja trotzdem, also in Schweden oder so, wenn ich mit den Leuten rede, da ist es zum Beispiel, also nur mal ganz doof, Dating-Situation, eine Frau lernt jemanden kennen, du sagst, du bist ein Angler, dann ist es hier so ein bisschen, ach du Scheiße, ist halt so, würde ich sagen. Es riecht so ein bisschen direkt nach Fisch alles. Aber in Schweden ist es so, alles klar, der geht gerne in die Natur. Der ist jetzt nicht, der macht keine Scheiße in der Stadt. Also wenn ich jetzt, ne, der ist einfach kein, der ist ein naturverbundener Mensch, der kann kochen. Der weiß damit umzugehen, weiß Fische zu filetieren, man fühlt sich warm, man fühlt sich geborgen in der Hand eines Anglers.
Heißt aber im selben Moment, angenommen wir würden uns daten und du sagst, du bist Angler, dann denke ich so, halt die Fresse, die Fische. Weißt du, so, da darf ich daneben sitzen und muss die ganze Zeit meine Schnauze halten. Das würde mir schon sehr
schmecken. Stimmt das überhaupt?
Nein, das stimmt nicht.
Siehst du?
Ganz klar. Das ist einfach diese geile Geschichte, dass der Vater am Wochenende die Kinder bekommen hat, die Frau, komm raus, ab an See, und der einfach seine Ruhe haben wollte, seine 5 Bier trinken wollte. Und das stimmt nicht. Also was die Fische tatsächlich verschreckt, ist, wenn du auf den Boden trittst, Vibration, also in einem Boot oder so, kannst aber, also Vibration oder ein Anker zu schnell runterlassen oder so. Das wirklich verschreckt Fischplätze. So. Und dann sind sie sehr gewarnt. Aber du kannst so laut schreien, wie du nur willst.
Gut.
Das war keine Vibration.
Hat man mich jahrelang verarscht.
Ja, oder sie wollten dich einfach nicht auf dem Boot dabei haben.
Also was in der Tat beim Angeln für mich eine riesen Herausforderung ist, also ich bin gerade überrascht von der Einleitung, dass das umstritten sein soll, an welcher Stelle.
Ja, es gibt natürlich tierische, also alles ist ja umstritten. Also das Angeln ist natürlich ganz weit vorne, weil es natürlich das Catch and Release gibt. Also ein Fisch fangen und Fisch freilassen.
Da können wir gleich mal drüber reden, weil das finde ich auch schwierig, so, weil ich nicht weiß, welcher Seite ich glauben soll, von außen betrachtet.
Da kann ich ja meine Meinung zu sagen, da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Gründe und weiß ja nicht, ob wir da jetzt direkt reingehen.
Also
oder
wir haben ganz viele Themen auch nicht zu besprechen. Ich würde sagen,
gib doch Martin mal was zu trinken. Darf ich Martin oder Materia, was sagt man?
Martin, bitte.
Ja? Okay,
bitte.
Nee, das kann ja sein. Ja.
Martin muss nicht mehr lange warten, jetzt kommt frisch aus dem Garten was zum Trinken. Er kann sich aussuchen, was, und ich begrüße ihn bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergitz. Tschack, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke,
Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Beim Schreiben der Zeilen für unseren heutigen Gast muss man sich schon richtig Mühe geben. Martin Lassini aka Materia ist nämlich genau das, was man einen extraordinären Wortakrobaten nennt. Und als ob das nicht genug wäre, seine Texte sind tiefgründig, meistens seiner Zeit voraus und teilweise so clever gesellschaftskritisch, dass selbst die kritisierte Gesellschaft voll drauf abgeht und abfeiert, wie scheiße sie eigentlich ist. Schon lustig. Weniger lustig könnten es weniger talentierte Menschen finden, wie talentiert Materia als Mensch ist. Der konnte seine berufliche Zukunft betreffen, nämlich schon sehr früh aus dem Vollen schöpfen. Er war Kapitän der aller Jugendnationalmannschaften des FC Hansa Rostock und Stammspieler der U15, U16 und U17 Nationalmannschaft.
Angeln oder Fußball?
Fußball.
Oh, krass.
Entschied sich dann aber 99 nach New York zu gehen, wo er als Model entdeckt wurde und von da aus für Shootings von Hugo Boss bis Diesel um die Welt reiste. Fun Fact, Tim, sein erster Job war gleich mal Main Model mit Claudia Schiffer. 2003 verließ er den Laufsteg aber dann doch wieder und stolziert seitdem vom Nürburgring bis Schesel.
Wann ist das her?
1999.
Krass. Ja, mach mal weiter, Entschuldigung.
2003 verließ er den Laufsteg aber dann doch wieder und stolziert seitdem vom Nürburgring bis Schesel durch die Lande, und zwar als Rapper. Denn Materia ist heute einer der dicksten Fische, die wir im Deutschrap haben.
und Frühaufsteher. Was zweifellos mit seiner riesengroßen Passion fürs Fischen zu tun hat. Fragt man Martin nämlich nach den schönsten Momenten auf dem Wasser, wird er höchstwahrscheinlich davon berichten, dass es nichts Befriedigenderes gibt, als im Sommer um 4.30 Uhr ins Boot zu springen, den Alltag mit allem, was dazugehört, im Hafen lässt und sich erst dann wieder umdreht, wenn man weit genug draußen ist, um erst einen wunderschönen Sonnenaufgang zu sehen und dann die Angel auszuwerfen. Dieses Angeln war seine Rettung, denn nach Drogenpartys und Hartz IV ist die Jagd auf Barsch und Co. sein neuer Kick. Ein Kick, so sagt er, der in Deutschland fast 20 Jahre hinten dran ist, während Angeln in den USA und Skandinavien längst ein echtes Lifestyle-Ding ist. Einerorts also dicker Pulli, geile Mütze und Angel, hier in Deutschland ist es eher der AfD-Opi, Dosenbier inklusive. Bei uns ist kein Platz für die AfD.
Ich übrigens überhaupt nicht.
Was? Ja, du nicht.
Ja.
Bei uns ist übrigens kein Platz für AfD. Opis sehe ich hier auch keine und das Bier gibt's heute nur aus der Flasche. Was soll ich sagen? So ist das hier im Fiete-Blog Tag ein, Tag aus. Halt mir zwei Finger in den Kehlkopf und ich sag Peng, Peng, Peng. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Materia.
Cool. Sehr gut.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wow, was für Worte.
Ich habe nicht zugehört. Nein, natürlich habe ich zugehört, weil es gibt ja immer wieder was Spannendes zu entdecken. Ist ganz lustig ist manchmal so eine Situation, wenn Leute was erzählen, was so ein krasses Element im Leben ist, was mit totaler Reduktion zu tun hat. Also aufs Land ziehen, ein Hobby frönen, was totale Ruhe bedarf, angeln, morgens um 4.30 Uhr irgendwo hinzugehen, um Sonnenaufgänge anzugehen, Berge zu besteigen oder Triathlet zu werden. Habe ich immer das Gefühl, ist eine Suchtverschiebung. Ich habe immer, da muss es einen Punkt gegeben haben im Leben, wo man einfach sagt, ich habe es satt.
Ach so, deswegen also, hast du eben so.
Deshalb okay. Kam dann der Anhang, ich weiß nicht, wie tief das jetzt da wirklich ist, aber da war so, okay, das macht Sinn.
Okay.
Weil, so ist also, es immer. Also, ja, das ist schon das Hobby. Ich glaube, es ist nicht bei allen so. Es ist natürlich schon, wenn du, wie gesagt, ein Naturhobby hast. Es gibt ja viele Sachen. Also es gibt ja nicht nur das Angeln. Es gibt ja auch, es gibt Leute, die gerne Pilze sammeln gehen. Es gibt Leute, die gerne wandern oder meine Mutter, die fahren Fahrrad oder so. Aber auf jeden Fall gibt es sehr viele. Also alle Angler, die ich auf der ganzen Welt, auf jedem verwinkelten Örtchen geangelt und überall sind es eigentlich zugehackte Ex-Mettler, Ex-Leute, die eine krasse Drogenalkoholiker waren und dann praktisch aufgehört haben und genau was du sagst, die Sucht dann ins Angeln gegeben haben und einfach Menschen, die sehr exzessiv und doll sind und dann einfach voll in dieses Thema reingegangen sind. Das ist genau richtig analysiert und genauso ist es. Es ist bei jedem so, wenn du irgendwo einen Fischer auf Kuba siehst, dann hat er genau diese Geschichte und genauso ist es auf den Fidschi-Inseln und genauso ist es in Angola.
Das ist dieser Wechsel vom Exzess zur Meditation, Yoga, was ja auch ein bisschen ein klischeebehafteter Weg ist, ja. Dass man dann von Exzess zu Straight Edge irgendwie verkommt oder also sich halt verändert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Angler ein massives Drogenproblem hatte, nur in diesem Kontext.
Aber Säufer sind sie alle.
Ich habe einen sehr guten Freund, Daniel Sapiano, er hat eine Zeit lang in Hamburg gelebt, hat sich an die Alster gesetzt, des Nächtens, einfach nur, weil die Ruhe massiv genossen hat und damit er irgendwie eine Motivation ist, also eine Begründung für das, dass er einfach nur sitzt, hat er eine Angel mitgenommen und war ein guter Angler, ne? Aber das Erlebnis des Angelns hat ihn gar nicht interessiert. Oder Jens, unser hauptführender Kameramann bei Kitchen Impossible, also einer der Menschen, die diesem Format so viel Zauber beigebracht hat, der ist Fliegenfischer. Und wir haben wirklich 3,5 Jahre hat er davon erzählt und hat gesagt, ich habe was gefangen. Nach 3,5 Jahren hat er beim Fliegenfischen was gefangen. Da musst du einen an der Klatsche haben, um 3,5 Jahre was zu machen, um sowas wie einen Erfolg zu haben. Das war ja nicht mal ein Teilerfolg.
Ja, aber es hat ja Hemingway eigentlich auch schon vor Ewigkeiten geschrieben, ne? Der alte Mann und
das Meer.
Da geht es ja auch so ein bisschen darum.
Die berühmteste Kurzgeschichte der Welt ist eine Angelgeschichte. Genau. Eigentlich natürlich noch einen anderen, also ich glaube, der Sinn, den Hemingway mit diesem Buch, dieser wunderschönen Geschichte, das ist ja, glaube ich, eher ein anderer. Da gibt's ja auch, scheiden sich ja auch die Geister.
Er wollte sagen, der alte Mann hatte ein massives Drogenproblem.
Genau, 84 Tage rausfahren, nichts fangen und dann fängt er diesen Marlin, den Blue Marlin, der größte, den ich auch hier tätowiert habe auf meinem Bein, weil das der Nummer 1 Angelfisch ist, ne, Schwertfisch, der Blue Marlin. Ich bin auch die Welt umreist, um ihn zu fangen, hat dann irgendwann auf Jamaika mal geklappt und das war schon wahnsinnig, aber auch ein sehr komisches Gefühl, weil dann so wie ein Elefant, so ein riesiges Tier. Ich glaube, es geht eher ums Durchhalten, würde ich sagen. Und das ist so, was das Leben, diese Geschichte ist sehr schön, dass man einfach immer dranbleiben sollte, egal in welcher Lage. Und ich glaube, deswegen ist es so eine emotionale Geschichte geworden. Nicht, weil es eine Angelgeschichte ist, sondern weil es dich als Mensch, wahrscheinlich einfach, dass es immer die Rückschläge gibt und du einfach weitermachen musst. Und gerade zu der jetzigen Situation passt das ja auch total. Und ich glaube, dieses Buch hat ganz vielen Menschen ganz viel Mut gegeben. Und deswegen ist es so die berühmteste Kurzgeschichte geworden.
Aber war das nicht so, dass er zwar einen Fisch fängt, aber
er hat die Kreten mit heimgebracht
sozusagen. Und dass er die Kreten mit nach Hause
bringt? Die Haie fressen ihn natürlich auch. Ja. Die Haie sind wahrscheinlich die Dämonen, die die Menschen dann doch haben. Aber er versucht's ja und er macht's ja und das ist ja das Entscheidende.
Siehst du?
Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht.
Oh, jetzt aber hier Tiefgang.
Noch.
Ha? Naja, was macht denn Tim Mälzer, wenn er sich wirklich mal kurz rausklinken muss, weil die letzten zwei Drehs anstrengend war, der letzte Podcast anstrengend war und er wirklich sagt, und damit meine ich jetzt keine Meierkur und damit meine ich jetzt auch keine Burnout-Klinik, sondern was machst du denn, was Martin als Angel macht?
Ich glaube, ich alle 14 Tage in der Burnout-Klinik bin, was ist los bei dir?
Nee.
Das ist aber heute wirklich richtig wissen.
Ich vor allem, ne?
Ja. Genau. Ich habe gleich noch einen Punkt. Lese, habe ich gerade bei Facebook, wie heißt das andere?
Instagram
gelesen. Soll ich das mal vorlesen?
Was jetzt?
Nur noch mal, weil ich komme gar nicht drüber hinweg, weil jetzt wird es mir auch noch doof dastehen lassen, dass ich alle 14 Tage in der Entzugsklinik bin.
Sag mal, jetzt willst du es aber wirklich wissen.
Einmal. Und es war keine Entzugsklinik, es war eine Burnout-Klinik. Was ich mache, bin früher in der Tat sehr gerne Auto gefahren.
So, laute Musik und gib ihm.
Ja, und ich bin auch einfach nur nach Berlin gefahren, um wieder umzudrehen und wieder zurück nach Hamburg zu fahren, weil ich die Strecke mochte, habe da was gegessen kurz irgendwie, aber nichts, also jetzt kein Restaurantbesuch, sondern einfach, weil ich meine Ruhe hatte und weil diese Automatismen, die man beim Autofahren entwickelt, sozusagen deinen Gedanken freien Lauf lassen. Und ich habe dann über Dinge nachgedacht und 3 Minuten später war ich schon wieder am ganz anderen Thema. Ich habe Musik gehört und habe so ein Lieblingslied gehört oder eine Lieblingsstelle und habe jedes Mal, scheiße, ist schon wieder vorbei, weil meine Gedanken frei waren und weil ich so einfach, ich konnte fließen lassen. Habe ich das in der kompletten Ruhe ein bisschen in der Badewanne. So, das ist ein Ort für mich, bade wahnsinnig gerne.
Da klingt die Stimme auch immer schön, wenn man die Ohren unter Wasser hat.
Natürlich. Auch schön, also meine nein. Ich finde, stimmmäßig könnt ihr immer raussuchen, klinge ich wie Bumsfiedel. Bumsfiedel war so ein dummes Kind bei in der Sesamstraße, was immer alles falsch gemacht hat und als Prototyp des nicht zuhörenden dummen Kindes herangezogen worden ist, um Eltern, glaube ich, darzustellen, wie Erziehung eigentlich richtig funktioniert.
Heißt Bumsfiedel heute immer noch Bumsfiedel?
Ich glaube, der hieß Bumsfiedel, ich weiß nicht. Also
ja, das wäre mal interessant herauszufinden, ob es noch Bumsfiedel heißt.
Bumsfiedel.
Ja, also Auto und Lied, wahrscheinlich Creep.
Alles. Also jetzt habe ich gerade, ich bin Best of Gitar-Solos und bin gerade fasziniert. Also die Musik, nee, aber was da die Virtuosen teilweise aus so einem Instrument raushören, wo ich sage, krass, wie geil ist das. Und es muss nicht laut sein, ne? Also es muss jetzt nicht Heavy Metal sein, aber da gibt es so ein Ding, das kannte ich vorher nicht. Es klingt eigentlich so ein bisschen wie Bumsmusik. Santana, jetzt muss ich überlegen, Europe heißt das, glaube ich. Europe, und da ist ein Gitarren-Solo und ein Ton drin. Den kann man anspielen.
Ja.
Den kann man anspielen, den ich so massiv geil, und das ist, ich höre dann immer genau ein Lied, bis dieser Ton kommt oder ein Anzug eines Tempos, was ich geil finde, Muse zum Beispiel, wenn da so eine kleine Pause kommt und dann kommt so boom, einmal rein, das reicht mir. Das Schlagzeug-Solo bei Nirvana, diese ersten 3 Takte da, dieses, das reicht mir, das könnte ich in Dauerschleife. Und dann bin ich manchmal genervt von Strophen oder von Refrains oder so und denke, ja, egal, komm, gib mir die Stelle wieder. Pass auf, stell mir kurz eine Frage, ich suche den Ton.
Ja, ich wollte das Ganze heute eigentlich so ein bisschen von hinten aufziehen. Martin, du bist ja weg gewesen, um dir eine Auszeit zu nehmen. Und dann ist diese Auszeit doch eine ganz andere geworden, als es eigentlich angedacht war.
Genau, das habt ihr gerade, da ist er. Wow.
Das klingt ja nach Figi Figi, ne?
Da hätte ich diesen Ton, da hätte ich das jetzt angespielt, ich wüsste, was du gesagt hättest.
Pass auf, aber jetzt hört mir nicht lang, ich spiele nur den Ton vor.
Genial.
Ja, es ist wirklich schön.
Ja, wirklich geil.
Ja,
das ist ich auch. Und Tempo, alles, Timing, perfekt, kurzer Wechsel.
Santana und der Europe. Song heißt Europe.
Ja.
Alright.
Ja,
dann hätten wir das geklärt. Martin.
Kann man in England jetzt nicht mehr spielen, den Song Europe.
Oh. Kennt ihr euch länger?
Sehr gut.
Ein Wunschgast von Sebastian. Gut, liebe Zuhörer, dann bin ich heute fürs Niveau verantwortlich.
Ah, herrlich. Also, wir versuchen es nochmal. Du bist gegangen, um eine waschechte Auszeit hier zu nehmen. Wir reden vor Corona. Damals wussten wir noch nicht, was da auf uns zukommt. Und was ist dann passiert?
Ja, die Geschichte war wirklich verrückt. Ich war auch mit Fliegenfischern, sehr gute Freunde von mir, nach Los Roques. Das ist eine vorgelagerte Insel von Venezuela. Dann ging der Lockdown los und ich würde sagen Caracas, da ging es dann wieder zurück, ist so einer der krassesten Städte der Welt. Also was gerade...
Hast du das damals mitbekommen? Also wie ist die Wahrnehmung außerhalb? Weil ich kenne das ja wirklich nur aus dem Internen. Also wie
was
wir
jetzt?
Corona.
Ja, da will er ja gerade hin. Er ist ja jetzt noch vor Corona.
Ach so. Ja, es ging da los. Also wir waren da und dann mussten wir alle von der Insel runter. Ich war da zum Angeln. Und ja, Caracas ist, ich würde sagen, Top 3 gerade auf der Welt, was krassesten Städte angeht. Wenn Bagdad, Mogadischu.
Also negativ krass.
Ist krass. Ist einfach sehr krass. Da lagen auch schon Leichen an der Straße ohne Corona. Das ist einfach, weil eine Riesenstadt, die haben unfassbare Probleme. Dieses reiche, wunderbare Land mit diesen wunderbaren Leuten auch, was so ausgebeutet ist. Du hast eine unfassbare Inflation. Strom wird abgestellt. Im Hotel hattest du, also auch wo die Stewardessen und so hingehen, kaum Wasser. Du hast alles in Flaschen. Du hast keine Wasserversorgung in Krankenhäusern. Und dann war so Lockdown. Okay, den jetzt zu verbringen auf eine unbestimmte Zeit in dieser Stadt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die letzten Freunde sind alle mit nach Deutschland geflogen. Ich bin da geblieben, weil Freunde aus Kolumbien und eine Freundin aus Kolumbien mit dabei waren. Bin ich für die da geblieben. Und dann war Lockdown. Und dann habe ich Andi angerufen von den Toten Hosen, weil ich wusste, dass der in Trinidad Tobago ein kleines Häuschen hat, so eine Finca. Weil das dann nämlich direkt an Venezuela dran liegt. Dann bin ich dahin. Dann war ich aber nicht länger als 12 Tage aus Deutschland weg. Und Deutschland war damals so praktisch der Feind der Welt. Italien und Deutschland. Das waren ja die ersten großen Corona. Also so, da ging es ja dann ganz krass los mit der Zahl der Corona-Fälle. Und dann haben sie gesagt, nee, du musst hier wieder weg. Das war sehr verrückt. Ich hatte den Botschafter am Ohr und mit Waffengewalt, mit einer Waffe ins Gesicht gehalten, wieder zurück ins Flugzeug, zurück nach Caracas. Und dann hat der Pilot gesagt, ich habe noch eine Möglichkeit, Barbados. Dann wieder zurück, wieder 10.000 Euro für das kleine Flugzeug in die Hand genommen, dann nach Barbados und wieder diese Angst zu haben, dass man wieder zurückgeschickt wird und dann in Venezuela, in Caracas ist, wo man sagen muss, die Leute unfassbar geil waren. Also wie es halt immer so ist, geile Menschen, tolles Land, aber leider ganz reiches Land ja eigentlich. Ein Land, was eigentlich, wie das so oft ist auf der Welt, wo jeder unfassbar schön, toll leben könnte. Was aber ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der Menschen, also wahrscheinlich 1% irgendwie davon irgendwie was vom Kuchen abbekommt, der Rest einfach unter absoluter Armut und Hunger leidet. Und dann nach Barbados geflogen und dann wieder gehofft, gebetet, dass es irgendwie klappt, die letzte Chance, die man hat, raus, keine Masken. Es gab noch keinen Fall zum Glück, noch keinen Corona-Fall. Rihanna Mucke am Flughafen. Ich habe mir die ganze Zeit versucht, mit Rihanna-Sprüchen irgendwie die Leute abzulenken, dass wir irgendwie diesen Stempel kriegen, alles gut. Da war Rihanna schon mal hier, ja, sie war gerade letzte Woche da mit Drake. Stempel in den Pass raus, 3 Tage durchgefeiert, auf dem Rihanna Boulevard zum Hotel gefahren. Dann ging da der Lockdown los, da gab es diese Rettungsflieger. Das war wirklich krass, das war so ein Deutschland-Moment. Du kommst da so mit dem Flugzeug an und siehst so 4 so Lufthansa.
Ach, dieses Lufthansa-Ding,
so
genau. 4,
weil das ist, glaube ich, einer von diesen, so ein Cruise-Ship. Ich glaube, Barbados und Domrep sind so diese Haupt-Cruise-Ship.
Ja, AIDA und Co. sind dort.
AIDA und Co. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm. Ich hatte mein Ticket für 2 Tage später. Ich sagte, auf keinen Fall gehe ich jetzt hier weg nach 2 Tagen. Und dann habe ich gedacht, okay, eine Woche später. Und dann ist Corona. Und dann war ich da über 4 Monate. Und meine kolumbianischen Freunde durften nicht nach Kolumbien rein. Die waren fast ein Jahr da. Also es ging da nichts raus.
Aber unter Hausquarantäne oder?
Erst normal, alles gut, es war kein Fall. Dann kamen die Fälle und dann haben sie...
Weil jetzt 4 Monate per se finde ich nicht schlimm. Es gibt Leute, die leben ihr ganzes Leben da.
Es ist alles super. Auf jeden Fall. Nee, es ist ja total mega. Also alles daran ist geil. Aber ich habe auch...
Wollte ich gerade sagen.
Aber ich habe auch einen Sohn.
Ja, so.
Und da hat man natürlich auch eine Verantwortung, wo man denkt, die ganze Zeit ist dieses eine Ding, okay, mein Kind. So, aber er ist natürlich alt genug, alles gut und man konnte ja quatschen. Und es war natürlich... Trotzdem hat man das immer im Kopf. Mhm. Aber es war natürlich... Barbados.
Die Entstehungsgeschichte, Dramatik, die...
Harte Dramatik. Mit Waffe im Gesicht, das war eine harte Dramatik.
Das
dafür, hab ich auch so noch nicht erlebt.
Dafür,
dass man, der Grund war, der erste Corona-Fall in Trinidad Tobago war ein Deutscher. Deswegen, ich war in so einem Verhörsaal und so, nein, du kannst dir nicht, ich habe hier eine Adresse, ich habe hier alles. Andi, Toten Hosen, hier hat mir das klar gemacht auf Tobago. Alles war da und mit Maschinengewehren, weil ich dann rumgeschrien habe natürlich und irgendwann die Kontrolle so ein bisschen verloren habe und mich fast geschlagen habe tatsächlich, weil es so ging zurück nach Caracas, war praktisch zurück in den Tod, ist einfach ein Fakt. Es ist eine Sicherheit zu finden von all den Geschichten, die ich von all den Menschen kenne. Jeder hatte das Krasse, dass sie über das im Haus, jeder kennt drei, die ermordet wurden, jeder, das ist ein unfassbarer Wahnsinn, diese Flüchtlingswelle aus von Venezuela nach Peru, nach Mexiko, nach Kolumbien. Es ist alles ein absoluter Wahnsinn und das ist einfach Überlebenskampf dann. Gerade wenn du halt so ein Gringo bist, ne? Also
ist hat das was in dir bewirkt? Weil ich habe gerade so eine Assoziation. Der deutsche Reisepass ist ja vermeintlich einer der beliebtesten Reisepässe der Welt, weil wir eigentlich überall gerne gesehen sind, relativ einfach einreisen können, auch mit den Modalitäten, um die Papiere zu bekommen.
Venezuela auch kein Fall.
Und wir drehen das ja sehr oft andersrum. Mhm. Ne? Also ja, wir haben ja auch bestimmte Gruppierungen von Menschen aus anderen Ländern, wo wir sagen, ja, da kontrolliert man ein bisschen genauer. Und jetzt ist endlich mal der Deutsche die Wurzel des
Bösen. Aber ich habe das auch von allen, auch von Freunden von mir, die da einmal im Jahr da waren, wie gesagt, auch immer Angler, es ist immer dasselbe gewesen. Da wurde es immer vom Flughafen verfolgt, von der Polizei.
Früher schon.
Schon vor, also die jetzt, die ich kenne, die sind seit 8, 9 Jahren da und hatten immer das, dass die Polizei dich direkt 2 Kilometer nach dem Flughafen anhält und sagt, $100 oder 1 Kilo Koks im Kofferraum.
Ach du liebst
Mann. Immer, also immer.
Für $100?
Ja, $100 den Polizisten geben oder sie sagen halt, du hast ein, hast $100. Es ist ja gerade so, dass eine Pizza, na oder sie sagen, du findest, oder du gehst ja 30 Jahre in den Knast.
Ich hab das schon
in Venezuela. 2 Gramm.
Also, nee, dann nehme ich das Kilo.
Das ist so. Du hast im Kofferraum,
entweder 100, ja. So, entweder $100 oder ein Kilo. Nee, nehme ich das Kilo.
Ja, und dann kommt on top noch etwas, von dem wir heute wissen, dass es eine weltweite Pandemie ist. Das heißt, es muss ja jeden Tag surrealer sich angeführt haben für dich. Also als wärst du in irgendeinem Jump-and-Run-Spiel gefangen.
Von dem es war tatsächlich mal richtige Angst. Also ja, das ist, muss man auch ehrlich so sagen. Es war halt einfach eine tierische Angst. So, weil dieses Ungewisse, dieses, also die Lage, das ist, ich habe ja auch genauso, ich diese darüber reden und so, das macht einen ja auch wahnsinnig immer. Aber wenn man das mal zurück so Revue passieren lässt, ist das sehr doll gewesen, weil das halt einfach so ein Land war, du konntest auch nicht mit dem Auto irgendwo hin. Ich habe eine Freundin, ist aus Kolumbien, ich bin da immer, du kannst aber auch nicht einfach da irgendwo hinfahren, du wirst einfach immer, bist am Arsch. Einfach.
Welche Romantik hat dich getrieben, da diese Reiseziele? Da waren ja eine schöne Aneinanderreihung, mhm. Welche waren das alle?
Ja, wir hatten Caracas, wir hatten Peru, wir hatten gezwungenermaßen Barbados.
Südamerika ist einfach auch mein Lieblingskontinent.
Du liebst Kolumbien, ne?
Ich bin da jetzt sehr, sehr oft, sehr oft in Kolumbien. Ich habe da das beste Angeln der Welt, die besten Freunde der Welt. Beste Freundin der Welt, ist alles perfekt.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Diese Frage nach dieser Reiseromantik, die ich manchmal nicht ganz genau nachvollziehen kann.
Du kennst doch Paul Rübke auch.
Ja, klar.
Genau, Paul Rübke und ich haben das ja, er hat ja meinen Namen, also wir sind ja allerbeste Freunde und haben damals ja angefangen, Länderpunkte zu sammeln. Das war unser erfundenes Spiel. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile auch so eine App, die heißt Bean, und unser Ziel war, alle Länder der Welt zu sehen einmal. Okay. Das ist natürlich ein Spiel, was ziemlich cool ist. Also, ja, weil du viel siehst und weil du nicht zweimal ins gleiche Land reisen darfst. Hm? Also, doof gesagt. Und du musst, also die Regeln sind, Flughäfen zählen nicht und du musst einmal übernachten. Und dann guckst du natürlich, wie du das machst. Und es gibt Sonderpunkte. Sonderpunkte sind Länder, die nicht mehr existent sind, wie die ehemalige DDR zum Beispiel, Jugoslawien, CSSR, UdSSR und Gefahrenländer, wie zum Beispiel Nordkorea, Somalia. Also das ist, gibt so einen Sonderpunkt und am Ende das Spiel ist, dass bei der Beerdigung von einem selber die Länderpunkte aufgezählt werden und dann geklatscht wird bei Sonderpunkten. Das Spiel kann keiner was dagegen sagen, weil wir es erfunden haben. Das ist natürlich nur ein Gag. Aber man steckt Leute an zu reisen, versucht die Kontinente ein bisschen zu sehen und versuchen, was haben wir, 196 Länder auf dieser Welt, versuchen so viele wie möglich zu sehen.
Aber die Frage war ja eben so ein bisschen, Venezuela, wunderschönes, reiches Land. Ist es vonnöten, dass wir da hinfahren als Touristen, um uns das anzugucken, um sozusagen eine Art von Sozialreise zu betreiben, um zu gucken, ne, wie, also so eine Art gewissen Romantik von, also das ist jetzt keine Vorwurfsfrage, sondern wirklich eine Frage, ist das sinnvoll, solche Länder zu bereisen, um sie vielleicht zu entdecken, um darüber zu reden, um sie darzustellen, oder ist es besser, diese Länder nicht zu betreten?
Ich bin da ganz
zu
klar, sagen,
weil das System vielleicht falsch ist.
Ja, doch, genau, das soll man machen, weil man, das ist ja auch Pionierarbeit in Ländern, wo nicht jeder irgendwie auf einem Robinson-Club rumhängt. Das ist ja, den Leuten zu zeigen, ey, das gibt da geile Leute, es ist einfach, es ist halt so, okay, es gibt ein Land mit einer rechten, populistischen Regierung. Mhm. Zum Beispiel meine Mutter, das ist eine sehr, sehr linke, alte,
wie meinst du jetzt Deutschland?
Ja, sehr links, aber diese zum Beispiel fährt nicht in Länder, die rechts regiert sind.
Okay.
So. Ich bin da immer eine andere Meinung, es gibt ja Menschen auch in diesen Ländern. Das ist genauso wie wenn du sagst, okay, da wählen 25% AfD, ja, dann wählen irgendwie 75% nicht AfD.
Wirklich so.
Immer für die so zu sein, die für die Guten zu sein oder immer das Gute im Menschen zu sehen, das finde ich einfach total wichtig. Und das kriegt man dann auch, wenn man mit dieser Einstellung durchs Leben geht, kriegt man das immer wieder zurück.
Mhm. Was war das Reisen oder das Angeln wichtiger?
Da war das, also Los Roques ist praktisch, fliegst eine halbe Stunde nochmal von Caracas mitten aufs Meer. Ist eigentlich nichts anderes, als wenn du nach Curaçao, ist eigentlich eine Insel, so ein eigenes Ding, ist sehr berühmt fürs Angeln und sehr berühmt für Fallschirmspringer und für so Surfer und Kiter. Da sind auch Amis und so. Also im Normalfall, da waren keine. Da war das Angeln, also die Mission stand vorne, war das kein Kultur, also Los Roques ist kein kultureller Ort. Das ist nicht wie nach Kuba, wo ich irgendwie angeln und gleichzeitig irgendwie durch Havanna laufe und irgendwie Bonavista Social Club Sachen oder diese kubanische, die Seele in dieser Musik oder sowas oder wie es in Kolumbien ist, wo die Kolumbianer ja auch die ganze Zeit sagen, was eine Scheiße, immer dieses ganze, ja, wir ballern immer Kokain und Escobar, ja, wir haben alle eine Line auf Escobars Grab gezogen, wow. Kolumbianer finden es alles scheiße, die haben einen ganz anderen kulturellen Spirit, natürlich aber nicht so berühmt wie der in Peru ist mit Machu Picchu und mit den Inkas oder so. Das ist ja eine ganz andere Welt, aber ich glaube, es ist immer wichtig, das ist das Wichtigste. Ich habe mal einen Song gehabt, der ist Welt der Wunder. Da bin ich mit Paul Rübke um die Welt gereist und habe davon ein Video gemacht. Da ging es los in den Favelas von Rio, in Rosinha, das berühmteste Favela, gefährlichste der Welt. Wir waren in Alaska, wir waren auf Mount Everest, in Lukla, in Nepal. Alles in einem Video. Sind um die Welt gereist, um die Welt so zu zeigen. Und dieser Song war zum Beispiel von mir kein Riesenhit oder so. Aber das ist live das wichtigste Lied. Und wir haben den, das war noch nicht so, dass man diese Bilder alle schon tausendmal gesehen hat. Mittlerweile ist ein Video in Kolumbien und kein Schwein interessiert das mehr. Mhm. Weil du kennst alles schon. Mhm. Aber wo Paul Rübke und ich in Rosinha waren, da wurden zwei Wochen vorher zwei Deutsche erschossen, weil sie ein Video gedreht haben. Und wir laufen mit einer Red-Kamera durch, weil Paul Rübke auch irre ist oder total irre war, was das auch anging.
Also Red ist ProSieben Red oder?
Ja, das ist so eine Kamera, die 80.000 Euro kostet und die du einfach in einem Viertel, wo es keine Polizei gibt, wo Polizeihubschrauber mit einer Flak runtergeholt. Das war halt so in diesem Viertel. Und wir waren da und wir hatten die beste Zeit unseres Lebens dort.
Wenn du das hörst, macht dir das Angst oder ist das gut?
Glück gehabt.
Ja, weißt du, weil ich denke ja so mit 20, da warst du oft dümmlich naiv irgendwie. Bei mir war es New York, so wo ich relativ frei viel rumgelaufen bin, auch in Ecken, wo man vielleicht nicht hätte gehen sollen, wenn du gar nicht weißt, wie du dich auch nur ansatzweise wehren kannst, weil es aber dumm ist. Ja. Ich habe auch die Gefahr gar nicht geahnt, gerochen, gespürt oder so. Ich hatte einen Moment in Peru. Und da waren wir auf dem Fischmarkt, haben gedreht für Kitchen und das war ein sehr rudimentärer, ein bisschen außerhalb und dann bin ich in der Drehpause auf die andere Straßenseite gegangen, 10 Meter in einen weiteren Markt und auf einmal holt mich die Polizei da raus und sagt, nee, nicht weiter. Und ich so, es ist für mich gefühlt dieselbe Situation, da sind Menschen, da war okay, 20 Meter weiter, 20 Meter weiter hieß ab hier nicht. Und ich so, warum? Oder hat mir das erklären lassen, weil ab da die Polizei aufgehört zu beschützen. Mhm. Die ist nicht 20 Meter nicht mehr tiefer reingegangen. Hat gesagt, nein, machen wir nicht. Das ist also nicht für dich.
Mhm. Wenn, was, in Lima?
Ja, also, in Lima, ein bisschen außerhalb, ein geiler Fischmarkt. So, aber da dachte ich auch so ganz romantisch ist das nicht. Also da, weil vorher war ich so im Romantik, Lima, Peru, kulinarisch ist da ja auch wahnsinnig viel passiert. Und dann war auf einmal so, nee, da gehst du nicht rein. Weil da beschützen wir dich nicht mehr. Und ich so, krass. Weil ich konnte die andere Seite noch sehen. Das war alles da. Und da war wie so eine kleine Barriere. Da ist man rumgelaufen. Und auf einmal hieß es, nein, danke, nicht weiter. Oder ich hatte auch ein Problem in Havanna. Diese allgegenwärtige Touristenmentalität, wie romantisch. Die haben nichts, die brauchen noch nichts. Sie haben nur die Musik und Lachen.
Cadillacs.
Wo ich dann sage, ja, aber das ist nicht, weil sie natürlich sich selber motivieren, auch mal zu lachen. Aber wenn du mit Leuten gesprochen hast, in einer ruhigen Minute, also abseits jeglicher Ohren, die irgendwie da waren, weil die hatten Angst davor, dass selbst Familienmitglieder sich gegenseitig aushorchen und beim System anschwärzen. Das heißt, du konntest eigentlich nur richtig arbeiten. Und da dachte ich, boah, das ist nicht romantisch. Das ist schon hart.
Ich war ganz, mein bester Freund ist mit 13 hingezogen, weil sein Vater da ein Hotel hatte und ich war praktisch meine ganze Jugend. Das ist Guanabo bei Stunde von Havanna.
Ja.
Und da war ich praktisch meine ganzen 6 Wochen Sommerferien von 13 bis 18, so, ne, immer da und so. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir konnten mit den Pesos zahlen, mussten keine Dollars, wir waren ja praktisch Locals, weil dann ist mein Freund da hingezogen als kleiner Junge, also hier raus nach Kuba, so mit 13, 14. Dann waren wir da immer, und das ist natürlich so, es war halt einfach diese Doppelmeinung. Es war aber auch immer so, dass man auch Angst davor hat, vor dieser Öffnung hatte. Jetzt steht das ja auch wieder. Es war immer so, ja, Fiedel, so leise irgendwann nach so ein paar Gläsern Havanna. War dann so, ja, ist scheiße alles. Aber das mit den Amis und so auch. Und das mit den, dann haben wir uns natürlich auch angefreundet. Wir haben tierisch viele Freunde gehabt. Und natürlich gab es dann der Arzt, der am Wochenende Melonen auf dem Markt verkaufen muss, weil es gab 15, 16 Dollar oder sowas als Monatsverdienst. Ich glaube, 3 Dollar sind es gerade in Venezuela, was man im Monat verdient im Schnitt. Hast du immer trotzdem so eine beidseitige Welt gehabt? Also du hast immer dieses mit den Touristen, klar, und dieses, aber ich finde, das merkt man, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich ein Ossi bin, also dass diese Romantik von dieser kleinen Insel, die sich gegen die Amis verteidigt hat, die ist einfach genial. Das ist einfach genial. Also dass sich das auch so, sich so lange gehalten hat, aber natürlich, genau wie das im Osten war, die Ossis sind ja auch gern mal stolz und so alles, und dann, und genauso gibt's die andere Seite eben auch. Meine Mutter hatte einen Freund aus West-Berlin, ihre Stasi-Akte gekommen ist, hatte meine Mutter, hat sie bis heute nicht gelesen, weil sie Angst davor hat, weil der Nachbar von unten einfach, wer weiß, das steht ja drin, du warst morgens 10.30 Uhr kacken. Mhm. So. Das steht ja so da drin. In so einer, und das will man einfach, glaube ich, nicht wissen, auch wer die ganze Zeit einfach dich so abgehört hat und ausspioniert hat und so. Die Romantik ist immer das eine. Das ist vollkommen richtig, dass es was Schönes so gibt und dass sich so eine kleine Enklave und dass das alles diese Kultur oder wie diese alles so lebt. Und ich glaube, es gibt ja keinen Ort, der schöner aussieht eigentlich auf der Welt als Foto oder die Menschen auch. Und dass es auch nicht so gewalttätig ist oder so, wie das jetzt in Südamerika ist und nicht irgendwie wirklich jeder eine Knarre doof gesagt hat und es wirklich immer passieren kann, dass irgendwas passiert, was gerade Mexiko ganz extrem ist oder so. Und das immer die ganze Zeit, ja, das ist ja nur im Milieu. Und nee, es kann auch so passieren. Und es, Freunde von mir, ich wurde zweimal in meinem Leben überfallen, aber eigentlich, klar, hier 20, alles gut, immer in der Socke. Einmal in Argentinien und einmal in Kenia. Und das kann schon passieren, aber ich habe immer gemerkt, dass wenn ich die Schritte gehe, und das war zum Beispiel für mich immer das Problem, zum Beispiel in so einer Stadt wie Nairobi, wo ich mit den Hamburg, mit Viva Konakwa aus Hamburg war. Ich habe ja die erste Reise nach Uganda gemacht, mit Viva Konakwa. Wir haben das ja so angefangen, mehr oder weniger, diese ganzen Sache aufzubauen und diese Sachen zu zeigen, den Leuten zu zeigen, wie das funktioniert. Dann kommst du dann so hin und dann siehst du so eine Minderheit, so Weiße, die dann in Nairobi so sind und die alle in so einer Kleinstadt wohnen mit so Securities, mit ihren Häusern, und das ist ja das Problem. Dieses Zusammenkommen kann ja so gar nicht entstehen.
Ist eine Situation, die hatte ich in Südafrika. Ich bin halt einmal nach Südafrika geflogen und hab von hier gebucht, Empfehlungen durch Bekannte, und bin in einem relativ weißen Vorort gelandet und dachte, na gut, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das größte Konzern war Sicherheitsbedenken, und ich habe festgestellt, das ist Quatsch, ich brauche kein Sicherheitsbedenken. Und das war eine ganz komische Situation für mich habe viel über Menschen, die mit denen man dann so zu tun hatte, im Sinne von Fahrern, also Taxifahrer etc., zu fragen, wie ist denn das? Ich bin jetzt hier, und ich würde gerne mehr lernen. Ich würde gerne mehr verstehen. Dazu müsste ich aber sehen, würde es dann ankommen, wenn ich mich jetzt informiere, also eben in ein Wohngebiet gehe, was vielleicht nicht den gängigen westeuropäischen Standards entspricht irgendwie. Ist das so, wie in ein Zoo zu gehen und sich einfach eine Sehenswürdigkeit anzugucken und zu sagen, boah, da war ich. Aber ich war wirklich interessiert. Und dann hat er gesagt, ja, du musst 1-2 Leute kennen. Und wenn die sozusagen dich abnicken, weil sie dir glauben, dass du es ernst meinst und nicht aus einer Pseudo-Abenteuer-Lust-Romantik, sondern wirklich da auf Augenhöhe rangehst, um das Land auch besser zu verstehen, dann ist es absolut legitim. Weil du konntest ja auch, ich sag mal, über American Express da Touren buchen. Ja. So, was natürlich, wo ich sage, ja, ist so ziemlich das Gegenteil von
Amex, wurdest du wahrscheinlich im Hubschrauber rausgeholt.
Vorsichtig.
Aber dieses Beklemmende, ich war auch, es ist so beklemmt einfach, finde ich, einfach in Kapstadt zu sein und dieses ganze, diese Zäune und dieses Hohe und diese Sicherheit, du fühlst dich so, das ist so unfassbar von Angst geprägtes Leben.
Einer der schönsten Sätze, entschuldige, wenn ich einmal reingrätsche, war, man hatte mir abgeraten, nach Durban zu fahren. Das habe ich jemandem erzählt, einem Fahrer, und ja, aus Sicherheitsgründen, weil das nicht so brutal aus. Und dann meinte der Fahrer, das ist so ziemlich das Dümmste, was man dir sagen kann. Unsere Seele ist in Durban. Das ist da, wo unsere Wurzeln sind. Das ist da, wo wir herkommen. Wir kommen hier aus Kapstadt. Wir kommen aus Durban. Das ist unsere Geschichte. Also natürlich, wenn du das verstehen willst, musst du dahin. Und er sagt, das ist genauso sicher. Deshalb mit Überfällen, ich kenne genug Leute, die in Hamburg überfallen wurden. Ich kenne auch Leute, die sind in Pinneberg überfallen worden. Ich kenne auch Leute, die sind wahrscheinlich in Rostock, Cottbus, Frankfurt, München. Das ist ja Blödsinn. Und nur die Storys erzählen sich, dann potenzieren sich, weil man nicht im sicheren Umfeld ist. Weißt du?
Aber das ist ja das Problem, dass viel Angst, also dass viele Menschen den Schritt nicht gehen. Durch Angst, würde ich sagen. Ja. Also dadurch, dass man, dann kann man es auch nicht erfahren. Ich glaube, es ist nur ganz gut, einfach auch mal einfach reinzugehen und einfach, genau. Und es gibt ja diese Reisen, die genau das wollen, dieses Menschliche, so, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Und es gibt aber auch diese Angelreisen, wo es die Mission gibt, den Fisch zu fangen. Und dann hast du halt weniger Raum für Kultur oder dies und das. Aber meistens bist du ja auch irgendwo am Arsch.
Sehr gute Überleitung. Kommen wir mal zum Angeln.
Genau, und da würde ich nämlich ganz gerne mal, Tim, dir was sagen. Du hast ja vorhin kurz gefragt, was gibt's denn da für Probleme mit dem Angeln? Also die Peter.
Ja,
die Peter sagt, Angeln ist Tierquälerei. Ein empfindungsfähiges Tier in eine Falle zu locken, ihm einen Haken durch den Mund zu bohren und es mit seinem ganzen Gewicht an diesem Haken aus dem Wasser zu ziehen, in die Luft, wo es nicht atmen kann, um es dann zu erschlagen und aufzuschneiden, ist Tierquälerei. Okay. Fische sind Freunde, kein Essen und kein Spielzeug. So, das hört sich natürlich auf alle Fälle alles nachvollziehbar an. Entschuldige bitte, Martin, die sehr direkte Frage, bist du jetzt Tierquäler oder kannst du sagen, nee, und aus den und den Gründen bin ich es nicht?
Also ich bin auch nicht so ein Hardliner bei nichts im Leben. Es gibt so Argumente auf vielen Seiten, die richtig sind. Also bei mir ist das Angeln, wie gesagt, auch nicht einfach so gekommen. Ne? Mein Opa, also ich bin aus Rostock, ich komme vom Wasser. Mein Opa war Fischer, mein Vater ist Seemann gewesen. Und bei uns ist das einfach so, dass jeder angelt. Und weil wir vom Meer sind und weil man mit seinem großen Bruder, mit seinem Opa auf der Mole saß und Heringe gefangen hat und die eingelegt hat. Und das ist so natürlich was anderes. Aber ich würde sagen, das ganz Entscheidende oder das Argument von der Peter, das geht halt nicht bei allen Sachen. Ich akzeptiere auch die Leute, die dafür arbeiten. Ich habe, wie gesagt, selber mal eine Anzeige von der Peter bekommen. Von der Feta, die griechische Peter.
Kevin Schaff, unterschrieben von Kevin Costner.
Feta la Musik.
Das war eine super Feta.
Und weil ich einen Karpfen praktisch wieder freigelassen habe in Bayern. Und Bayern, also erstmal muss man sagen, wir haben unfassbar veraltete, ganz schreckliche Gesetze in Deutschland, was die Angelei angeht. Es ist praktisch unfassbar, was hier abgeht. Es ist nur in Deutschland tatsächlich so. Es gibt Länder und es gibt ja wissenschaftliche, deswegen, da kann ich ein bisschen was erzählen. Das weiß man, wissen viele so nicht. Dr. Arlinghaus zum Beispiel, ein Professor, der sich dafür darum kümmert. Es gibt ja, geht um dieses Catch and Release und dann musst du den Leuten das ja erklären. Und in Deutschland sind die Regeln so, im Mindestmaß musst du jeden Fisch sozusagen töten. Also so gerade im Bein. Es gibt eine Fischerei, das sind Freunde von mir, das sind die Müritzfischer. Tollster Fisch, das ist die größte Binnfischerei Deutschlands, haben praktisch bei uns in MacPom alle großen Seen von Müritz bis Plau am See, sind tausende Seen. Die haben ein Entnahmefenster von Fischen, von Zandern und Hechten zwischen 60 und 90 Zentimetern. Wenn der Fisch kleiner ist oder größer ist, muss er zurückgesetzt werden. Genauso ist es ja bei einem Jäger, und so versuche ich das immer zu erklären, ein Jäger kann ja nicht, da kommt jetzt eine Rotte Wildschweine an. Der Jäger sagt sich, okay, das Tier wird geschossen. Das verletzte Tier, das kranke Tier, der Überläufer, die Größe, du kannst ja nicht die Bache einfach wegknallen oder so. Genauso ist es beim Angeln eben auch. Und deswegen kannst du nicht einfach, und in Deutschland sind die Gedanken so falsch, dass man zum Beispiel sagt, man fängt jetzt Dorsche oder so und man schmeißt die kleinen Fische wieder rein und die großen behält man. Das ist halt falsch. Man muss die großen Fische, es ist so neulich, ich höre jetzt einfach auf.
Nee, bitte, erzähl.
Ich höre die ganze Zeit zu.
Aber das ist so für das Foto, der große Fisch, der Laichfisch oder Fische mit guten Genen, die sollte man, aber das ist auch eine Frage von Respekt. Ich angle nicht selektiert, aber wenn ich einen zum Beispiel reden wir jetzt von einem Hecht. In Holland zum Beispiel ist der Hecht auf Tod. Du zahlst die größte Strafe deines Lebens, wenn du einen Hecht mitnimmst. Ein Hecht darf nicht mitgenommen werden, weil... Das ist eine Logik, das ist wie bei einem Riff, wenn du, sagen wir, Red Snapper hast du in einem Riff und Haie. So, und dann weißt du, ein Riff funktioniert. Also das ist ja wie so eine Unterwasserpolizei, die machen ja die verletzten Tiere weg. Und hier ist es, sagen wir mal, ein Rotauge, Rotfeder und der Hecht. So, wenn du jetzt die Hechte tötest und mitnimmst, sorgst du ganz schön viel Ungleichheit unter Wasser. Ne?
Gammelfischen.
Ja, und passiert halt einfach der Scheiß, der überall auf der Welt passiert, und zwar keine Haie mehr auf den Riffen und alles ist scheiße. So, und das ist einfach, nichts funktioniert, die Kette funktioniert einfach nicht mehr.
Aber die Argumentation, und da muss ich jetzt, aber nur von der Position her kurz, der Peter ist, dass die Art und Weise des Rausholens die Tierquälerei ist. Nicht das Rausholen, sondern die Art, ne? Also dieser lange Kampf, das
Todesangst des Fisches und so, also ist auf jeden Fall so.
Ich wollte nur ganz kurz, weil das ist, glaube ich, ja das, wo ich im ersten Moment sage, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also jede Welt hat immer zwei Seiten. Aber ist denn generell Fischerei verboten, also in deren Augen, oder gibt es eine Alternative? Ich wüsste eine, das geht schneller, das geht sehr viel schneller, ist aber nicht sonderlich angesagt. Ich habe es mal
nämlich
Dynamitfischen. Ja, was? Das ist Jagen. Da schmeißt halt eine Stange Dynamit ins Wasser und die Fische sind tot. Das ist ja lange.
Ja, in ein paar Ländern gibt's.
Ja, aber was ja vollkommen Blödsinn. Schleppfischerei ist Blödsinn. Also jetzt mit Netzen irgendwie groß, holt sie noch mehr raus als das. Das, was Angeln und Jagen in meinen Augen ein bisschen dicht beieinander, und ich bin ein Freund von gutem Jagen. Also wirklich einem kontrollierten, im Rahmen der, mit einem auch Effekt dahinter. Also nicht für Dinge an die Wand zu hängen. Das halte ich für dumm.
Ja. Was aber jeder macht. Also jeder, würde ich sagen, jeder Jäger hat auch schon Bock, irgendwie mal was Großes
zu machen. Ja, aber das ist genauso, als wenn ich Schlipper von Mädels an die Wand hängen würde oder von Jungs oder
ja,
von
anderen.
Weißt du,
ja,
das ist so eine Trophäe, das ist Quatsch. Also da finde ich, das ist so, habe ich doch nicht nötig. Also,
klar, aber ganz kurz, das Allerwichtigste, wie ich die Angler verteidige und wie ich das Angeln auch gegen das Jagen, weil das wird ja immer, wird ja immer in ein Ding. Aber das ist es eben nicht. Beim Jagen habe ich das Gewehr, ich sehe mein Dammwild, mein Rotwild, und ich entscheide mich für den Tod. Ich kann ja nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, ich schieße es kurz an und nehme irgendwie ein Bein raus, eine Keule oder so, sondern entscheide ich für den Tod. Der Angler
halte ich grundsätzlich erstmal, wenn die andere Alternative
du tötest mit einem Schuss. Angeln, und das ist das Hauptargument, was ich immer habe, ist überlisten. Der Fisch muss nicht beißen. Er muss nicht beißen, wenn ich diese Forelle, die ich dir gerade geschenkt habe, durch Wasser, und ganz oft beißt er nicht. Der Fisch ist nicht, Fische sind ja schlau. Fische sind ja nicht doof. Es gibt manchmal, wenn sie Hunger haben, ich sehe nicht den Fisch, und ich stehe da auf dem Wasser, ich ziehe diesen Köder durchs Wasser, ich angel halt, und das ist bei uns Anglern halt so wichtig. Wir entscheiden nicht für den Tod. Der Fisch entscheidet ja anzugehen. Er muss es ja nicht. Ganz einfach, er wird ja nicht gezwungen. Ganz oft gewinnt der Fisch eben diesen Kampf. Beim Jäger ist es was ganz anderes, weil du, wenn du ihn
um deine Argumentation kurz Entkräftung zu geben. Nee, dann hängen Korken ins Wasser und keinen Fisch, der aussieht wie ein Fisch, den der Fisch gerne essen.
Wie oft die Fische das durchschauen?
Ja?
Echt? Natürlich. 80%.
Also ich weiß ja, dass
so 80%
dass du eine Nachtkamera hast, um Igel zu beobachten.
80% beißt der Hecht nicht.
Okay, aber generell ist es ja schon ein Überlisten, auch mit Argwohn, also sprich, man versucht ja auch also verstehe mich gerade nicht falsch, ich argumentiere nicht meine Meinung, ich argumentiere nur, warum das so gesehen werden könnte. Weil manchmal finde ich so ein Gespräch sehr viel sinnvoller, wenn einer sich in der Position verändern kann, bewegen kann, weil ich keine Meinung dazu habe. Ja. Ich höre zu, ich versuche Dinge zu verstehen, und manchmal denke ich, das reicht mir noch nicht aus, um selber sozusagen auch als Überzeugter in dasselbe Horn zu treten. Beim Jagen ist bei mir klar, weil es einfach in dem Moment tot ist, wenn es tot ist, und weil es nicht weiß, dass es passiert, und weil es nicht in irgendwelchen Rahmen. Und da greife ich jetzt einer Sache zuvor, dass ich glaube, dass der Mensch ein Jäger und Sammler ist. Das glaube ich.
Liebe Pilze sammeln liebe ich übrigens auch. Ich hatte unfassbaren Pfifferlingserfolg neulich.
Aber was machst du damit dann? Also man kennt ja deinen Instagram-Account, Martin, wo du wirklich herausragend...
Den kennt man eigentlich nicht. Eigentlich ist das eher so ein privater, kleiner Angel-Account.
Okay, aber man kann ihn googeln und dann kommt man rauf.
Also ja, klar, das ist genau. Es gibt ja auch ganz viele Fisch-YouTuber, es gibt Fisch-Podcasts, es ist ein Riesending, es ist eine richtige krasse Sache. Und das Schöne ist, wie du auch gesagt hast, oder was man zum Beispiel in so einer Stadt wie Hamburg, das eine totale Angelstadt ist, weil das einfach die einzige Stadt auch ist, wo du nur mit Angelschein einfach angeln kannst. Eine City-Angel, das ist so richtig, wie früher mit Graffiti-Dosen losziehen und sprayen, geht man hier abends los und kann überall Zander angeln. Und wie toll das hier ist. Also das Angeln,
meistens,
so viele
meistens
Leute.
Meistens sind es aber irgendwelche Bracken oder...
Meistens
Bracken
ist ja schon Zander. Zander ist so das, was in Elbe, was ich auch hier immer fange, wenn ich angeln gehe. Es ist so eine richtige Angelstadt, eine tolle Stadt. Und es wird immer jünger, und die Leute werden immer sensibler mit dem Thema. Und die werden auch mit den Fischen sensibler. Früher gab es das gar nicht, einen Fisch zurückzusetzen. Alles Ü50 ist einfach töten. So, alles war das einfach so, in den, so beigebracht wurde. Und das ist ganz normal. Heute wird selektiert. Heute nehme ich mir, das ist ja ganz einfach. Ich brauche ja keine 10 Fische. Ich brauche einen Fisch, den ich abends esse. Ich esse zum Beispiel nur Fisch, den ich selber fange oder wo ich weiß, wo er herkommt. Das mache ich auch mit Lachs. Wir haben die Lachse vor Rügen. Wir haben Dezember, 15. Dezember geht die Lachssaison los bis März. Da haben wir unseren Lachs. Dann vakuumiere ich meinen Lachs. Ich fahre jetzt nach Gibraltar für einen Tag. Dann fange ich wieder meinen Thunfisch. Alles wird selbst gefangen. Es ist ja nachhaltig. Also ich lebe sehr nachhaltig, was das Thema Fische angeht. Und habe natürlich einfach sorgt dafür. Und ich liebe das ja auch wie beim Spargel. Ich liebe es, wenn eine Heringssaison ist, dass ich meinen Hering esse. Ich liebe es, wenn die Maischolle kommt. Ich liebe, also, dass man einfach so nicht immer alles zur Verfügung hat. Und ne, das ist ja was Besonderes eigentlich. Und ich wohne halt auch auf Rügen. Ich wohne da, ich habe mein Boot, ich gehe jeden Tag raus und angel. Und es ist...
Was ich nicht machen wollte, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich wollte dich nicht in eine Rechtfertigungsposition
machen. Nein.
Also, weißt du, das ist gar nicht.
Das mache ich nicht. Ich will nur erklären, dass ein Jäger nicht jedes Wildschwein tötet, wenn es vor ihm steht. Und genauso ist es beim Angeln eben auch. Nimm den einen Fisch mit und nicht die 7 Fische. Und deswegen ist es okay für mich, einen Fisch zu releasen, dass der Fisch eine Stresssituation hat. Natürlich hat er sie. Aber das haben wir auch. Ab und zu im Leben.
Nein, deshalb wäre jetzt, ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die man nicht zu Ende führen kann. Das ist einfach so, bis zum gewissen Punkt, ja, muss man beiden Seiten absolut recht geben, wenn man sich jetzt nicht positionieren möchte, wenn man jetzt sich nicht für Mama oder Papa entscheiden möchte bei der Scheidung. Und dann gibt's.
Aber dein Kameramann, der 3,5 Jahre mit der Fliege angelt, weißt du, wie viele Forellen an seiner Fliege vorbei sind?
Nein, ich wollte nur sagen, und jetzt gibt es einen Punkt. Und da ist es einfach so, ja. Ich entscheide mich dafür oder ich entscheide mich dagegen. Nicht mehr. Peter und Menschen, die sich mit Tieren im Jagen, in der Zucht, im Dingsbums auseinandersetzen, werden nicht übereinkommen. Da wird außer der eine verzichtet komplett auf das, was er für richtig hält.
Ja, aber
und da gibt es eine Grenze des gemeinsamen Nenners. Was immer spannend dahinter ist, ich habe viel durch die Peter gelernt, ich halte auch manche Dinge von denen wirklich dämlich. Mhm. Also ist jetzt eine Geschichte, und das bitte betrachtet es mit dem notwendigen Humor, weil negativ über die Peter zu reden, ist nicht unbedingt das Schlauste, was man machen kann in der Öffentlichkeit.
Negativ über die Bullerei auch nicht.
Das ist was anderes. Das muss nur berechtigt und angemessen sein. Und du bist aus dem Intern, das war falsch, in die falsche Richtung. Ich grüße.
Ich merke schon.
Hier komme ich gleich drauf. Aber es gab wohl, und ich weiß nicht, ob ich da einer Finte aufsitze, auch die Überlegung im Rahmen von sprachlicher Weiterentwicklung in Deutschland, Redewendungen aus dem deutschen Sprachgebrauch herauszunehmen, wie da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
Oha.
Da brat mir doch mal einer nein.
Das Pferd von hinten aufzäunen.
Das Pferd von hinten aufzäunen. Also all diese ganzen Dinge, die wir haben, und da sicherlich steckt da oft manchmal auch eine Art von Aggressor dahinter, nämlich der Mensch, der mit dem Tier sozusagen was zu tun hat. Was ist da noch?
Fliegen nicht mit der Klappe schlagen.
Sowieso.
Also, und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Soll man nicht machen. Und wo ich dann sage, Jungs, jetzt übertreib bitte nicht. Weil es gibt so viel gute Sachen und so viele Dinge, die er auch erreicht hat. Aber es gibt auch Grenzen, wo auch ich dann irgendwann sagen muss, ja, komm, jetzt ist gut.
Aber ist gut. Absolut richtig. Ich sehe es trotzdem immer so, dass ich zum Beispiel dagegen gar nichts habe, weil ich immer denke, Menschen finden irgendwas in ihrem Leben. Ne? Also zum Beispiel ist es bei Sea Shepherd so, dass oft viele, die bei Sea Shepherd sind Angler. So, die Wale und so. Und gerade wenn man mal, ich war auf den Färöerinseln auch mal, dann sieht man das, wie das läuft und es gibt Leute, wenn du Feuer und Flamme für etwas bist und dich einfach dafür einsetzt, du entscheidest dich, alles klar, ich lebe einen veganen Lifestyle und ich setze mich für das Recht der Tiere ein. Deswegen habe ich gegen gar kein was. Was mein Ding ist, ist mein Ding. Ich wünsche mir auch Akzeptanz dafür, natürlich. Ja, aber wenn ich jetzt ein Veganer bin und das mit den Fischen einfach und diese ganze Akt nicht akzeptiere, dann kann ich es akzeptieren.
Ja.
Und die Angler zum Beispiel sind ja nicht die geilen Leute. Die war das Coole. Die Angler sind... Die sehen Komorane als Beispiel und drehen komplett durch und wollen, dass die alle tot sind. Das sind die Schlimmsten, das ist die Pest. Die Komorane sorgen dafür, dass die Seen keine Fische mehr haben. Komorane, das hassen sie. Dieser Vogel, der die ganze Welt eingenommen hat.
Dieter Bohlen sieht das genauso mit seinem Keubecken.
Genau. Und der Komoran ist ja im Endeffekt ein Angler.
Ja.
Genau wie der Angler, aber er hasst den, weil er dafür sorgt, dass es weniger Bisse gibt.
Ja, aber das finde ich, ist eine unfassbar dumme Diskussion, wenn man Tiere abschießen will, weil die einfach ihren normalen natürlichen Duktus sind.
Weil die halt einfach da ist. Genau. Aber wie doof das ist. Genau. Wir können da ganz tief in diese ganzen Sachen reingehen und dann wird man einfach merken, dass so viele Sachen doof sind. Am Ende ist dann... So,
kommen wir mal aufs Kulinarische. Weltreisender, Angler auf allen Bereichen. Nennen wir mal die leckersten 5 Fische und 5 Fischgerichte.
Also erstmal
die
mal,
du gegessen hast, also nee, so ein bisschen.
Ich muss natürlich nachdenken, aber erstmal geht's bei mir los mit meiner.
Gibt's doch nicht mal nichts.
Mit meiner.
Entschuldigung, Mann.
Ja. Ja. Doch. Es geht, also geht erstmal los in meiner Heimat, würde ich sagen, ganz klar. Ich bin Junge und deswegen es geht los in der Heimat, bevor man die große Weltreise startet. Und da ist ganz klar so, dass ich den Hering, unser Brotfisch, neben dem Dorsch, glaube ich, warum es so Städte wie Rostock oder Warnemünde oder so überhaupt gibt, weil sich da Leute angesiedelt haben wegen den Fischen. Nochmal ein Applaus für Fische, dass sie da sind. Ist einfach genial. Sonst würden ganz viele Städte nicht entstanden sein. Ich liebe den Hering in allen Variationen. Am liebsten Matthias. Das ist so mein, ich könnte da ohne das nicht leben. Deswegen liebe ich auch die holländischen Inseln wie Curaçao und Aruba, weil es da ja Matthiasbrötchen gibt. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Die Holländer lieben ja auch. Die Holländer lieben ja ihren Matthias. Ja,
das wäre immer was für Kitchen. Die schicken nicht nach Curaçao, um Matthiasbrötchen nach.
Boah, also, da würde ich so holländische strahlen, wenn das passieren würde. Ey.
Liebe ich alle Variationen vom Hering. Was sonst, was ich, dann gehen wir ein bisschen raus. Dann das Ceviche vom Weiß. Also ich muss sagen, ich mag geräucherten Fisch sehr. Geräucherte Flunder, geräucherter Hornfisch, geräucherter Aal. Ich liebe Mahi-Mahi.
Was ist Mahi-Mahi?
Das ist ein ganz toller Fisch. Dorado, Golden Dorado, einer der Haupt-südamerikanischen. Gibt's auch auf Ibiza, also im Mittelmeer. Ich liebe Thunfisch natürlich. Und aber mein Lieblingsessen, würde ich schon sagen, egal ob es jetzt von einem Seebarsch ist oder so, Lieblingsessen auf der Welt ist Ceviche. Und nicht nur wegen Peru, auch wir machen das auch bei uns. Wir machen das ja mittlerweile auch ein Trend. Ceviche vom Ostseedorsch oder von Barsch oder so.
Das habt ihr schon immer gemacht, auch mit Bratwürsten, saure Zipfel.
Blaue Zipfel. Erklärt ihr für unsere Hörer mal diese Ceviche ganz genau?
Ja, magst du anfangen, weil ich muss pinkeln.
Peruanisches Hauptessen, ist in Peru erfunden worden, ist roher Fisch, den du mit Limettensaft. Du musst den Wetten ausdrücken, du musst. Ich will das natürlich hören. Ja, du musst Koriander ist sehr wichtig. Du kannst es scharf machen, du kannst Avocado reinmachen, du kannst es süß machen. Und der Fisch gart praktisch in der Säure der Limette.
Ah ja, okay.
Und du isst es ein erfrischendes, es ist eine Schale und das ist praktisch eine Cevicheria. Gibt's ja mittlerweile, wird es immer mehr Kult in Deutschland, aber es ist Hauptessen der Peruaner, Kolumbien, aber jetzt weltweit auf dem absoluten Vormarsch, wie es damals Sushi war. Und was ganz gut ist, weil du nicht Thunfisch und Lachs unbedingt brauchst dafür, sondern das auch mit Weißfischen machen kannst. Und der Fisch gart in der Säure der Limette. So geil, wie ich mich gerade, ich rede gerade über Ceviche.
Und es ist etwas, was du auf deinen Meetings, bei deinen Meetings in Rügen, auf Rügen
wir fangen servierst? Barsche, wir fangen Dorsche und machen direkt Ceviche.
Und es stimmt auch tatsächlich, dass du all deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das alles näher bringst. Die sollen das verstehen. Du möchtest, siehst dich ja auch so ein bisschen als eine Art Botschafter fürs Angeln.
Es klingt ein bisschen krass. Ich versuche immer
das. Oder wenn ich jetzt ein Angestellter wäre und keinen Bock auf Angeln hätte, wäre ich dann unten durch, oder?
Überhaupt gar nicht. Das ist sehr, sehr falsch rübergekommen. Also es ist total komisch, die Hälfte oder 50-60% meiner Freunde angeln nicht. Es geht nur darum, dass man einfach sich da mehr Gedanken drüber macht. Mhm. Und das ist der Gedanke der Nachhaltigkeit. Wo kommt der Fisch her, den ich esse? Ganz einfach. Warum ist so eine Doku wie Seaspiracy bei Netflix so durch die Decke gegangen? Also das ist ja alles Wahnsinn, wie die Fische, wie das behandelt wird, wie gefischt wird und so. Dass man sich einfach mehr darüber Gedanken macht, wenn man Fisch eben isst, wo er herkommt und wie man da rankommt und wie man, das reicht nicht, einfach ein teures Stück Fisch zu kaufen, wenn dabei trotzdem irgendwie fünf Delfine mit im Netz hängen. Und das ist nun mal bei Thunfischen oder bei Schwertfischen der Fall. Und das kannst du nicht nachhaltig machen. Deswegen musst du angeln, um Fisch zu essen.
Aber wer,
ganz
wer,
klar, Punkt.
Wer dich kennt, müsste, oder wer ein bisschen was über dich weiß, müsste es ja auch besser wissen. Also du bist klar, Viva Con Agua, bist ja eine Art Markenbotschafter und von relativ früh mit dabei. Dann hast du dein eigenes Label Green Berlin. Womit, also sprich, korrigier mich, Klamotten aus Plastik, was aus dem Meer gefischt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man sich ja schon vorstellen, dass du dir auch bei dem kontroversen Thema Angeln mit Sicherheit auch die richtigen Gedanken vorher schon gemacht hast und auch währenddessen.
Ich finde, wenn man, das sind einfach so, also man darf sich ja auch nicht selber verarschen. Natürlich könnte man so leben, man könnte sich einfach die Sachen kaufen, man muss es dann nicht machen, aber es ist irgendwie, für mich fühlt sich das nicht richtig an. Für mich fühlt es sich richtig an, Dinge richtig zu tun. Und wenn ich das und das machen will, dann muss ich auch wissen, wo es herkommt. Und ich versuche dadurch irgendwie, natürlich neben der Leidenschaft und weil es auch einfach Bock macht, ne? Also das darf man jetzt auch nicht immer vergessen. Es macht einfach Bock zu angeln. Es ist einfach geil. So, es ist einfach Raubfisch sagen, es ist einfach richtige Action die ganze Zeit werfen. Es ist ja nicht so sitzen und warten. Das da verwechseln ja immer auch ganz viel. Das ist richtig Action. Und es macht erstmal richtig Bock. Und dann ehrt man aber auch das Tier. Und wenn man es tötet und ausnimmt und daraus irgendwie abends ein Ceviche macht oder die in eine Räuchertonne hängt oder irgendwie, keine Ahnung, Zanderfilets macht, ist das auch was Ehrenhaftes. Und das, so sehe ich das und so werde ich es, glaube ich, einfach immer sehen. Und verstehe natürlich aber auch, dass andere Leute anders sehen. Aber im Endeffekt macht das einfach Bock und macht es Spaß, mich damit auseinanderzusetzen und auch nachhaltig zu denken. Aber ich bin eben auch Fleischesser und Fischesser.
Und unterscheidet sich Angeln von Land zu Land?
Total, total.
Auf welche Art?
Naja, erstmal, was für Fische es gibt, ob das Salzwasser- oder Süßwasserfische sind. Und die Leute, die es betreiben, die Techniken, mit denen man es macht, das ist eine unfassbare Vielfalt. Und das macht natürlich schon am meisten Spaß, wenn man irgendwo, keine Ahnung, im Regenwald durch so Flusssysteme schippert mit so einem alten Kahn aus so einem alten Holzboot und irgendwie versucht, ein paar Peacock Bass oder so zu fangen.
So wie in Kolumbien?
Wie in Kolumbien.
Wie stelle ich mir das vor? Also dann nimmst du dir einen Kutter, also das ist ja kein großes Boot, was man da wahrscheinlich nimmt.
Nee, ist einfach nur ein Baumstamm ausgehöhlt. Und einfach indiogene Völker. Ein Freund von mir, ein Kolumbianer, hat halt einen Deal, dass praktisch so und so viele Leute da dann angeln können. Dann fliegst du irgendwie 3 Tage dahin, dann fährst du nochmal 20 Stunden im Boot und dann bist du am Arsch der Welt im Zelt mitten im Regenwald an der brasilianischen Grenze. Und dann will ich alles töten und umbringen, was rumkriecht und fleucht und macht. Und dann gehst du morgens raus, fährst 3 Stunden mit den Indios und dann gehst du angeln.
So, dann bist du also mit den Indios im Regenwald in Kolumbien angeln und was hast du da an Ausrüstung dabei?
Dynamit.
Außer Dynamit in Kolumbien?
In hat, Kolumbien hat ganz große Probleme wegen Dynamitangeln in gewissen Systemen, weil natürlich durch Dynamit leider alle Ökosysteme leider zerstört werden.
Also nur für die Leute, die das ernst nehmen, ne? Das ist eine unfassbar
dämliche Aussage. Ich habe das jetzt ernst genommen.
Was? Das ist eine dumme Aussage von mir. Das ist halt so wie keine Ahnung, wenn ich auf den Dom gehe und dann eine Rose schieße, dann möchte ich auch gerne eine Kalaschnikow dabei haben, damit ich was treffe. Also das ist einfach mein...
Aber krass, dass ihr auf den Elbbrücken diese komischen Spieldinger nicht kennt.
Danke, gut, dass du da reingehst.
Da sind 10 Buden, die da stehen.
Wo denn?
Da oben, wenn man da rüber geht. Da gibt's einmal so ein Greifdings, da gibt's das mit den Pferden.
Wo du bist Landungsbrücken.
Achso, ja, Landungsbrücken.
Kann ja, sein. L-Brücken,
ja. Ah, ja, ich habe Landungsbrücken reingegeben.
Nur nee, weil da Brücke... Ey,
die Hälfte war falsch von allen
Sachen. Also nur weil Brücke...
Ja, die Hälfte war falsch von allen Sachen.
Okay, aber das, ja, da das kann ich nichts für. Aber
die Hälfte war falsch von allen Sachen, die da
vorne waren. Verlängerung der Landung. Wie geil, weil das ist die Dysbora, da ist nichts. Da ist halt ja. Elbe, da ist Industrie, da ist ein großes Hotel und eine Brücke.
Da hat Paul Rübke mal ein Hausboot gehabt.
Ja, ein bisschen weiter. Das ist auch ein sehr schönes Ausflugsgebiet, wenn man eben diesen spröden Charme einer semi-industriellen Naturlandschaft
macht. Voll.
Aber das hätte ich gedacht, wenn da Kirmes ist, warum? So, was soll das wäre so wie bei S oder so der Beginn eines richtig geilen Horrorfilms. Also wo du dann sagst, ja, da,
so ein Kreis
das Kinderkarussell mit dem Quietschen. Ja.
Stau auf den Elbbrücken, weil ein LKW-Fahrer den Teddy für die Tochter mit heimbringen wollte. Aber er
wäre das geblieben. Geil.
So, ich dachte, was ist denn hier?
Doof. Also gut, es sind die Landungsbrücken gewesen und da ich das falsch vorgelesen habe, nehme ich diesen Fehler natürlich
übrigens
gerne an.
Ich bin gerade in Recherche gegangen und wollte dir ja nochmal sozusagen, wie heißt man das? Wie nennt man das? Den Spiegel vorhalten.
Okay. Und bin auf Spiegelkarpfen vorhalten darf man ja nicht mehr sagen.
Darf man nicht mehr sagen.
Sehr gut.
War sehr gut.
Ja,
der war sehr gut.
Wortakrobat. Das war wenigstens nicht falsch, was ich vorgelesen habe.
Sehr olympische Spiele gerade.
Tim, was suchst du?
Jetzt kommt nämlich die Bemerkung des Herrn, der sich über deine Performance beklagt hat, innerhalb von Fidel Castro, dass du relativ pomadig und gelangweilt daherkommst und unvorbereitet wirkst.
Ja, Frechheit, ne?
Achtung.
Also wirklich eine Frechheit.
Achtung. Jetzt kommt aber der Umgang, wie du mit Kritik umgehst oder scheinbar, ihr habt ernsthaft meinen Kommentar gelöscht, nur weil diese Kritik an Sebastians momentaner Performance beinhaltete. Wow.
Lies doch mal weiter. Du bist wirklich wie, du bist wie so eine Klatschpresse, Homepage.
Ich habe euch einfach gelöscht.
Ja, genau. Mundtot gemacht. Du bist wie so eine Lügenpresse. Weißt du, redest doch.
Weißt du, was ich überlegt habe, ganz kurz? Wow. Ich wollte auf Rügen eine Zeitung rausbringen, die heißt Rügenpresse. Wäre das nicht genial?
Das wäre richtig.
Alle
geil.
Über die, alle durchspinnst am Rügenpresse.
Rügenpresse. Und weißt du was, und weißt du was der Claim ist? Wir rochen es zuerst. So.
Nicht schlecht. Oder, Rügenpresse auf dem Boden geblieben.
Ja.
Er liest mal weiter.
Was?
Er liest doch mal weiter.
Ja,
du betreibst hier schamloses Clickbaiting, wie du es immer nennst.
Ich wollte es dir nur sagen.
Auf Austria24.de.
Hast du gesagt, es ist eine Unverschämtheit?
Weiß ich nicht mehr.
Hast du eben gerade gesagt, das hast du 30 Sekunden gesagt. Das ist die Ausübung der Kritik. Hier. Und darum geht's. Sender und Empfänger, Momente. Deshalb richte die Kritik an die richtigen Leute an und vor allem, wie Kritik manchmal so unangenehm sein kann und eher dich in eine Verteidigungshaltung bringt, anstatt zu sagen, die Tonalität, die Form der Kritik ist nicht richtig.
Aber weißt hattest du in deinem Leben einen richtig krassen Shitstorm mal?
Ja.
Was war das Thema?
War damals schon ein Idiot, der heutzutage nicht mehr auftaucht.
Schweinekopf.
Ja, ich nenne den Namen ganz bewusst nicht, weil ich finde, jede Sekunde weitere öffentliche Wahrnehmung ist dermaßen, ist dermaßen überflüssig. Ein Hardliner, ein Populist allererster Güte, der nur sich selbst gewichst hat, anstatt wirklich was für die Sache zu tun.
Also es war nicht so eine Massenhaft, sondern eine Person?
Es war eine Person da, sind aber Massen gekommen. So, und ich finde und weigere mich einfach, den Namen im Mund zu nehmen, weil dem gebührt es nicht, überhaupt noch irgendwie eine Sekunde.
Gut, aber den Inhalt des Shitstorms kannst du trotzdem
benennen. Wir haben einen Spein auseinandergenommen, wir machen Nose to Tail, aber auf eine natürliche Art und Weise und nicht komplett, das können wir in der Größenordnung unseres Betriebes nicht, aber wir verarbeiten aus Ausbildungsgründen, aus Respektgründen und auch, weil es unsere Leidenschaft ist, in Teilen ganze Tiere. Und die müssen auseinandergenommen werden. Da gab es ein Foto, das in der Tat vielleicht auch eine gewisse Inszenierung hatte, weil dort war der Kopf eines Schweins abgebildet in der Hand eines Koches. Und es wirkte so, als ob er eben diesen Kopf präsentiert hat als sein. Das war nicht der Fall, aber er war präsentiert. Er wurde in die Kamera gehalten. Und darüber hat sich ein Mann echauffiert und hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass wir spielen würden, dass wir uns über den Tod des Tieres lustig machen würden. Und da kann ich sagen, nein, ist nicht so. Es ist auch nicht so, dass ich eine Raucherkerze anzünde. Soweit gehe ich auch nicht, weil am Ende des Tages ist es auch in meiner normalen Natürlichkeit drin. Ich habe mich dazu entschieden, auch tierische Produkte zu verarbeiten. Und ich tue eben keiner Branche den Gefallen, zu sagen, dass es sowas wie Artgerecht gibt, dass es sowas wie Nachhaltigkeit gibt. So, also ich habe mich entschieden, diesen Schritt zu gehen. Der Schritt wird immer weniger. Aber ich bin noch nicht dort angekommen, gänzlich drauf zu verzichten. Und in der Zwischenzeit labere ich die Scheiße nicht schön. Kein Tier springt freiwillig in ein Schlachtmesser. Kein Tier springt freiwillig in eine, kein Tier macht es. Lass uns das doch einfach akzeptieren. Wir haben uns dafür entschieden. So, und dann gibt es Punkte, die können wir nicht schön labern, weil es gibt immer diese Totschlagargumente, wo ich ja auch gerade das gespielt. Und dann gibt es halt Argumente, die führen zu gar nichts. So, und ich finde auch jegliche Form der Diskussion darüber, welchen Grad, also einem Vegetarier vorzuwerfen, dass er kein Veganer ist, wie dumm kannst du sein? Einem Veganer vorzuwerfen, dass er Lederschuhe trägt, wie dumm kannst du sein? Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil das Gleichgewicht gerät komplett außer Kontrolle, dann bin ich sicher. Da betrachte ich aber auch eher Situationen wie, was du vorhin gesagt hast, 24/7. Alles jederzeit verfügbar zu haben, nur weil mir gerade die Lust danach ist. Das halte ich für falsch und nichts dafür zu tun. Deshalb Respekt an Angler, die eben sich die Mühe geben. Und nochmal, der alte Mann und das Meer ist, glaube ich, vielleicht ein Sinnbild dafür. Die Mühen, die man sich auch auf sich nehmen muss, um an bestimmte Ziele zu gelangen. Und dazu gehört auch Angeln für mich, außer du gehst jetzt in den Teich rein oder eben halt mit Dynamit. Das macht
Forellenpuff.
Ja, genau. Dann macht es das Ganze, wo du sagst, ja, und diesen Aspekt dahinter. Ich glaube nicht, dass das wäre nämlich meine Frage, aber die.
Du meinst die arme Forelle.
Aber die Frage wäre jetzt gerade so ein ganz blöder, eine ganz blöde, deshalb spare ich sie mir auch jetzt, weil das wäre dann so, aber wichtig ist nur zu akzeptieren und den Anstand und den Respekt zu haben vor der Ware, gestrichen, doppelt durch Rot, Ware ist es nämlich nicht, sondern vor dem Lebensmitteltier.
Klar.
Das ist es.
Ja, Freunde,
habe ich nicht. Also da halte ich auch jede schöne Laberei von irgendwelchen Nose-to-Tail, Nachhaltigkeits-, bio-organisch zertifizierten Bums-Restaurants, die das als Green-Labeling betreiben. Nervt mich richtig, weil ich sage, am Ende des Tages ist es das. Es ist das. So, Tiere werden für uns sozusagen umgebracht, damit wir sie essen können oder verarbeiten können.
Fakt. Ja. Apropos ja. Essen.
Da ist nichts zu romantisieren.
Ja.
Ja. Und nur weil ein Rind auf der Wiese lief, bevor es gezüchtet worden ist, etc., macht es nicht besser. Deshalb jagen eine gewisse Romantik, das Ding läuft rum, wird abgeschossen, danke.
Ich denke, das ist ein Blitz.
Apropos Essen, eine Frage an euch beide.
Ja.
Tim,
ja.
Martin, Aal räuchern oder lieber grün?
Ich mag beides, aber räuchern.
Ich mag auch beides, aber auch lieber räuchern.
Und was bedeutet grün?
Hm?
Außer ungeräuchert offensichtlich.
Grüne Soße.
Grüne Soße, gebraten. Sagt man Soße oder Soße?
Soße.
Ich sag der Soße.
Frankfurter ja. sagt Soße.
Der Frankfurter sagt
Soße. Nee,
so sein. Aber das ist Düsseldorf.
Sagt ihr Balkon oder Balkon?
Nee, du meinst Balkon.
Ja, meint ihr, sagt ihr Balkon oder Balkon?
Nein, ich sag Dachterrasse.
Balkon. Balkon.
Ich weiß nicht, was das ist. Was? Ich kenn das nicht, ich sag Dachterrasse.
Sagst du Trott war oder Trott wart?
Was?
Sagst du Trott war oder Trott wart?
Das kenn ich auch nicht.
Bürgersteig.
Trott war, Trottoir.
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 Trottoir, nicht Trottwart.
Ja,
das klingt wie eine Figur bei Herr der Ringe.
Der Frankfurter sagt Trottwart.
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 Ach du, mein Freund.
Hier schreibt uns ein Zuhörer, seit Jahren probiere ich eine Meeresforelle zu fangen, ohne Erfolg.
Das heißt Meerforelle?
Okay, er schreibt Meeresforelle.
Also da schon mal, deswegen ist
erst mal lieber Axel.
Genau deswegen kein
genau.
Erfolg.
Hast du oder
also Abkürzung auch Mefo.
Ihr
Angler haben super Abkürzung für Fische.
Ist das so?
Ja.
Was
Mefo,
ist so?
Hallo.
Was ist
Meerforelle
so
heißt Mefo.
Was ist so die dümmste?
Mefo?
Na, ich finde ja Domrep schon echt.
Domrep ist
hart an der Grenze, da kriege ich ja Gänsehaut.
Aber das ist sofort Rap drin, ist okay.
Das Riemen in Hamburg.
Schwie. Schwertfisch. Schwie. Hast du heute ein Schwie heimgebracht? Das ist doch eine scheiß Abkürzung. Nein, natürlich nicht. Also habt ihr Tipps, wie man eine Meerforelle...
Ja, klar. Ich bin Meerforellenangler und mache das schon seit... Also Mitte Dezember geht's los mit der Meerforelle und dann stellt man sich mit der Warthose. Man braucht den Leopardengrund. Das ist der Grund, Mix aus Stein und Sand an der Ostseeküste zwischen Boltenhagen und Rügen, aber auch in Dänemark. Wie mich
voll bei den Pilzesammlern.
So nämlich. So, oder die schönen Buchenwälder für die Pfifferlinge. Und dann braucht man diesen Leopardengrund. Man stellt sie auf einen Stein. Man braucht, das Wasser muss klar sein, weil die Meerforelle ist ein Sichträuber. Das bedeutet, die mit ihren Augen sieht sie den Köder. Dann gibt es natürlich Meerforellenköder, die man in ihrem Angelladen. Und da muss man sehr weit werfen. Und mein Tipp ist, kurbeln, kurbeln, kurbeln und Stops machen. Einfach im Kopf immer bis 10 zählen und dann Stop. 21 und dann wieder weiterkommen. Und immer in diesem Stop kommt die Meerforelle. Aber man sagt auch Fisch der 1000 Würfe. Das ist ein sehr schwer zu fangender Fisch. Habe ich nicht verstanden, weil bei 1000 Würfen habe ich so 27 davon. Aber
ich kenne die ganze Beschreibung, weil ich fühle mich gerade an meine Jugend im Madhouse erinnert.
Im Madhouse?
Ja, da war ich auf Leopardengrund und war Sichträuber.
Ja.
Und das ist meine Jugend im KitKat gewesen.
Und hab tausendmal die Angel ausgeschmissen und hab nichts gebissen.
Vor allem Jugend. Ja, die Harpune. Aber
da dachte ich gerade, so ein schönes Bild.
Aber ich dachte mir gerade, wenn Martin bei einem Date das am Tresen erzählt, ist das ja nicht unsexy.
Naturverbunden, also, ne? Mann, der nicht spielsüchtig ist oder so.
Genau.
Naturverbunden.
Ja, also.
Angeln hat, glaube ich, die Pomadigkeit und das ist schon seit langer Zeit. Es gab früher, vielleicht gibt es ihn noch, D-Max?
Ja, klar.
Gibt's
ja.
Noch?
Da gab's die D-Mark gibt es nicht mehr, das hast du
verwechselt. Das ist auch gut so. D-Max, da gab es so einen Fischer und den habe ich gerne gesehen mit so einem Bandero. Der hat mich zwar manchmal wahnsinnig gemacht, weil er so ein bisschen...
Der ist ja leider gestorben. Ist ja ein
aber so ein Halb-Indianer war? Nee, war ein Deutscher.
Ja, klar, der Deutscher.
Aber er hat immer so ein halb
Mann, ich bin gerade total doof. War eine große Legende. Remo, Dings, egal. Aber er ist gestorben vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich, oder so. Ist natürlich eine Legende. Aber diese Angelsendung bei D-Max gibt es ja nach wie vor. Dieses Monsterfische oder wo Leute um die Welt, von diesem Jakob Wagner, dieser Scheche, der dann um die Welt fährt und immer diese Monsterfische fängt und so. Das sind ja auch alles so krasse Formate. Also da sehe ich ja meine Zukunft drin, glaube ich.
In einem Angelformat.
Hast du schon Angel-Merch? Gibt es schon den Materia?
Ich habe einen Hoodie. Ich habe einen Song, der auch Blue Marlin heißt. Also den Song über meine Erfahrung mit meinem auf Jamaika damals habe ich auf dem vorletzten Album einen Song, der Blue Marlin heißt. Der auch live krass ist. Da kommt der Blue Marlin in New York. Riesen LED im Hintergrund. Die Brooklyn Bridge wird aufgebrochen. Und die ganze Welt steht unter Wasser. Und der Riesen Marlin. Ganz romantisch. schwimmt so durch.
Ja, aber gut, aber wenn du vorhin war das so, du machst Sprechgesang, ich kann die Gruppierung nicht ganz klar auseinanderhalten, ob es jetzt Hip-Hop oder Rap ist. Nein, aber das deshalb nochmal, entspann dich doch mal, ich leite doch mal eine Frage ein, ohne gleich richtig dumm rüberzukommen. Ich kann sozusagen die Genres auch innerhalb dieser Form der Musik nicht klar voneinander trennen. Ja. Was ich aber weiß, ist, dass Capital Bra Pizza und Säfte macht oder Frucht- oder Obsttee oder Eistee. Irgendwie sowas. Okay. Eistee. Haben wir bei dir zu erwarten, dass wir den Materia Kramsalat in Zukunft kriegen oder den Blumal in der Dose oder so?
Das machen wir dann zusammen.
Weil du wohl auch die Remoulade immer mit dir rumgeschlagen hast. Und Remoulade und Backfisch geht ja sehr gut zueinander.
Das stimmt.
Ich habe eine Vermutung. Warum du immer Remoulade mit dir rumgetragen hast?
Warum?
Manchi.
Monchi von Feine Sahne nee, oder
Manchi?
Ach so.
Manchis.
Manchis. Kennst du den Begriff? Ja, klar, natürlich, ja, natürlich. Aber,
einfach so.
Aber das stimmt, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Erstmal stimmt es nicht.
Stimmt auch nicht?
Das stimmt komplett nicht.
Das gibt es ja
Remoulade
nicht.
Ist für mich. Also,
lieber Kritiker, so. Gerne nochmal nennen, dass Herr Sebastian Merkel gerne nochmal unvorbereitet. Ja, genau.
Also, und es war gerade so, dass ich draußen saß und man sitzt da draußen und man denkt so, was, warum, wo kommen, wie kommen die darauf? Und dann sitzt meine Managerin neben mir und sagt die ganze Zeit so, ja, es gab wahrscheinlich irgendein.
Moment, was hat die gesagt?
Na, sie hat gesagt, das wurde anders ausge, da waren auch noch zwei, drei andere Sachen. Aber ich fand es ja okay.
Oftmals ist es so, wenn man bei Wikipedia recherchiert, war es ja generell für uns erstmal so die Enzyklopädie. So,
aber diese Remouladensache check ich einfach nicht.
Da wird auch bis heute behauptet, mein Vater sei Architekt. Was überhaupt nicht stimmt.
Aber war Architekt.
Also, was stimmt? Ich habe einen Vater. Und was stimmt? Also, dass es auch einen Architekten bei mir in der Familie gab. Aber die beiden hatten nichts miteinander zu tun.
Ja.
So, aber ich lasse das
mein nicht. Mein Vater ist ja Seemann, und denkt man auch, man ist ein Fischer. Aber es hat ja im Osten überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Im Osten war das ja der Job. Das war der einzige Job, wo du frei reisen konntest.
Aber erklär doch bitte mal ganz kurz dieses Remouladending. Also wo
Hochzeitsreise mit meiner Mutter, Athen auf der Akropolis, in den 70er Jahren, standen Westtouristen auf der Akropolis und die so, wo kommt ihr denn her? Aus Rostock. Und die so, ihr dürft doch gar nicht reisen. Und meine Mutter, mein Vater, die verarschen und sagt, doch, wir dürfen reisen. Wir erzählen das immer nur. In der DDR, dass das System so bleibt. Und die so, wirklich echt? Und haben 10 Westtouristen auf der Akropolis. Wie ist das 1974? Was eine tolle Geschichte ist
ja,
das?
Ja, mit uns Wessis kann man es ja machen.
Aber wie ist denn die Remouladengeschichte?
Dafür habt ihr auch so ganzen schönen Häuser.
Wie wäre die Remouladengeschichte denn korrekt? Also welche Rolle
ich habe noch nie das Wort Remoulade mit mir irgendwo im Zusammenhang gehört. Deswegen ist es, wahrscheinlich war das Remoulana oder irgendwas Star Wars oder
das
so.
Das ist diese Meer und man muss aufpassen. So, ich
habe das nicht gelesen, das wurde mir erzählt von einem ihm nahenstehenden Menschen. Also jetzt muss ich mich ja doch mal hier verteidigen.
Kommen wir wieder zu Beginn der Sendung. Es wurde dir was erzählt von einem nahenstehenden Menschen über eine Atmosphäre innerhalb meiner Bullerei. Und du hast das für bare Münze genommen.
Ich kann hier wirklich, hören das ist ja da. Generell
also,
schon
du hast auch gar keine Schuld. Manchmal ist es ja so, manchmal müssen noch zwei Wörter rangehangen werden, um eine Geschichte zu erzählen.
Okay, und welche wären das da gewesen?
Wir machen natürlich auch Remoulade, wir lieben ja auch das Kochen und ich bin ja auch, also das ist ja auch sehr wichtig, glaube ich, weil dieser Podcast ist für meinen Bruder viel wichtiger. Mein Bruder ist ein unfassbar toller Koch gewesen, also ist immer noch ein toller Koch, aber hat im Hotel Neptun gelernt, in Rostock, so die beste Adresse am Strand, hat dann im Atlantik gearbeitet und ist dann um die Welt von bis, hat so High-End gekocht und ist jetzt...
Macht jetzt was?
Geht's nicht mehr, weil die zwei Kinder von unserer Familie brauchen 24 Stunden Aufmerksamkeit. Musste diesen Job sozusagen an den Nagel hängen. Ist jetzt der Chef von all den auf dem Flughafen in Kopenhagen. Er ist in Schweden, mit der Schwedin verheiratet. Und die Kids brauchen aber zu viel Aufmerksamkeit, dass der Job so nicht funktioniert. Und wir lieben unsere Familie und alles ist krass. Aber der macht jetzt den Flughafen in Kopenhagen, ist der Chef von diesen ganzen Restaurants und so.
Wie geil.
Aber er ist eigentlich Koch. Und gut, eigentlich ist er richtiger Koch.
Verstehe ich total, was du meinst, aber der Flughafen Kopenhagen ist kulinarisch für mich State of the Art, ist großartig. Ich finde es richtig, richtig gut. Ja, also im Verhältnis zu ganz vielen Flughäfen, irgendwie die ja auch schon bereits seit Kopenhagen.
Du musst jeden Tag 2,5 Stunden von Ystad aus Schweden hinfahren, jeden Morgen.
Das ist halt, wenn man auf dem Land leben will, so.
Ja, aber nee, da gibt es für die Kids halt gute Schulen.
Ja.
Deswegen ist das alles so.
Und dann ganz liebe Grüße an den...
An Robert, an meinen Bruder.
An Robert.
Der ein großer Fan natürlich ist und sagt natürlich unter den Köchen, dich sehr mag und das nicht mit allen Köchen so ist. Ich sag jetzt auch keinen Namen. Ich hoffe,
wir wissen,
aber du bist bei den coolen Köchen auf jeden Fall cool gewesen.
Und wie dafür findet der richtig kacke?
Wolf Zache.
Das ist ganz gut. Das ist ganz gut, das ist kein richtiger Koch, ist Schauspieler. Der Koch ist Ralf Zache. Aber Ralf ist zum Beispiel, für mich einer der absolut, der weit unter seiner eigentlichen
Leistungsfähigkeit. Aber letzte Episode, lustigerweise.
Habe ich auch schon erzählt?
Drüber gesprochen.
Dann haben wir, also Ralf ist, ist einer der wirklich fachlich wirklich gut ausgebildeten Köche und auch ein unfassbares Geschmack.
Ich glaube, den ging einfach damals, es gab natürlich einfach so eine Koch-Community von so Leuten, den ging einfach dieser ganze Fernseh-Uncool-Scheiß auf den Sack. Scheiß. Und das hat die einfach so, ne, also das ist, glaube ich, so das Ding gewesen. Also so kann ich mir das so wahrnehmen.
Wir haben einen Hörer, der die folgende Frage hat: Brauchen wir wirklich in Hamburger Restaurants Schwertfische auf der Karte?
Auf keinen Fall.
Eine sehr gute Frage, würde ich fast mit Nein beantworten. Wir stehen ein bisschen vor einer großen Problematik noch in Hamburg. Da tut sich gerade ganz, ganz, ganz viel, weil wir natürlich immer Thema für Thema, auch gerade was die Nachhaltigkeit angeht, bearbeiten. Wenn wir wieder akzeptieren, dass es natürliche Ressourcengrenzen gibt, also dass auch ein Fischer mal nichts fängt, und wir dann eben auf der Karte keinen Fisch haben und diesen Prozess des, okay, wir müssen immer alles überall an den Tag legen, dann würde ich sagen, nein, brauchen wir nicht zwangsläufig. Dann ist nur die nächste Frage, bräuchten wir Dorade, bräuchten wir Wolfsbarsch, bräuchten wir, oder bleibt jeder nur, Schuster bleibt dann an Leisten? Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, den Horizont erweitern, andere Dinge auch probieren und erleben, oder wollen wir wieder die Käseglocke über uns stülpen? Aber Schwertfisch bin ich der Meinung, nein.
Also ich finde zum Beispiel, wir haben auf Rügen auch, also immer wenn man das sieht, dass Leute, es gibt glaube ich in jeder Stadt einen Laden, der Blue Marlin heißt oder so. Also das ist einfach so, das haben wir auch und das denkst du einfach immer, das passt einfach nicht, weil die Genetik ist Dorsch, die Genetik ist Hering oder die Genetik ist Zander, Hecht, Barsch und ich finde das auch nicht so. Natürlich, also ich finde, wenn man den Fisch hier fangen kann und zum Beispiel beim Wolfsbarsch, einer der tollsten Speisefische, wie ich finde, können wir fangen auf Sylt. Ist, natürlich, Wolfsbarsche Sylt ist riesen. Die Wolfsbarsche kommen immer besser. Große Wolfsbarsche kommen nach Sylt, kommen in der, sind der Nordseefische. Ich habe meine ersten in Cornwall gefangen, mit Campino zusammen.
Guter, wo gefangen?
Cornwall, England.
England, Südengland.
Aber es ist ein Fisch, der sehr unfassbar leckerer Fisch auf der Welt. Aber wir können ihn in Deutschland fangen. Und deswegen, ja, wir können ihn hier so essen. Aber wenn der Fisch jetzt ein Schwertfisch, natürlich gibt's die im Mittelmeer, es gibt ja den normalen Schwertfisch noch aus dem Mittelmeer, aber so selten, das ist alles so, muss man das, da sage ich auch einfach nein. Ich finde diese lokalen Fische und wie das bei den Müritzfischern ist, auch in den Restaurants oder auch in diesen Räucherbuden und diese Fischbrötchen und auch mal wieder so ein bisschen das wertzuschätzen, wie geil einfach wie geil einfach ein Hecht schmeckt oder wie geil einfach, klar, überall ist der Zander, aber wie geil das alles ist, wie was man machen kann, was man für Fischbuletten oder so machen kann, auch so, ne?
Das ist übrigens eine der Positiven, ich bin ja oft genug am Schimpfen und Fluchen wie ein Rohrspatz über bestimmte Restaurantkonzepte und an der Stelle muss man wirklich vollen Respekt mal senden, weil auch solche Konzepte tragen dazu bei, dass wieder die Wertschätzung vor vermeintlichen also preiswerten oder nicht wertzuschätzenden Speisefischen stattfindet. Also als Lieblingsbeispiel ist da wirklich der Hecht. Der Hecht ist nicht nur geil für Farce, sondern lässt sich wunderbar braten. Hat nur das Problem, dass er eine richtig dreckige, miese
Y-Grete
hat. Und die kannst du als Koch nur mit einer ganz bestimmten Technik rausschneiden oder eben halt rausziehen. Also ist ein Fisch oder der Karpfen. Ich habe jetzt gerade das erste Mal einen Wildkarpfen seit Ewigkeiten gesehen. So da war ich ja in Österreich. So, aber was für ein geiler Fisch.
Wer von euch ist Karpfen zu Weihnachten? Habt ihr das als Familie?
Wir hatten das früher in der Tradition nicht mehr.
Wir haben das. Meine Schwester und ich essen immer jeweils das Auge auch, weil meine Oma das gemacht hat.
Auge oder die Backe?
Auge. Meine Oma hat das Auge rausgenommen.
Ja.
Ehre auf meiner Liebe von Oma.
Ja.
Und dann hat sie, kam da aus einer ganz anderen Zeit. Also sie und mein Opa sind ja in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern sozusagen dann geflohen. Mein Opa war da Fischer. Und sie haben einfach alles verwertet. Und meine Schwester und ich machen bis heute das so, immer, 28., 29. so ist Karpfenessen und das ist immer der geilste Tag, weil es immer bei meinem Vater zu Hause, weil meine Schwester in Rostock ist mit meinem Vater, wir machen Karpfen blau, straight, mit einer geilen Meerrettichsoße, wo wir 6 Meerrettich, wo alles richtig geil ist. Und am Ende essen meine Schwester und ich immer das Auge auf Ehren meiner Oma. Das ist ein ganz toller Moment. Ich habe mal bei eine Insta-Story von gemacht, das war dann alles, oh Gott, was macht ihr? Mhm. Machen wir für meine Oma.
Da habe ich gerade so vor, ich habe so einen miesen Geschmack gerade in der Schnauze, weil wir haben Karpfen viel gegessen. Für mich aber als Kind das Highlight, das andere war mir immer zu knubbelig und auch grätig, weil da wurde noch kein Grätenschneider eingesetzt oder sonstiges. Und wir hatten immer eine Schüssel Notfallkartoffeln auf dem Tisch. Das heißt, wenn du eine Grete geschluckt hast und die hat sich festgebissen, dann hieß es, ab, Kartoffel rein und schlucken. Ja. Ja, also das war dann wirklich
das
nur
war der Trick,
um die Grete wieder aus der Röhre rauszukriegen. Aber dieser Geschmack von der flüssigen Butter, mit der habe ich jetzt gerade in der Schnauze, von dieser wachsig gelben herrlichen Salzkartoffel vorher geschält mit, wie auch immer meine Oma das gemacht hat, weil ich kann es bis heute nicht. Auch geil. Also das sind, aber das ist eben das Schöne dahinter, dass eben auch solche Produkte, das ist das, was zum Beispiel Innovation auch oft ausmacht, und hatten wir voran im Gespräch, dass Menschen einfach an so einem Produkt arbeiten müssen, weil eins dürfen wir nicht vergessen, wir werden den Menschen nicht verändern. Das wird nicht passieren. Wir können ihn bewegen, wir können ihn motivieren, aber der Mensch ist der Mensch. Und wenn du ihm dem Menschen ein Angebot schaffst, was aus Überfluss und sonst ihm besteht, dann hat er das Bedürfnis,
das zu haben. Aber das ist so schlau und so richtig. Weil das ist ja genau die Sache mit dem Ceviche. Das musst du halt einfach nicht mit dem krassesten. Du kannst das Ceviche ist das Allertollste mit einem Dorsch.
Wenn er frisch ist. Und das Schlimmste, wenn er alt ist.
Natürlich, aber immer Dorsch zerfällt, wenn er alt ist. Ja. Einfach. Aber, ja, aber auch mit dem Barsch. Wir machen es auch mit Barsch. Und das geil. Ist perfekt. Ja. Barsch-Ceviche. Ja. Direkt vom Fang. Und dann siehst du die Restaurants, die auf einmal das Ceviche so anbieten. Ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwie in Berlin ist oder so. Und dann siehst du so, dann siehst du diese Namen dahinter stehen. Und früher waren das einfach immer diese ganzen Exoten und das ist total super, weil das ist, glaube ich, die Erkenntnis von allem, was du gerade gesagt hast, dass man das verschieben muss und dass man einfach auch Fisch geil essen kann von hier. So, ja. Und das ist einfach, wie das mit dem Hecht auch ist. Und auch, wenn du so kleine Nuggets machst oder ob das mit so See, also die Seedachs-Geschichte ist übrigens, kennt ihr die Seedachs-Geschichte? Ist die beste Geschichte der ganzen Welt. Kennt ihr die?
Also, dass der Name erfunden ist.
Dass es von einer Fischverkäuferin erfunden wurde, weil sie den nicht verkauft hat.
Ja.
Köhler. Hm? Wir haben ja auch Köhler bei uns. Und keiner wollte das Köhlerbrötchen haben. Das ist ja immer noch so, dass meiner Meinung nach 99% der Leute, die dieses rote eingefärbte Fischbrötchen mit den Zwiebeln kaufen, denken, sie kaufen ein Lachsbrötchen. Durch diese Farbe, dieses Rot, das ist immer noch so.
Hm?
Und sie hat das einfach ja nicht verkauft bekommen und hat dann einfach gesagt, wir nennen es einfach Seelachs.
Hm?
Das ist so der arme Leute Arschlochfisch gewesen, der Köhler. Also er war nicht nur ein Arschloch bei der CDU.
Oh, du bist so ein Arschloch.
Nein. Und dann ist es ist, glaube ich, nach dem Bismarck und nach dem, so eine tolle Geschichte zu, was nicht ein Stralsund der Fischer war, aber nach dem Matthias und nach dem Bismarck ist, glaube ich, das erfolgreichste, millionenfach verkaufste Fischbrötchen, was immer nur liegen geblieben ist, weil sie einen neuen Namen gegeben hat. Das ist eine tolle Geschichte. Ja.
Es gibt gerade auf einem anderen Level Pizza und Pinza, ist ähnlich so. Der Pizza gibt es seit Ewigkeiten. Pinza war einfach ein Marketing-Gag. Also man hat einen Namen gesucht für was sich gut verkauft und einfach in dieser Welt sich mit bewegt und trotzdem dann eine Begründung hat. Und das ist viel, also in der Kulinarik, da ist ja, ich will nicht sagen viel, aber es gibt einige von diesen Momenten, wo eben eine Nennung, eine Begrifflichkeit
auf einmal
da vorne, wo du sagst, naja. Mhm. Geht ja auch
aber
bei
so
euch.
Aber so einfach, ha? Ne? So, also wie die Menschen.
Das eine Gericht aus dem Osten, Wurstschnitzel, wie heißt es bei euch?
Jägerschnitzel.
Dankeschön. Also da ist aber alles gewesen, aber kein Jäger dran.
Kennt ihr Hamburger Schnitzel mit dem Ei drauf?
Ja.
Aber heißt das hier auch so? Das habe ich nicht. Wir haben ja im Osten, ja, also erstmal gibt es 99,9% natürlich, es ist halt Worcestersoße.
Ja.
Es heißt so, wer Worcestersoße sagt, ist auch scheiße, auch wenn es richtig ist. Manchmal ist auch, wenn was richtig ist, ist es scheiße.
Ja,
es
gibt keinen im Osten. Ich sag trotzdem weiterhin
Worcestersoße. Nein,
du sagst es.
Ich meine das von Ossis. So, weil es einfach Worcester.
Ah, jetzt kriegen wir Temperatur.
Es heißt das ist einfach.
Wie Houston Street.
Ja, es heißt Worcester. So, und es ist es muss einfach so heißen.
An der Stelle, das ist wirklich, auch da gab's zum Beispiel auch mal einen Shitstorm irgendwie im Rahmen einer Sendung. Ich meine, Familie kommt aus Rositz, das ist bei Thüringen. Und ich habe irgendwann mal in der Kochsendung gesagt, im ARD mit das Programm, boah, ich bin so doppelte Randgruppe, Pinneberger und Ossi. Und boah, das wurde von niemandem witzig gefunden. Nehme ich jetzt auch zurück. Witzig. Aber ich dachte so, hey, es ist doch, wir beobachten doch nur und es geht doch nicht darum, um jetzt ein Grenzgebiet zu ziehen, weder in die eine noch in die andere.
Das ist doch einfach nur ein geiler Witz.
Sondern ist doch einfach ein Humor. Fertig. Ja. Also das ist so. Ja. Und ich lache über mich selber. Also das ist auch immer am wichtigsten. Ne? Und wenn man sich da auf die Füße getreten fühlt, denke ich manchmal, überlege ich mal kurz, warum. Das war jetzt nicht ganz so dramatisch, weil mich irritiert das und es macht mich auch immer noch ein bisschen traurig, dass wir hier sitzen und uns immer noch ein bisschen, ich sag mal, auf dünnem Eis bewegen, wenn wir nur Ost und West sagen.
Ich finde das auf jeden Fall mega, also total egal, weil das ist alles, also solange du alle einbeziehst in Wahnsinn oder in Beleidigung, ist alles okay. Und wir Ossis oder so, wir hatten ja immer das Problem sogar als Rostocker, dass wir nie so die richtig waren, immer so Nord-Ossis. Das war ja immer noch ein Riesenunterschied zu Sachsen oder so.
Da wird auch noch differenziert.
Ja, na klar, meine Familie ist auch aus Thüringen. Meine natürlich, weil wir reden ja nicht so. Wir reden halt Norddeutsch, moin moin. Ne? Wir reden halt wie hier. So, und das ist ja ein bisschen was anderes als zu Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Also ist natürlich so. Das ist ja immer so die
Welt. Ich möchte einmal ganz kurz festhalten, dass der Osten oder der Westen, nicht rede, weil sie Osten oder Westen sind, sondern weil wir unterschiedliche Landstrichen eines Landes sind. Der Bayer hat schon immer anders gesprochen, der Sachse hat schon immer gesprochen und der Hanseat hat schon immer anders gesprochen.
Aber wie du siehst, auch im Osten gibt es Westen.
Und, und dann noch von North.
Also
insofern, das Nordgesicht.
Hier gab es gerade einen frühstuhlartigen Ausbruch. Der war auch wirklich gut.
War emotional. Über
Freude gefreut.
Ach so. Ja, emotional ausgebrochen.
Ja, aber ich merke schon, die Flachwitze von Materia, die machen dich ein bisschen feuchter als meine, ne? Ja. Findest du schon besser?
Mhm. Hä? Das sind ja keine Flach. Also nur weil Phipps Asmussen jetzt tot ist, heißt das nicht, dass wir keine Flachwitze
machen. Richtig.
Ich sehe da, bei mir rennst du da offene Türen ein.
Komm ich dann euch an den Tank?
Ja, bitte raus, hau raus.
Nein. Okay, ein Phipps, kann ja, jeder bitte. Von euch einen Spruch von Phipps Asmussen? Also ich kann einen. Komm ich an eine Tankstelle? Mhm. Fahre ich da mit dem Auto und dann sehe ich da so einen Typ, der sich da einen runterholt, ne? Und dann sehe ich da hin und sage, findest du das normal? Sagt er, nee, super. Komm.
Ja. Geht ein Pferd zum Friseur, kommt mit dem Pony raus.
Ja. Ist da Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe. So.
Oh, wow.
Sehr gut.
So,
oh
mein Gott. Hier möchte ein Zuhörer oder eine Zuhörerin wissen, Martin, der Unterschied zwischen Süßwasser und Hochsee. Beim Fischen.
Der Salzgehalt.
Tolle Frage. Also eine gute Frage ist der Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser. Aber Hochsee ist ja mehr Salzwasser und Süßwasser hat keinen viel geringeren, manchmal Einströme von Flüssen, aber kein Salz. Es gibt ganz andere Fischarten. Fischarten aus dem Süßwasser können im Salzwasser nicht leben und andersrum genauso, außer so ein paar Ausnahmen, wie der Aal zum Beispiel. Der Lachs, der ja in die Flüsse zieht zum Laichen. So, aber der Hecht zum Beispiel, der kann auch einen geringen, also in der Ostsee gibt es ja alles. In der Ostsee gibt es die Ostseebarsche, die Ostseehechte und die ziehen dann immer wieder rein, aber sind mittlerweile fast leider ausgerottet und bleiben jetzt in ihren Laichgebieten in den Seen. Aber normal so ein fauler Hecht irgendwo im See in Brandenburg. Der einzige, der richtige King für mich ist ja der Aal. Das ist ja der King. Ich sag ja immer Wohlstand für Aale, sowieso. Aber der Aal ist ja wirklich, es gibt auch diese krassen Arte-Dokus auch. Was das für ein, also dieser Fisch ist ja kein Fisch. Er ist alles.
Er ist Snake. Elektrizitätswerk.
Er hat die ganze Welt verändert. Die Maoris zum Beispiel, Neuseelands Urvolk, sind ja den Aalen nachgewandert und es gibt unfassbare Dokus. Und es ist ja immer noch das größte Geheimnis der Geschichte. Also jeder, der sich für kulinarisch, für Tiere, fürs Essen interessiert, der Aal ist der
King. Ich sag schon immer, Aal, you need is love.
So, der Aal ist der King, weil das immer, es gibt ja dieses Mysterium, der kommt, jeder Aal kommt aus der Saragossa-See, das ist bei Fidschi, ist in der Südsee, ne? Da kommt jeder Aal her. Jeder Aal, der bei uns im Tümpel, in Lurup, irgendwo hier um die Ecke, in einem Fluss ist, kommt daher. Der Aal hat das Problem, dass er ja von den Franzosen viel, als die Glasaale werden ja abgefischt. Der Kormoran tatsächlich, der sehr gerne im Flachwasser die Aale holt. Und der Aal ist ja vom Aussterben bedroht mittlerweile. Der war ja noch vor 15, 20 Jahren der Hauptfisch für Angler. So, ne? Aal riecht 3 Bluttropfen auf der Größe von Manhattan, ist die größte Nase aller Tiere. Und dann gab es noch eine Arte-Doku drüber, dass sie mit so einem riesenkrassen, wo sie sonst immer so Riesenkraken suchen, mit so riesen Unterwasser, waren sie in der Saragossa-See. Um das wirklich zu beweisen, weil das immer noch nicht bewiesen ist. Es ist noch als einzige Sache noch nicht bewiesen. Es gibt sie nicht. Und dann sind sie, die ganze Mission hat irgendwie 20 Millionen gekostet. Und du siehst so am Tag 5, siehst du einfach so einen Aal vor der Kamera, so vorbeischlängen. Und das ist wirklich wahr. Jeder Aal, Aale gehen über Land. Also jetzt nicht hunderte Kilometer, aber ein paar haben den Instinkt, gehen praktisch mit einem Strom aus der Saragossa-See.
Über Land meinst du?
Tarnen sich dann aber aus dem Wasser.
Tarnen sich dann als Schlange, gehen aus dem Wasser und gehen dann einfach in unsere doofen Seen und alle kommen aus Fidschi.
Das ist krass.
Ist das genial?
Trotzdem würde ich immer noch sagen, dass das größte Mysterium immer noch die Schwangerschaft von Maria ist. Also da würde ich immer noch mein Tausender drauf setzen. Da bin ich auf Platz 1. Aber ist auf jeden Fall
eine Tierwelt.
Aber ist das nicht generell? Das ist
so genial.
Das ist das Spannende dahinter, wenn man so eine Freude dahinter hat und wenn man auch manchmal einfach mal nachts 2 Stunden wach ist und sich Dinge im Fernsehen anguckt, wo man normalerweise keinen Zugang findet.
Also für dich ist Arte vielleicht nachts, aber es gibt auch andere Leute, die Arte auch 20 Uhr gucken.
Na gut, das ist ja meine Arbeitszeit im Wesentlichen, meines bisherigen Lebens gewesen. Also da, während ihr Fernsehen geguckt habt oder Essen wart, habe ich halt Essen entweder fürs Fernsehen oder im Restaurant gemacht. Ich bin nicht der klassische Fernsehmensch, nicht weil ich nicht Fernsehen mag, weil ich muss nachts gucken, deshalb klar, ist das so ein bisschen. Klar.
Aber es ist zum Beispiel auch so, dass nur Kriege, es gab ja auch die Heringskriege mit den Spaniern und den Engländern, es gab ja Kriege für die alle. Die Leute verstehen, es geht ja nicht nur um den, keine Ahnung, Jesusfisch oder dies und das. Ist sowieso geil, dass das so ein Angel-Podcast ist, oder?
Also ja, wir sind ja Kulinarik-Podcast und am Ende des Tages passt das ja hervorragend.
Ist ja trotzdem spannend. Aber genial.
Ja, und vor allem relativ.
Wenn ich in Sachsen einen Angeladen haben würde, würde ich einen Angelsachsen nennen. Ich muss auf Toilette.
Ja, ich wollte gerade sagen, werden wir den Druck kurz los. Nein, was ich ganz interessant finde, sind ja auch die Fragen, die du stellst. Wir bewegen uns allerdings in einem relativ komplexen Nerdwissen. Also für die vielen Leute, die gegebenenfalls sich interessieren zu angeln in Zukunft irgendwie so. Wie lange braucht man für einen Angelschein?
Zweitgrößter Verband Deutschlands, über 4 Millionen aktive Mitarbeiter.
Und du möchtest irgendwann mal stellvertretender Kassenwart werden oder was soll hier die Lobhudelei?
Es sind nicht so wenig, wie man denkt.
Ich habe gefragt, wie lange dauert ein Angelschein?
Es gibt eine App,
ja,
mit der man es natürlich sehr gut vorlernt. Im Vergleich zum Bootsführerschein viel leichter, 2 Wochenenden hingehend.
Den man übrigens auch auf dem Kiez kaufen kann.
Wen?
Den Bootsführerschein.
Sag das nicht so.
Was? Das ist ganz schön komplex.
Ich glaube, Dieter Bohlen hat so einen.
Oder hat er? Ja, also du darfst bis 50.
Also ich bin mit 3 Anwälten durch dieses Thema gerade durch, deswegen sage ich dazu nichts mehr.
Nee, den Bootsführerschein, nicht den Angelschein.
Nee, den Bootsführerschein. Den
Bootsführer kann man kaufen.
Nein, also es ist eine harte Straftat einfach. Es ist eine Dokumentenfälschung.
Alles, also die Hälfte von dem, was man auf dem Kiez kaufen kann, ist eine harte Straftat.
Du ist ja nicht so, dass es keine Leute gibt, die nicht mal gekauft hätten.
Ja.
Aber ab und zu werden auch mal Leute hochgenommen, was zum Beispiel passiert ist. Und dann hast du eine Liste, wo alle Namen registriert sind. Und dann stehen auf einmal 10 bei der Bullerei hier. Ja. Sagen, können wir da Bullen sagen? Nein, Polizisten vor deiner Haustür und suchen diesen Schein. Das habe ich alles gehört, dass sowas passieren soll.
Leute, da könnte ich die auch anrufen, um mal meine ganzen EC-Karten, Ausweispapiere etc., weil ich finde nichts mehr.
Tja.
Also das ist so, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich gar keinen Impfpass habe, obwohl ich echt gut durchgeimpft bin, aber finde ich den noch? Nee, ist weg. Die Frage verstehe ich nicht, aber ich finde sie einfach drollig formuliert. Moin, schon mal abgemiedert?
Ja, natürlich.
Abgemiedert klingt für mich.
Was könnte es sein?
Die Angelschnur verloren.
Es hat was mit dem Fisch der Y-Krete zu tun.
Ich hätte jetzt gesagt, abgemiedert ist so ein Meter lang Fisch gehäutet.
Auch gut, aber Y-Krete, welcher Fisch?
Der Hecht.
Genau. Es ist magisch, wenn man einen Hecht über 1 Meter fängt, ist praktisch die magische Grenze. Und wenn man einen Hecht mit 100 Zentimetern plus gefangen hat, also so ein Superhecht ist 1,20 Meter, Welthecht ist 1,30 Meter. Wir haben ja die krasse
Welt der Welthecht.
Ja, dann 1,30 Meter.
Ein reiner Welthecht.
Einmal im Leben, einmal, zweimal, dreimal im Leben, wenn du richtig hart angelst. Habe ich noch nie geschafft.
Hast du? Also, aber da komme ich gleich noch drauf.
Dann kannst du mit Fug und Hecht behaupten, dass du richtig was gefangen hast.
Ich habe befürchtet, dass der kommt. Ja. Der hat sich lange angedeutet. den größten Fisch, den du jemals geangelt hast?
Das war der Blumenaalen. Ja, 3,50 Meter.
Jetzt ist das so, wenn ich ein großes Tier bekomme und ich hol's ja nicht, ne? Und ich hab oft den Moment, dass ich denke, boah, danke und auch ein bisschen Schuld in mir drin.
Genau das ist es.
Dass ich dann auch manchmal denke, so, oh, das ist eigentlich zu schön, um jetzt einfach nur profan von jemandem wie mir verarbeitet zu werden.
Genau das ist das Gefühl gewesen.
Also das ist so
1:1 das.
Weil das wächst ja nicht in 14 Tagen. Sondern da ist ja, das ist ja ein Stück.
Genau, das ist wie bei einem Thunfisch, bei einem großen, wenn du dieses majestätische Wesen siehst.
Ja.
Das habe ich ja vorhin mal kurz angesprochen, wie so ein Elefant oder so. Also nur weil der Fisch so ein bisschen die Lobby nicht hat, ist ja leider so. Das ist schon hart. Aber bei mir war das auf Jamaika. Bei mir war das auch so, dass das ganze Dorf, wo ich gewohnt habe, wir haben den komplett verwertet. Der hängt doch bei mir zu Hause an der Wand. Mhm. Also Fische werden ja anders präpariert als
die werden modelliert, also, oder nicht?
Ja, die werden so gesprayt, so paint. Aber es wird noch das, also beim Schwertfisch wird das Horn erhalten und so. Das dauert ein bisschen, wird dann so mit Airbrush angemalt und das Fleisch. Und das
ein haben bisschen wir. Wie können wir den bitte schneiden?
Bitte nicht.
Können wir den bitte filetieren?
Die wird ja auch haltbarer gemacht durch moderne Technik. Bitte schneiden.
Bitte nicht. Und das ganze Dorf hat davon gegessen. Das war super.
Das finde ich sowieso. Ich war jetzt gerade für Kitchen Impossible unterwegs und war in einer Region, also eigentlich eine karge Region, aber unfassbar tolle Gastgeber, Burgenland. Und
Burgenland,
also in Österreich, und habe Max Stiegel besucht. Und Max Stiegel ist ja einer unserer ganz großen Vertreter von Nose to Tail, ganzheitlich und auch wirklich alle Formen der Tierwelten zu verarbeiten. Also nicht immer nur Schigilagi, sondern auch wirklich Tauben mit Kopf und Kralle auf den Teller zu packen. Und da gab es ein Schlachtfest. Und das hatte eine sehr schöne Demut bei aller Opulenz, die wir dort begangen haben. Also es war irgendwie so eine totale Dankbarkeit da, obwohl wir sehr viel gesoffen haben, sehr viel gefressen haben und sehr viel auch getanzt haben. Da war so eine, ich nenne mal eine Band von reisenden Menschen, mir fehlt gerade der Fachbegriff. Es war ein unfassbar
Kelly Family.
Es war ein unfassbar schönes Fest, bestehend aus Dankbarkeit, Demut und Opulenz. Das mochte ich. Und wenn du das so erzählst, dann, dass eben das Dorf davon, dass das dem wertgeschätzt wird, weil man es eben mit vielen Leuten teilt und sich nicht nur den eigenen Froster damit vollknallt, finde ich das richtig gut.
Aber diese Dankbarkeit, Demut und was hast du noch gesagt? Dankbarkeit, Demut und
Opulenz.
Und Opulenz. Muss man die dir als Koch, also Meister seines Faches zuschreiben und Martin als Meister seines Faches Fischens, dass ihr das kennt, aber man dann verstehen muss, dass die da draußen das vielleicht gar nicht nachvollziehen können und nur eine Tierquälerei sehen?
Ja, also nochmal, 100%. Es gibt ja, das ist ja auch kein falsches Bild. Es
genau.
Ist nochmal wir haben eine Nahrungskette und es gibt Menschen, die sind der Überzeugung, dass wir nicht dazugehören, fleischliche Produkte zu essen. Mhm. Das ist eine knallharte Überzeugung und die mögen auch in ihrem Weltbild recht haben. Es ist aber auch zu rechtfertigen, wenn man sagt, ich sehe es ein bisschen anders. Was definitiv ist, und dafür ist es gut, dass es eben solche Leute gibt, dass sie auch manchmal unsere Übertreibung uns darauf aufmerksam machen und wirklich auch zu Veränderungen führen. Also die Peter führt bei mir zu Veränderungen, zu ich denke um. Das heißt aber nicht, dass ich dieselbe Fahne schwenken werde oder dass ich da unmittelbar davor bin, sondern es heißt einfach nur so, ja, die machen mich auf Missstände aufmerksam und das ist gut. Und wenn ich Missstände verhindern kann, dann ist das auch gut, weil nichts von mir ist böse inszeniert oder böse, wie soll ich sagen, motiviert. Ich habe keinen schlechten Gedanken bei den Dingen, aber hin und wieder denke ich mal auch nicht drüber nach, was ich tue. Und wenn du darüber aufmerksam gemacht wirst, ist es gut. Und vielleicht entwickelt sich die Welt weiter, vielleicht wird es mal eine Situation geben, vielleicht, du weißt nicht, was es ist. Das ist.
Man sieht ja auch bei das vegane Ernähren jetzt nicht.
Den schneiden wir definitiv.
Das natürlich.
Alleine der Name. Ja. Wenn du sagst, wir sehen es auch bei...
Das war zum Rausschneiden gedacht.
Ja, wenn du sagst, wir sehen es auch bei dem Fotzenkopf, dann bin ich wieder drin. Aber... Mir auch nicht. Kennst du das nicht? Es gibt doch so Leute, mit denen würde ich immer diskutieren, weil ich finde das richtig. Und ich finde es auch richtig. Und dann gibt es so Leute, wo du sagst, halt einmal die Fresse.
Ja, na klar.
So. Und dann schon den Namen dazu zu erwähnen, ist falsch. Das ist, als wenn ich den... Nein, das ist Quatsch jetzt. So. Pass auf, ich habe noch eine Frage.
Na? Soll ich eine zwischenwerfen?
Ja, mach mal.
Nach welchen Kriterien werden beim Angeln weißt du, was passende geil? Köder
besitzt,
rausgesucht?
Besitzt ihr einen Angelschein? Gute Frage, wenn du jetzt Nein sagen würdest.
Das
ist einfach so richtig dumm.
Das wäre wirklich richtig lustig. Dumm. Ja, ich lasse die Katze aber heute mal aus dem Sack.
Hast du eigentlich einen Angelschein?
Ich habe einen Angelschein, aber du brauchst ja zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern keinen. Da kannst du dir ohne Angelschein einfach einen Touristenschein holen als einziges Bundesland in Deutschland und einfach angeln.
Aber das ist eine gute Frage. Kann ein Wildangler was falsch machen?
Man kann alles falsch machen.
Also
weil man überhaupt nicht weiß, wie man zum Beispiel wie ich den Fisch artgerecht töte, ne? Also, dass der keine Schmerzen hat.
Auf den Kopf, oder?
Ja, das ist die Betäubung, aber der Kehlenschnitt, wie man das macht, wie man ihn entdeckt, das ist ja alles, das ist sehr schade, muss man ehrlich sagen, im Gegensatz zum Jagdschein. Ich glaube, beim Jagdschein, da weiß man alles. Also, wenn ich einen Jagdschein mache, kenne ich jede Pflanze, jeden Baum, kenne ich jeden Maulwurf per Namen und weiß, wie ich das alles so machen habe. Beim Angeln sind es so zwei Wochenenden und dann bin ich dann da, dann habe ich einen riesen Fisch an der Angel und dann haue ich ihn irgendwie so halbwegs mit meinem Zollstock, den ich noch dabei habe, so auf den Kopf und der...
Ich bin komplett bei dir. Ich hatte meine große Ehre, dass mir das Messer gereicht worden ist bei einer Hausschlachtung. Ich so, auf gar keinen Fall mache ich das. Ja. Nur wegen der Ehre, nur für den Moment, für den Augenblick. Mhm. Ist, glaube ich, auch Sprechgesang, ne?
Tick-Tack-Tock war das.
Mache ich das nicht, weil das ist Blödsinn. Das ist so, ich habe da überhaupt keine theoretische Vorbildung, vielleicht an einem Stoffkissen oder wie auch immer mal geübt, wie sowas geht. Mache ich nicht. Weil das wäre Quatsch gewesen.
Aber es ist ja trotzdem aber auf das Thema dieses Ehrenhafte zurückzukommen, das macht ja ein Jäger auch. Also ein Jäger, alle, die ich jetzt kenne, dann liegt das Reh da, meistens, die nehmen es ja meistens auch aus, weil buddeln es dann im Wald und so, die ganzen Innereien, also Gedärme und so, die haben ja immer, die legen die Hand auf den Kopf, ehren das Tier. Das Wichtige ist ja, glaube ich, bei allen Dingen, ob man es ernst meint oder ob man es einfach nur so zur Show macht.
In allem.
Für sich selber, in allem. Und beim Angeln ist es immer so, bei jedem Fisch bedankt man sich, doof gesagt, irgendwie innerlich und denkt sich, ey, geil. So, das ist jetzt nun mal so und das ist was sehr Besonderes und was, aber trotzdem kannst du das ja einem Veganer oder einem Veganer trotzdem nicht weiß machen, weil das ist ja deren Wahrheit und die andere Wahrheit. Und die Wahrheiten sollten irgendwie lernen, miteinander zu leben. Und unsere Wahrheit ist ein bisschen asozialer, deswegen sollten wir versuchen, mehr zu minimieren und einfach die Fleischleute noch viel nachhaltiger sein als die vegetarisch Lebenden, die ja auch nachhaltig sein müssen.
Wollte ich gerade sagen, also ich finde, dass wir in der, sagt man das heute überhaupt noch? In der First World? Was ist das? Oder sagt man das nicht mehr?
Der Jäger sagt First World. Mark Förster sagt.
Nee, ein geiler Albumnamen für Mark Förster.
First World.
Ja, der heißt mal doch, ja, okay, aber ist ein guter Name. Ja, also wir wissen ja, was
du meinst. Aber grundsätzlich ist es, jetzt bin ich raus. Nochmal?
Vielleicht, ich kann dir deine Gedanken Gott sei Dank nicht lesen, aber vielleicht wolltest du darauf hinaus zu fragen, ist es noch okay, dass wir in unserer vermeintlichen Welt, in der wir leben, die weniger Probleme hat als eine zweite oder dritte Welt, das Folgende sagen? Was du sagen wolltest, weiß ich ja nicht.
Nein,
gut. Dann kann ich ja meine Frage wiederholen, nach welchen Kriterien wird ein passender Köder ausgesucht beim Fischen, Angeln?
Sehr viel, also Größe, Farbe. Wasser, ist das Wasser klar, ist das Wasser trüb? Habe ich trübes Wasser, brauche ich einen sehr auffälligen Köder? Habe ich klares Wasser, brauche ich einen natürlichen Köder? Was ist die Saison? Zum Beispiel die Maifliegen kommen als Fliegenfischer, dein Kameramann bei Kitchen Impossible.
Hallo Jens.
Ne, hallo Jens. Ist einfach wichtig, wenn die Maifliegen kommen, dann brauche ich einen Köder, der genauso aussieht wie diese Maifliege.
Diese Maifliege?
Es gibt nicht nur die Maischolle, es gibt auch die Maifliege. Und dann brüten Millionen Fliegen und die Forellen und die Eschen gehen hoch und fressen diese Fliegen.
Was unterscheidet einen guten und einen schlechten Angler? Gibt es Qualitätsangler?
Schlechter Angler fährt ohne Bier raus.
Wow. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein guter Angler hat genau das, über was wir die ganze Zeit reden. Der hat den Respekt. Ganz einfach.
Ich meine von der Erfolgsquote.
Nö, gibt's nicht.
Also die Frage ist ja, ist Jens einfach nur dumm, weil er 3,5 Jahre nichts fängt? Oder ist es einfach so, braucht er die Erfahrung, braucht er den Ditcher? Nur, lieber Jens, an der Stelle wird, ich sag mal...
Nein, also dumm ist er, also dumm als Fliegenfischer sowieso schon mal nicht. Fliegenfischen ist sozusagen das elitäre Fischen der Angler.
Kannst du das bitte mal erklären? Könnt ihr bitte mal Fliegenfischen erklären?
Ja, du angelst keine Fische mehr, sondern Fliegen.
die
Lauterbach. Also Fliegenfischen ist so das High-End-Angeln. Das ist so, dass das sind nicht die Assis, auf gut Deutsch gesagt, das sind eher so die intellektuellen, gut betuchte, das sind die Eric Claptons. Eric Clapton ist ein begnadeter Fliegenfischer, hat Bücher darüber geschrieben, Barack Obama ist ein Fliegenfischer. Das ist was sehr, es gibt diese Orte. Das ist
viel bei den Prominenten.
Wie funktionieren Fliegenfischen?
Ja, Fliegenfischen ist das gleiche, aber erstmal brauchst du das Geld, um an diese Spots zu kommen, diese Destinations zu haben, nach Alaska zum Beispiel zu kommen, wenn die Lachse,
bei Kitchen. Du brauchst das die macht Kohle. Er halt über Dreharbeiten. Also das heißt, er darf ja diese, das ist ja immer so dieser zweite Movement, wenn du halt durch Dreharbeiten irgendwo hingebracht wirst, dass du dennoch einfach mal nicht immer nur alles durch eine Linse sehen willst, sondern auch erleben. Und meine Jungs sind echt geil. Also ernsthaft, was die, wie die auf diese Welt zugehen. Auf der einen Seite machen wir was Hardcore-Kommerzielles, ein werbegesponsertes Privatfernsehen, wo es nur um die Eitelkeit von zwei Köchen geht.
Aber auch, und, ist auch so ein bisschen schön, die Eitelkeit.
Super. Ich feiere das total ab. Ja. Ist nichts Negatives.
Alles, was man alles muss, man muss einfach alles lieben, was man macht. Und dann ist alles okay. Ja,
und das siehst du eben halt bei den Leuten, weil die machen eben nicht einfach nur Fernsehen und sagen, wir machen so, sondern interessieren sich wahnsinnig für das, was drumherum passiert, außerhalb unseres Wirkungskreises. Und das, was ich immer sehr, 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 sehr geil finde, wenn die dann wirklich nochmal nach Drehschluss ihre eigene Runde machen, nochmal 2-3 Tage anhängen, um da einzutauchen, um das erleben zu dürfen, weil sie wissen, vielleicht mit dem finanziellen Leben, das werden wir da nie wieder hinkommen. Mhm. Das ist ein one of the moments und das ist unfassbar. Also es ist eine ganz tolle Geisteshaltung, die haben. Finde ich wirklich gut. Voll. Die missbrauchen nicht nur die Welt für schöne Bilder, damit gemütliches deutsches Fernsehen gemacht wird, sondern die atmen das und lieben. Und da ist dieses Fliegenfischen entstanden. Also das ist also weit entfernt von Rich Bitch. Weit entfernt von. Es ist einfach jemand, der sich sehr damit auseinandergesetzt hat und das einfach irgendwie spannend fand. Wie gesagt, 3,5 Jahre und nichts gefangen.
Ja, aber zum Beispiel Fliegenfischen ist immer Catch and Release. Zum Beispiel, also zu 99%. Ja, die lassen alle Fische immer frei. Das ist zum Beispiel auch total verpönt, wenn du mit der Fliege einen Fisch fängst, sehr verpönt, den Fisch zu töten.
Warum?
Weil es da ums Überlisten geht. Auch so. Das ist einfach so, das ist eine ganz, Fliegenfischer sind eins mit der Natur. Sie haken, die haben auch diesen einen kleinen Mini-Haken an dieser Fliege dran. Der Fisch, wie gesagt, wird überlistet wieder mal. Im Gegensatz zu den anderen Sachen. Sie werden immer released, also es gibt zum Beispiel Orte, wo du auf die Fresse kriegst, wenn jemand sieht, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Maski mit der Fliege oder ein Lachs mit der Fliege gefangen wurde. Es gibt natürlich auch Orte, wo das so geht, aber nach Norwegen fährst und einen Lachs mitnimmst und abschlägst, kriegst du auf die Fresse.
Aber nur ganz kurz, ich versuche mal das
Prinzip. Wie bei Karpfenanglern übrigens. Karpfenangeln ist ein 99,9%iges Catch-and-Release-Angeln.
Monster, ne? Ich versuche das mal zu beschreiben. Du hast eine Angel mit einem sehr langen Schwenkbereich und du versuchst praktisch mit Hilfe dieses Köders und des Hakens durch leichtes Ditchen auf dem Wasser die Bewegung von Fliegen auf dem Wasser nachzuöffnen und dann denkt der Fisch, weil es nur so anditcht, dass da jetzt eine Fliege ist und dann gehe ich dahin, will die fressen und da hängt aber ein Haken dran. Ist das falsch beschrieben? Leider ja.
Nein, überhaupt nicht.
Ich wecke den Teufel.
Nein, okay, es ist halb wahr. Es geht, also Fliegen hat nichts nur mit der Oberfläche zu tun. Das Fliegenfischen ist das Wichtigste daran ist die Technik, dass du beim Angeln ein Gewicht hast am Köder. Zum Beispiel dieser Köder hier, den ich dir jetzt geschenkt habe. Ja. Steht da irgendwo drauf, wiegt irgendwie 70 Gramm.
Ja. Geil ist, der ist wie so ein.
Du kannst ihn ja, pack ihn doch mal aus.
Wie, was? Das ist eine dieser Verpackungen, die ich nicht aufpacken kann, ohne mir dabei in die Finger zu schneiden. Diese Verpackung, wer auch immer die erfunden hat, das ist bei Zahnbürsten, das ist bei Rasierapparaten, das ist bei Scheren.
Jede Oral-B ist so eingepackt.
Ich hasse diese Verpackung.
Ich kann es mittlerweile aufmachen.
Ich frage mich immer, warum ist das so? Weil ich habe noch keine dieser Verpackung aufgekriegt, ohne mir in die Finger zu schneiden.
Einfach mit der Schere, einfach mit der Schere. Aber
so, kommen wir, beschäftigen uns momentan mit den
Fliegen. Dings. Auf uns.
Sehr wohl.
Prost.
Was für ein schönes Kennenlernen. Sebastian, du machst vieles falsch im Leben, aber das hast du richtig gemacht.
Ich bin auch...
Jetzt den Fisch hier aufmachen.
Muss ich ehrlich sagen, ich bin da wirklich sehr dankbar für, weil es gibt irgendwie nicht so viele Leute, die man nicht kennt in dieser ganzen Welt. Ist egal von wo. Und du begleitest mich seit sehr vielen Jahren und es war immer so, dass es so kurz davor war, dass man sich irgendwo sieht. Und dann wird dann immer erzählt, ja, der ist so ein bisschen so das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Aber im Endeffekt ist es totaler Quatsch. Wir sind einfach alle gleich.
Nee, ich bin
Mann.
Schon so.
Ich bin ja, schon so. Ich bin auch schon so. Aber gut, wie du das machst, die Forelle auszupacken.
Ich hatte mich, als ich die Umschreibung deines Charakters, vorsichtig bitte, Sebastian, vorsichtig, Haken und Plastikverpackung. Da habe ich schon gesagt, du hättest das Potenzial, dass ich dich erstmal nicht mag, weil du deine Charakterzüge sehr stark mit mir zu vergleichen sind.
Aber wie gemein das ist.
Aber wenn man so in den Spiegel guckt, man mag das ja oft nicht, was an selber ändert.
Ja, aber
es ist anders.
Mann, hör doch, das ist ja, als wenn jetzt zwei Wölfe oder so, also die vergleichen uns mit zwei so trotteligen Wölfen, die immer ihre Meinung sagen und immer so ein bisschen zu doll sind. Das bist du, das bin ich. Die aber ganz gerade raus Sachen so sagen. Ist ja so. Und die zwei können anscheinend nicht zusammen irgendwo rumstehen? Was für ein Quatsch.
Nee, ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Ding, dass man vergisst, dass wir auch einfach nur Menschen sind und auch mit Unsicherheiten und Sicherheiten kämpfen. Also manchmal sind wir auch vielleicht verunsichert in einer Situation. Und es gibt zum Beispiel
toll, ne?
Ja, wow. Das Schlimme ist, ich
blute auch nur an drei Stellen.
Also A ist das toll. Das ist so ein bisschen wie ein Gummidildo, kann man schon sagen.
Wir reden gerade von dieser.
Jetzt, weil er nach Fisch riecht oder was?
Nein, weil der. Ach, bitte, ja, Sebastian. Was? Wirklich, man reißt sich zusammen. Ich weiß. Also,
was ist Jägermeister?
Denn? Was? Ja. Du gibst ja gar keine Mühe mehr, das Niveau zu halten. Was
sag mal,
los?
Tim, jetzt red doch mal den Satz bitte weiter, wie also, er sich anfühlt, nein, wie ein Dildo. Ja,
nee, jetzt haben wir schon raus.
Nein, aber okay. Das Wichtigste.
Nein, aber es ist klar. Es ist
klar. Ich muss auch ein Thema mal zu Ende bringen.
Okay, welches?
Fliegenfischen.
Ach so,
und der Unterschied eben.
Oh, der ist ein bisschen, weißt du, was der für eine Flosse hat?
Wie ein Entenfuß.
Nee, wie der singende Fisch bei Ariel. Da steht der Fisch so auf und singt dann so. Tschü.
Aber Entenfisch kommt auch hin.
Weißt du, so, da.
Aber Ariel ist doch nicht mehr Jungfrau, oder?
Leute, es singt, es singt. Das Niveau. Und ich find's richtig gut. Wirklich. Nein, können wir jetzt Leute, bitte das Leute, Fliegenfischen erklären?
Genau. Du hast kein Gewicht.
So.
Du hast kein Gewicht als Köder. Sondern Fliegenfischer sind richtig verrückte Nerds, die ihre Fliegen binden. Man nennt das Binden. Die praktisch, du musst dafür den Strand lang gehen. Du suchst Federn. Du suchst Federn und bindest es ein und versuchst etwas zu imitieren, zum Beispiel eine Mücke, eine Larve oder ein Grashüpfer oder so. Und du musst praktisch die Angel schwingen wie beim Lasso, weil du kein Gewicht hast. Die normale Angel, guck mal, du hast ja das schwere Ding, nimm es mal in die Hand, wie schwer das ist. Das wirfst du einfach 50 Meter mit der Angel, weil das ja Gewicht hat. Und die Fliege hat kein Gewicht, du musst praktisch mit deinem Schwung.
Das ist das
Ding. Und deswegen ist das elitäre Ding, weil du das an Flüssen machst. Du spottest praktisch. Es gibt ja die geile Geschichte von Eric Clapton zum Beispiel, der ein begnadeter Fliegenfischer ist. Er war ein harter Alkoholiker, war aber ein krasser Fliegenfischer. Aber er war nicht so krass wie die anderen. Er ging immer, ich glaube, das war Nordengland, ging immer an seinen Fluss. Und auf der anderen Seite war so sein großes Vorbild, der größte Fliegenfischer, den es jemals gab. Und er war besoffen, hardcore besoffen, ist morgens rein, wollte Fliegenfischen, ist ausgerutscht und ist einfach 20 Meter weiter von seinem größten Vorbild, dem besten Fliegenfischer, den es in diesem Dorf gab, einfach umgefallen ins Wasser.
Oh mein Gott.
Das war der Moment, wo er aufgehört hat, Alkohol zu trinken.
Krass.
Sein Leben lang. Das war sein Moment, weil das ihm so peinlich war, vor seinem Gott ins Wasser zu fallen. Ist ein begnadeter Fliegenfischer, hat das gemacht und hat seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Was für eine Geschichte. Wow. Und das ist einfach ein ganz, du gehst praktisch, du wanderst einen Fluss entlang und du siehst eine Forelle, die gegen den Strom steht, siehst du. Und du spottest sie und dann wirfst du sie an. Und ich habe das selber erlebt, auch in Neuseeland. Du wirfst eine Fliege, die kommt nicht. Die Forelle geht praktisch gegen die Strömung, stellt sich hinter einen Stein, damit sie nicht die Strömung entgegenkriegt. Die sind ja stark wie Sau. Und dann gehen sie hoch an die Oberfläche und holen sich das, was der Fluss mit und dann haben sie aber gerade in dem Moment, wie zum Beispiel bei der Maifliegenzeit, eine andere Farbe hast als Fliege, die du selber bindest, und dann nehmen sie das nicht. Und dann musst du Fliege für Fliege ranmachen. Du siehst ja die ganze Zeit den Fisch, du stehst da hinter ihm, er ist ja gegen den Strom. Du gehst dann den Fluss hoch. Der Fisch sieht dich mit den Augen nicht, weil er ja nach vorne guckt und du stehst dahinter. Du willst mit der Fliege das schaffen. Und dann hast du es irgendwann geschafft, bei der 10. Fliege, dass der Fisch das aufnimmt und aus seiner Strömungsdeckung rausgeht und das nimmt und dann huckst du den Fisch.
Und warum ist das im Verhältnis zum anderen Angeln anders?
Das ist unfassbar krass, weil du einen Fisch spottest.
Ja, ja, nein,
wie beim Jagen.
Nein, aber warum, darf, ja aber warum isst man den denn nicht?
Macht das einfach zu heilig. Das ist wie das Gold, das ist wie Gold.
Ja, aber wo ist der Unterschied jetzt beim Angeln? Also wo ist da jetzt der Moralaspekt? Den sehe ich nicht.
Ich weiß es nicht. Also ich habe schon öfter ja. mitgenommen. Ja. Das machen manche, aber das ist einfach so ein heilig, das ist einfach die Challenge. Ja. Die Challenge des Überlistens, wo wir wieder bei diesem Überlisten sind. Und das ist tatsächlich ein.
Ich bin einfach nur gerade am Überlegen, ob Podcast so eine geile Idee ist und eine gute Entwicklung für die Welt. Weil ich habe schon einen Nerd auf meiner rechten Seite sitzen, der über die unterschiedlichen Varianten und Produktionszeiträume von ICEs sehr intensiv abgehen kann. Und jetzt habe ich noch so einen vor mir.
Mann, mir wurde gesagt, ich soll über mein Album reden und wir reden seit 2,5-3 Stunden über das Angeln.
Krass, du machst Musik?
Ja, und man muss sagen, man
also wirklich ich, so, nee, redet mal über euer Album. Ich so, nein, ja. Wir reden über das Angeln.
Nee, pass auf, aber da kann ich jetzt leider nicht
den Irgendwas Marco. Mit A wurde uns gesagt.
Was ist denn los mit dir?
Album oder Angeln?
Nee, aber ich kann jetzt leider nicht den Markus Lanz raushängen lassen und sage, ich habe es auch gelesen oder gehört, weil du bist ja ein Überraschungsgast. Guck mal, es ist eine Lobdudelei auf den Osten, wirklich, auf eine Lobdudelei. Es gibt Charaktere und es gibt Spinner in der von links bis rechts, das meine ich nicht politisch, einfach in allen Ebenen. Was man aber hat, man hat die Fähigkeit, obwohl man so unterschiedlich ist, miteinander zu kommunizieren. Das ist nicht so, oh, du bist nicht meiner Meinung, habe ich nichts mit dir zu tun. Und so ich komme vom Land und so ist das. Wir waren die Punks, die Skins, die Deutschen, die Türken, die Popper, die Mods, die Scooterboys irgendwie so. Und ich war
und
so,
die Hip-Hop auch.
Ja, damals noch nicht ganz so, weil das war dann so dieses amerikanisierte.
Waren die Hänger, die Kiffer.
Fing an durch Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy und solche
Sachen. Tool of Crew, eine ganze
Aber das war ja schon aggro, ne? Das war ja wirklich, aber es war dann natürlich lächerlich, wenn jemand auf in Pinneberg zum Tennistraining gegangen ist und Public Enemy gehört hat. Also da dachte ich so,
aber war auch meine allererste Platte.
Ist so.
Was ist so Public Enemy?
Aber Grandmaster Flash war eine meiner ersten.
Wir haben ja zum Beispiel darüber die ganze Zeit immer dieses Hip-Hop. Muss man auch mal bei mir ganz
klar. Wir wollten meine Geschichten nicht hören, ich merke schon.
Nein. Ich wollte aber nur sagen, dass meine ganzen, also dass ich Rapmusik mache, weil ich nicht singen kann und weil ich die Hip-Hop-Kultur total geil fand und weil die mein Leben geprägt hat als Jugendlicher, natürlich als Jugendkultur. Aber ich bin nicht der Rap-Rapper. Das war ich nie. Ich war immer Hardcore England. Die beste Platte meines Lebens ist The Experience von The Prodigy. Das war die Platte. Ich bin ein England-Kid. Ich bin Björk-Fan. Ich habe auch meine Pearl Jam-Platten und bin Mike Skinner, The Streets-Fan. Ich bin kein Hip-Hop-Hip-Hopper. So, ne? Ich bin ein Rapper, aber deswegen können wir uns wahrscheinlich auch so gut unterhalten. Deswegen ist das auch so, dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses Schubladendenken, ohne dass du es willst. Und dieses ganze Materielle und dieser ganze Scheiß ging mir immer auf den Sack. Und das war Hip-Hop nie. Hip-Hop, das wollte ich einmal, ich wollte dafür mal die Lanze, wir bei Markus Lanz sind, sprechen, weil Hip-Hop war eine ganz andere Sache. Hip-Hop war eine Jugendkultur. Aus den Blogs, aus den Projects aus New York, eine Kultur von den Schwarzen auf der Straße zu sein. Die Kultur war nicht Musik, die Kultur war Breakdance, die Kultur war Graffiti, DJing und Rappen und wo so Blockpartys gemacht wurden, was sich, dieser Lifestyle, der hat einen einfach total geprägt, wo man die Möglichkeit hatte, okay, ich werde jetzt irgendwie ein harter Mettler, ich werde ein Rapper oder ich werde ein Ted oder egal was ich werde. Und diese Kultur hat mich total angezeckt, aber wir waren immer open-minded. Und als Hip-Hopper hast du immer die Schwachen beschützt. Du hast immer die beschützt, die es nicht so gut haben. Du warst immer auf der guten Seite. Und mittlerweile hat sich Rap entwickelt zu einer richtigen Scheiße. Ich war immer der Einzige in meiner Klasse zum Beispiel, der Rap gehört hat in Rostock. Es waren irgendwie, keine Ahnung, 4 Hardcore-Faschos.
Ich war der Einzige, der Kiss gehört hat. Die anderen waren bei AC/DC. Ja. Generationskonflikt.
Ja. Hey, na klar. Aber ich meine nun mal, klar. Aber ich bin einfach mal die 10 Jahre jüngere Generation. Und das ist einfach, du, ne, ich bin 11 Jahre jünger als du. Ich werde jetzt 39, aber ich bin dann wahrscheinlich genau 11 Jahre jünger als du. Und mein Bruder ist so alt wie du. Und wir haben trotzdem, wir haben diese Stranger Things Momente gehabt. Mein Bruder, wir haben einmal das Geld gehabt für einmal eine Platte kaufen im Monat. Dann haben wir diese Platte gekauft, das war You Boom Rush the Show, 91 von Public Enemy. Dann war das Pearl Jam, dann war es Beck, dann war es Björk. Und wir haben diese Platte, mein Bruder hat gesagt, es war immer so geil, wir hatten diese Kinderzimmer, mein Bruder hat gesagt, komm, ohne reden, einfach so ein Fingerzeig, rein ins Zimmer, hinsetzen, Platte rauf, die Musik hören. Was heute einfach so verloren geht, dieses Majestätische am Musik hören, dieses sich reinfühlen in Musik, egal welche Richtung das war, ob das Massive Attack damals war oder ob das irgendwie Portishead war oder ob das irgendwie Nirvana oder so war. Mhm. Oder dieses Björk Unplugged, wo die unsere Köpfe gefickt hat, doof gesagt gerade. Mhm. So. Und das ist ja das Schöne. Und Hip-Hop ist mittlerweile so, wird so gesehen als das Doofe. Und jetzt gibt es keine Kids mehr, die das nicht hören. So. Und trotzdem ist das alles falsch, weil das eine Jugendkultur ist. Das ist für mich noch der letzte Punkt. Das ist einfach so, wenn du jetzt einen Song hast, und das ist das, was ich versuche, immer den Leuten zu erklären, wo einfach ein Rapper sagt so, Gucci, 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 was ja gerade so ist. Dann denken all die Alten, alles scheiße. Und ich denke auch so, alles scheiße. Aber ich check daran den Punk. Ich check den Punk daran, weil die Welt einfach gerade wahnsinnig ist. Wir haben politische Musik gemacht. Wir haben schlaue, intelligente für unsere Musik gemacht. Das ist, die haben einfach die Nase, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß
total. Die Kinder von denen werden wieder sagen, seid ihr alle bescheuert gewesen. Aber es ist ja auch eine Punk-Attitude, wenn die Welt gerade irre ist, dass du einfach mal abschalten willst, einfach mal doof sein willst. Und das ist ja auch eine Attitude. Und im Endeffekt ist es eine Jugendkultur und in der Jugendkultur hat die Jugend recht. Und das, was das Wichtigste ist, ist immer, dass auch die Drogen oder das, was konsumiert wird, eine Generation prägt. Ob das Heroin war damals in der Jazzzeit, ob das Depeche Mode war, was einfach wie 20 Lines in einer Stunde klingt, dieses kalte, metallische 80er Jahre. Dann kamen die 90er mit I wanna be a hippie, alles war Ecstasy, alles war bunt. Aber es gab dann auch die Kiffer und Cypress Hill und die Rocker, die haben eigentlich immer nur Bier gesoffen, doof gesagt, oder Alkohol. Und das hat immer was in Droge genommen. Und jetzt nehmen die Kids gerade, sie haben so eine verrückte Beziehung zu Drogen, finden eigentlich Rauchen scheiße, Rauchen geht total zurück, nehmen so, keine Ahnung, Codein, das sind ja gerade so diese Sachen. Mhm. Und immer die Musik ist so, wie die Droge wirkt. Das ist ein Fakt, das ist die Geschichte der Welt. Die Geschichte der musikalischen Welt war so.
Und mal ganz kurz,
wollte ich nur sagen, ja, dass die nicht. Jugendkultur hat immer recht.
Wollte ich gerade sagen, weil es klang am Eingangs anders. Ob, wenn ich der Dieter Bohlen der Küche bin, bist du gerade der Reich Ranitzky des Hip-Hops. Also heißen ein wütender alter Mann, der über vergangene Zeiten lamentiert, irgendwie was früher geil gewesen ist, hat so einen sehr schönen Bogen. Also, weil du sagst, nein, die Jugend hat das Recht.
Ja.
Es gebührt uns nicht, nach unten zu gucken, also nach unten meine ich alterstechnisch, und zu sagen, ja, das war früher anders.
Weil wir denken, dass sie dumm sind, was nicht stimmt.
Das stimmt überhaupt
nicht. Wir wollen einfach nur nicht mit der, sie haben so viel Scheiße, du hast so viel Pressure auf dem Kopf. Wir hatten damals die Zeit, politische Texte zu schreiben, weil wir einfach sehr sorglos waren. Jetzt ist alles wahnsinnig auf der Welt gerade. Alles ist verrückt. Dieses gegenseitig. Kein Respekt, keine Akzeptanz. Der Nazi kann nicht mal mit der Zecke quatschen. Dieses Ganze, was du gerade gesagt hast, was ich so liebe, weil ich jetzt auf dem Dorf wohne, zum ersten Mal in meinem Leben einen Stammtisch habe, vom krassen Arzt bis hin zum AfD-Trottel. Und alle sind zusammen. Und alle diskutieren zusammen. So, und das haben die alle so nicht mehr. Und jetzt, was machst du da für Musik? Also ganz ehrlich, was mache ich dann für Musik? Da mache ich doch keine Musik, die noch mehr Druck auf den Kopf auslöst und noch mehr Wahnsinn erzeugt. Da mache ich einfach so irgendwie irgendwas Lustiges. Einfach irgendwas Doofes, ja, weißt du? Was Doofes machen. Comedy hat immer was Doofes gemacht, zum Beispiel.
Ja, weil ich finde ja auch, dass man Sarkasmus, Zynismus oder Verbittertheit und ein bisschen höre ich was raus, auch immer in was Positiven ummünzen kann, weil das ist genau das, was Jugendkultur eigentlich macht. Jugendkultur hat eine gewisse Frustration und will gegen angehen, will ja Welten öffnen, will ja Ketten sprengen, will das Kastendenken nicht und übertreiben, gnadenlos, sehr oft, ich auch komplett, also egal, welche Jugendkultur du als solches betrachtest. Jetzt ist gerade eine Jugendkultur, die sich hart am Kommerz orientiert, irgendwie in meinen Augen zumindest. Und dabei verlieren wir den Blick für das viele kreative, also wirklich unfassbar spannende, subkulturelle, was eigentlich passiert. Da gebe ich Hip-Hop unter anderem, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse Mitschuld. Denn ich habe mal einen Podcast gemacht, der hieß Tokomat. Da bin ich auf eine junge Dame.
Ja, das war übrigens unfassbar schön.
Und ich, also das war... Das dachte ich auch. Ich musste eine Sache...
Du hast halt einfach krass gepunktet. Du hast einfach unfassbar wichtige Sachen gesagt. Mhm. Aber es ist...
Es gab eine Sache, die habe ich rausnehmen lassen. Weil ich gesagt habe, irgendwie, eine Sache verstehe ich nicht. Und es gab keine gute Erklärung dafür, weil die Frage war schon so gefragt, dass er erklärt doch mal bitte einmal diese Welt. Warum wollen die immer meine Mutter bumsen? Das verstehe ich nicht. So. Ja, und das ist aber...
Das war drin.
War das drin?
Ich wollte gerade sagen, da ist nichts raus.
Das war drin.
Ja, na klar.
Aber man hat mich gewarnt, ja, ich soll das bitte rausnehmen, weil ich habe dann ein, zwei Namen erwähnt, die in dieser Welt
aber unterwegs sind. Aber dein Grandmaster Flash hat Motherfucker gesagt.
Ja, nochmal, das verstehe ich ja auch. Nochmal, es war nur eine Informationsfrage, damit man nicht immer so die sind nur so und so, weil ich finde ja, Sprache ist das mächtigste Instrument der Welt, ist die mächtigste Waffe der Welt. Haben wir eben gerade am Eingangs drüber diskutiert, an welcher Stelle, wann man was wie sagt. Mhm. Damit kannst du, obwohl du was Positives bewegen wolltest,
vor allem im Podcast, wenn du keine Visualität dazu hast.
Das ist ganz krass. Und wir versuchen natürlich oftmals die Ebene des Humors reinzunehmen, also die nicht Verbalakrobaten, wie ihr sie halt seid, die ja wirklich mit Worten unfassbar gut umgehen kann. Aber eben zu verstehen, dass Musiksprache, es gibt eine einzige Nummer, die ich wirklich nicht geil finde. Dass wenn ein blankeneser Rotzlöffel Faxe Police sagt, das verstehe ich nicht, weil es tritt den eigentlichen Ursprung des Liedes mit Füßen Und zwar komplett mit Füßen, also Public Enemy. Ja. Und hat in 30 Jahren nichts dazugelernt und hat vor allen Dingen gar keine Motivation in dieser Art und Weise Dinge. ACAB. Mhm. Da halte ich einen für den dümmsten, einer der dümmsten Sprüche, ja. Weil das,
also
das tritt
all
alle.
Cops are bastards, genau. Ne?
Weil es tritt alle mit Füßen.
Also bei uns heißt es 8 Cola, 8 Bier, aber.
Oh, den fand ich sehr gut. So ACAB. So fuck you. Wieso? Was ist gegen Bier einzuwenden? Aber verstehst du die Power, die Kraft von Worten?
Aber ich verstehe auch die andere Seite. Weil es eine Jugendkultur zum Beispiel jetzt.
Die andere, die es kreiert hat, ja. Aber die Kommerz, ja. die
Nein,
die
Kommerz, scheiße. Ich hasse
verwurstete.
Jeder, der es nicht lebt. Ja. Jeder, der es nicht lebt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Graffiti-Sprüher bin, der in Hamburg U-Bahn malt. So, eine Hip-Hop-Jugendkultur. Graffiti, nach wie vor ein Thema. Ich bin da sehr.
Bist du da drin?
Darüber redet man mal gar nicht. Okay. So, weil Graffiti ist wirklich.
Kannst du mir eine Sache erklären?
Nein, aber Graffiti ist ja dieses, dieses ganz klare 50-50-Ding. Also, ja. Es gibt dieses Kunstding. Also so Typen wie Banksy sind Graffiti-Sprüher, die daraus entstanden sind, so, ne? Die größten Künstler, ist ja Kunst, so. Ja. Es gibt natürlich gut und schlecht, wie auch bei Musik oder wie beim Kochen. Es gibt die
das
Idioten.
Gibt mich und es gibt die anderen.
Genau. So, nämlich. So, ja. Dich und mein Bruder und die anderen. So.
Dankeschön.
Und genau. Und es gibt es bei allen. Aber das gibt es bei allen Sachen. Weißt du, es gibt dieses so, die U-Bahn fährt rein und da ist irgendwie ein geiler Charakter drauf gemalt. Alles ist geil und alle so, wow. Weißt du?
Und die Schuhe finken.
Und genauso ist es bei der Hooligan-Szene oder so. Oder bei Bengalos. Es ist immer so, wir wollen das alles nicht. Und dann nehmen aber die Medien diese Bilder immer als Aufhänger, um Emotionen zu transportieren. Nimmst du immer. Bei jeder Werbung, ob das irgendwie so ein Wettanbieter ist, ob das die Sportschau ist, dann sind die ersten Bilder Emotionen. Dann siehst du so die Bengalos, ne, so doof gesagt. Und am Ende redet man das immer so schlecht, aber diese Bilder finden alle geil und sie nutzen alle. Das ist dieser Fake. Und dieser Fake ist auch beim Graffiti so doll. Ja. Weil Graffiti, ich habe das zum Beispiel auch erlebt, gerade wenn du in den Osten fährst, in die Ostblockländer fährst und wenn du kein Graffiti hast, zum Beispiel so, man kriegt das ja gar nicht mit hier, weil das ja immer entweder, wie gesagt, findet man es geil oder nicht. Da fährst du so Autobahnen lang, wo alles so grau ist. Das ist so unfassbar deprimierend. Man fühlt sich so ganz doll eingeengt. Hier hast du halt alles so bunt. Es gibt gut und schlecht, natürlich, wie immer. Aber Graffiti ist eine Kunstform. Da gehen Leute raus, die sich künstlerisch, die künstlerisch etwas zeigen wollen. So, die sich vereinen in Gruppen, in Gruppierungen. Eine Jugendkultur übrigens. Eine richtige, der durchschnittliche Graffiti-Sprüher hört auf mit 23. Ne? Weil dann kriegst du die erste Mal richtig auf den Deckel und dann musst du deine 8.000 Euro, 9.000 Euro zahlen, bist erstmal am Arsch, musst es irgendwie zu Hause erklären.
Hat einen Freund von dir erlebt.
Kriegst auf den Deckel, so, ne? Aber es ist ja was Künstlerisches und Kunst ist ja eigentlich was Tolles. Und dieses Ganze, ganz ehrlich, also eine Sachbeschädigung, wenn ich etwas sauber machen muss, muss man auch wieder mal die Lanze für Graffiti rechnen. Graffiti sorgt für 9.000 Arbeitsplätze für die Säuberung von Zügen in Deutschland.
Schön.
Das ist seit langer Zeit mal wirklich eins der dümmsten und schlausten Argumente, die ich je über sowas gehört habe. Das ist so, drop the mic, halt die Fresse.
Drop the mic, halt die Fresse.
Denk mal drüber nach.
Jeder hat doch dieses, das ist scheiße. Alles ist daran kacke und man kennt immer diesen einen, der sagt, nee, das finde ich schon ganz,
Digga,
ganz
warum gut. Warum kennen wir uns nicht schon länger? Weil wir hätten manch Nacht. Wir werden oft, glaube ich, die letzten
am Tresen.
Wirklich, ganz krass. Ich wollte eigentlich
eine. Aber versteht ihr das?
Ja, total. Ein bisschen? Total. Ich wollte eine inhaltliche Frage stellen. Ja. Was ich nicht verstanden habe, was ist der Spirit hinter Tags?
Tags?
Ja.
Tags ist Revier markieren.
Ist das, ne? Das ist anpissen. Das ist,
deine Crew.
Ist der Straßenkönig, der das Beinchen
hebt. Du bist in deiner Crew in Altona oder in Pinneberg und das ist deine Zone.
Hält man sich da dran?
Na, weil du musst dich daran halten. Das ist ein Ehrenkodex. Wenn du nicht dich daran hältst, kriegst du auf die Fresse.
Na gut, aber sieht ja keiner, dass ich darüber tagge.
Oder wenn du rüber taggst,
dann kennt sich
jemand, dann kriegst du auf die Fresse.
Das heißt,
das geht bis zum Tod leider, dass es passiert ist, dass Leute sterben. Deswegen, weil sie jemanden gecrossed haben.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Pinneberg taggen würde und ich fahre jetzt nach Winsen und tagge da meinen Tag an einer freien Stelle hin.
Das ist okay. Du darfst nur nichts anderes übermalen.
Crossen ist verboten.
Ja, aber dann ist es ja nicht mein Revier.
Das ist okay. Du kannst dein Revier ja erweitern.
Okay. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben noch kein Wort über dein Album erfahren.
Ja, und das
gibt's eigentlich eins. Ich weiß es
nicht. Das ist über Angeln
und das neue Album von Materia. Vielleicht kann er das ja mal erklären, warum.
Von Martin, bitte.
Von Martin, entschuldige.
Wir sind hier Freunde.
Ist sehr speziell, sehr dance-lastig. Er sagt selber darüber, es sei eine Feierplatte.
Wo hast du das jetzt schon wieder her?
Und das habe ich in einem GQ-Interview
gelesen. Warte, habe ich auch gelesen. Im GQ. Finde ich auch geil.
Hast du auch nicht gesagt? War das etwa auch Sarah, die das Interview für dich gegeben hat?
Nein, das habe ich aber auch gelesen, dass du gesagt hast, irgendwie, das ist die Musik für besondere Abende mit Dufterstimmung und dann fetzige Musik.
Kennt ihr DJ Kotze?
Ordentlich zum Abschluss.
Kennt ihr DJ Kotze? Genau, ich habe diese Platte mit DJ Kotze gemacht. Hamburger Legende. Hansa Platz represent. Hansa Rostock Platz represent. Und Sivismo, also ich habe diese Platte mit Menschen, deren Musik ich unfassbar liebe. Bist du mit dieser Mucke von dem, das ist ja, ich weiß ja, was deine Musik ist, aber...
Nee, weißt du eben nicht. Weißt du gar nicht.
Ja, warte mal. Naja, aber was
schätzt du denn, was Tim für eine Musikrichtung ist? Da gibt's eigentlich nur eine.
Tim liebt Gitarren.
Die so, auf die du richtig abgehst.
Nein, Tim, würde ich sagen, liebt Gitarren.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay, dann bin ich falsch. Ich habe dich immer anders eingeschätzt. Ich habe dich immer als in die Emo-Rock-Psychedelic-Welt eigentlich.
Das ist aber auch gesagt. Nein, Emo ist schon richtig, es muss mich emotional berühren. Und das ist zwischen...
Hatte ich Portishead emotional berührt?
Total, komplett.
Genau, das ist auch komplett. Meine... Hatte ich Björk? Björk oder nicht?
Es gab ja noch vorher Cocteau Twins, die für mich vor Portishead noch waren und schon so diesen...
Oder Goldie.
Diesen Goldie, Alter, was hab ich abgetanzt zu Goldie in der Musik? Ich höre die heute und denke, Alter, welchen Rhythmus habe ich da gehört? Oh. Das ist manchmal wirklich krass.
Und Björk?
Björk total, allerdings ist... Ein Moment, und zwar ein Moment, da hat sie mich so im Kopf gegriffen.
Ja, aber nicht ganz kurz, weil das ist meine Göttin. Das
Wo sie aus, so. Es gibt diese, Titel, kann ich nichts mehr anfangen. Da geht sie aus dem Club raus, und das Army Ding läuft. Me? Und läuft
dieser Roboter, dieser Wagen, nee, Army of
Me. Ich kenne das Video nicht. Ich höre den Sound. So. Und dann kommt dieses dumpfe, sie ist auf Toilette. Und du hörst im Hintergrund diesen gedämpften Bass durch die Tür, durch die Wand. Und sie spricht ein bisschen leiser weiter und singt, das ist einer ihrer Hits.
It's also quiet?
Ja. So, diesen Moment, weil ich liebe das, dieses, du bist im Club und die Energie, und ich war in wilden Clubs früher unterwegs, wir hatten den Tunnel früher in Hamburg, da war ein Käfig drumherum und Leute standen zwischen Müllabfuhranzügen und Lack- und Lederdildos, doppelt geschnallt am Kopf, irgendwie liefen da rum, druff auf allem, was irgendwie ging, aber auch nüchtern mit einem, was nicht ging, sozusagen. Aber es war halt geil.
Aber darf ich euch
aber dieser fragen? Moment, lass mich ganz kurz, und dieses so boom, 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 ich habe mich teilweise nur für die Bassboxen gestellt, um diese Vibration zu spüren. Das fand ich Mörder. Und dann aber den Moment, ganz kurz die Tür einmal aufmachen. Die Tür schließt sich hinter dir und da kommt eine Tonalität. Das kannst du zu Hause nicht nachschauen.
Das ist in diesem Lied
perfekt dargestellt.
Genau. Wollte ich dazu was sagen. Und zwar geht es um dieses, was du vorhin erzählt hast, mit dieser einen Stelle in dem Song, wo du dich auf diese eine Stelle freust. Und sie hatte, und so geht's mir auch. Aber mir geht's eher mit Sprache oder auch mit Sounds oder bei Hip-Hop natürlich mit Samples. Und Björk hatte diesen unfassbaren, auch dieser Michel Gondry-Videos, der Typ, der auch all diese Radiohead-Videos gemacht hat, diese ganzen verrückten Videos von Massive Attack bis weiß ich was. Und Björk, und da hat sie auch diesen Song Yoga gehabt. Und dann macht sie ein unfassbarer Song. Das Video ist einfach nur Island, wo sie ja herkommt, die Insel, wie sie so aufbricht. Die Insel bricht so auf und alles ist so Feuer und alles ist so dieses Eruption der Vulkane. Und dann hat sie ganz tolles Video, dieses Yoga heißt das Ding. Und in der ersten Strophe reimt sich das halt einfach so, und dann singt sie so, me, weil sie macht so, all I wanna tweet and all is wanna me. Und in der zweiten macht sie es dieselbe, obwohl sie nicht mehr reimt, und sagt dann einfach, weil das ja für dich ist, so me, und macht aus me ein you, in dem Wort. Ja. Sie sagt einfach so, me, you.
Ja.
Und das ist meine Stelle wie diese eine Sekunde von deinem Gitarrenriff, wo ich denke, das ist doch nicht ihr Ernst. Wo ich als kleiner Rostocker Trottel in meinem Neubaublock sitze und nicht irgendeine Skinner-Scheiße höre, sondern einfach meine Björk höre, weil mein Bruder mich daran getriggert hat, und höre diese Stelle und fühle sie sofort, ohne dass ich den Song überhaupt verstehe, ohne dass ich überhaupt weiß, um was es da geht. Einfach, dass sie das Me in ein You macht in einem Wort, dass es ihr scheißegal war, dass da irgendein Produzent saß, der gesagt hat, scheißegal, du machst es jetzt. Du singst jetzt einfach Miu.
Ich glaube einfach, dass Musik ähnlich wie Kulinarik ist. Es gibt keinen Erfolgsparameter. Und die Musik, die wir mögen, hat uns an irgendeiner Stelle an dem richtigen Moment getroffen. Das war Nirvana bei mir, Smells Like Teen Spirit. Auf jeden Fall. Weil das war
Nirvana und Björk, übrigens, finde ich, die besten Unplugged MTVs, die es ever gab.
War aber auch Amy Winehouse, die auch irgendwas.
Ich hatte mal einen Song, der hieß Amy's Winehouse. Und mein Freund Christoph Brandt.
Ich hatte mal einen Song, der hieß Amy Wein ist aus.
Geil. Aber kennst du Christoph Brandt?
Ja und ja.
Aus Kassel. Ja, genau. Und der hat einen Laden danach benannt. Sein eigenes Restaurant in Kassel. Der war mein Tourkoch früher.
Das mag ich nicht. Also einen Namen nach so einer Person, also einen Witz über einen Namen machen, was war eine hochgradig verzweifelte Person. Der Humor geht da bei mir komplett flöten, egal was es ist, muss ich sagen. Komplett flöten, sage ich. Das war eine, wir haben einer Frau dabei einem Menschen dabei zugeschaut, wie
er. Nee, da hat sie noch gelebt, wo der rauskam.
Okay, aber trotzdem, sie hat schon die Geschichte sehr schnell erzählt.
Pass auf, meine Story war aber, Amy's Weinhaus war ein Bordell, ist ein Puff, also ein Haus, wo du hingehst, um dich ausheulen. Das habe ich einfach so, wo man gemerkt hat, dass Leute in Puff gehen, umarmt zu werden, um zu sprechen und so.
Christoph,
und das war so
Puff gehabt, bevor sich Leute hingehen.
Genau. Achso, okay. Nein, ich hatte diesen Song und Amy war sozusagen die Mutter des Ganzen und Männer sind da hingegangen, um sich bei den Nutten auszuheulen. Ja. Das war meine Inspiration, dieses Lied zu machen, Amy's Weinhaus, das Haus des Weinens.
Könnte man an der Stelle vielleicht als wirkliche Sozialarbeiterin bezeichnen?
Auf jeden Fall.
Also finde ich,
so, es ist ja auch ein Fakt.
Total, alles, ne?
Physisch, alter Geist. Redest du mit den Nutten, redest du mit Frau Sinten, weißt du genau, wie das ist?
Aber ich will euch beide jetzt mal fragen, was ihr von Billie Eilish haltet.
Also Billie Eilish ist total super. Billie Eilish steht für die richtigen Dinge, glaube ich.
Aber ist sie nicht auch so ein bisschen wie Björk und was Tim eben gerade sagte,
Niemand ist wie Björk.
Ja, aber von der Herangehensweise seiner Leidenschaft so intensiv und exzessiv nachzugehen, dass man aus einem Me ein You macht, worauf niemand anders kommen würde? Oder wenn man drauf kommt, sagt der Produzent, nein, das ist aber nicht verkaufsfähig oder wie
das ist ja das Wort Problem, da sagst du gerade das
weil
Richtige.
Weil sie ist ja nun
da
wirklich...
Da sagst du das Richtige, dieses verkaufsfähig.
Genau.
Dieses Ganze, dass die Leute reinreden. Dass die Leute die ganze Zeit erzählen, wie der Markt so funktioniert. Wenn du ja in dem Markt funktionieren musst, und das mache ich ja gerade mit meiner Platte, ich habe auch Lieder auf der Platte, die gehen 4:12. Und dann hast du einfach Leute, die
nicht,
sagen, pass
nicht
auf.
Nicht radiotauglich.
Ey, die Songs gehen mittlerweile 2 Minuten, also um in die Playlisten oder so zu kommen, brauchst du die Songs, die 2:40 oder so gehen. Ja. Das hat sich total verschoben. Das ist ja...
War schon immer so, Queen, Bohemian Rhapsody.
8 Minuten.
Ja, aber damals
war Rose dieselbe, is strange. War damals
dieselbe Diskussion.
Genau.
Nummer funktioniert
aber jetzt
nicht.
Jetzt ist es die Aufmerksamkeitsspanne. Okay. Und die habe ich selber. Deswegen würde ich niemand den Vorwurf machen, wenn ich gucke Serien bei Netflix, beim Film diese Länge, das verändert sich, es geht kürzer, es wird kürzer, man will das kürzer haben. Obwohl es ja dasselbe, obwohl, wenn du ja die nächste Folge guckst, dass ja dasselbe ist. Aber du willst den Schluss, und willst dann das nächste haben. Das ist dieses Verkürzte.
Oh, ich sitze oft davor und sage, ich will nicht, dass es zu Ende ist, weil ich gerade mittendrin bin. Und ich möchte die Geschichte weitererzählt haben. Ich will jetzt nicht die schnelle Punchline, weil manchmal lösen sich bestimmte Dinge zu plump auf, wo ich sage, das ist Quatsch jetzt.
Ja.
Auf deine Frage, ich habe ja hier Greta Thunberg. Und Billie halte ich wirklich für zwei unfassbar wichtige Sprachrohre für die wirklich ganz jungen Menschen, die Gott sei Dank mal wieder sich äußern zu Themen, die weit über irgendwas hinausgehen, also wirklich auch über eine gewisse Welt. Bei Greta hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass ihr Ansatz richtig ist, aber dass sie dann früher oder später irgendwo bearbeitet worden ist und keine Chance hatte, sich daraus zu lamentieren, aufgrund von Umständen.
Ja.
Bei Billie, da sehe ich ein junges Ding und am Anfang dachte ich, ja, die grünen Haare und das Ganze drumherum, ey, das ist eine Feministin, die ist kommerziell, die hat eine Aussage, die ist Vorbild für die Jugend, die verweigert sich, einem Klischee zu entsprechen, sich einem Druck zu äußern und sie ist ein tolles, wütendes Mädchen. Und sie hat in meinen Augen, ich fand sogar die Musik geil.
Also, und ein hochkreativer Kopf.
Also, das meine
wenn man,
ich so.
Wenn man sich krass, das ansieht,
ich glaub, das
wie
ist
sie an Musik rangeht.
Das sind junge Leute,
es ist trotzdem, aber es ist trotzdem was, wo man sich so immer einigt.
Aber ich finde halt trotzdem, dass Billie irgendwie an der Stelle eine Ebene hergestellt hat. Und zwar endlich wieder ein Frauenbild und eine Frauenselbstwahrnehmung, die wirklich sich unabhängig von Klischees bewegt. zu präsentieren. Und ich glaube, das ist eine Erleichterung für sehr viele junge Menschen, auf die sozusagen das als Vorbild nehmen. Und das finde ich geil. Noch mehr als die Musik, noch mehr als die politische
Aussage. Aber sie ist schon aber auch hübsch. Also es ist jetzt nicht so, dass sie 300 Kilo wiegt oder so.
Nein, sie ist nicht im Bikini aufgetreten, sondern sie hat sich klar entschieden.
Sie hat ein Foto gemacht mit Bikini.
Sie hat sich klar dafür entschieden, eine gewisse Art der Präsentation, was ich geil finde. Fertig. Sie ist nicht in diesen Buddy-Modus gegangen.
Wann ist 18? Die ist 18.
Entschuldigung, Britney Spears war 14, 13 irgendwie.
Ja, so. Aber man muss trotzdem. Okay.
Christina Aguilera, aber, Beyoncé, hallo? Ich meine, ganz ehrlich, also die haben alle tolle
Stimmen. Ja, aber du, kannst das.
Ich finde das bei Billy geil, dass sie einfach sagt, ich bin trotzdem eine
der Erfolgreichsten. Ich finde aber auch eine starke Frau kann auch einfach sagen, ich bin stolz auf meinen Körper und ist mir alles egal. Und genau wie es ein Mann kann, genau wie alle das können,
sollte das auch machen. Aber guck dir doch wirklich, und das meine ich, und das ist einfach, ich bin viel mit jungen Leuten unterwegs und ich habe auch viel mal in Ernährungskliniken rumgewildert, in Anführungszeichen, um zu verstehen, was ist denn Ernährung für junge Leute einfach. Und für viele junge Leute ist Ernährung ein Druck. Das ist ein extremer Druck, weil sie eben einem Ideal nachhecheln, was sie gar nicht erreichen können, weil es Quatsch ist. Ein Ideal, das sowieso gar nicht existent ist. Und dann hast du endlich mal jemand, der trotzdem Mörder erfolgreich ist, der nicht reduziert wird, der trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht sogar eine Art von Ausstrahlung. Ich mag das Wort hübsch nicht so gerne. Schön, finde ich, ist ein schönes Wort.
Ja, hübsch, voll. Schön ist ein schönes Wort.
Ja, schön, das ist schön, weil schön sagt alles. Charakter, Augen, Ausstrahlung, Körperlichkeit, ein großer Busen, kleiner Busen, dicke Kiste. Hübsch ist ein scheißes Wort.
Hübsch ist scheiße.
Ja, ist ein scheißen Wort. Ja,
ist einfach ein scheißen Wort.
Wollen wir uns darauf einigen, weil beides, auch wenn du mein Ex-Model warst, irgendwie so.
Ich habe damit nichts zu tun gehabt.
Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Claudia Schiffer ist auf der Tanzfläche entdeckt worden. Dich hätte ich übersehen. Ja,
aber ich finde jetzt auch Claudia Schiffer zum Beispiel, um euer Adjektiv nochmal zu penetrieren, ist ja auch schön.
Ja.
Also richtig. Das muss man ja auch an der Stelle
genau sagen. Ja, aber ich war ja zum Beispiel auch nie ein Model. Also ich wurde.
Ach, was? Na, du warst schon ein Model.
Nein, aber die Geschichte war, meine Schwester war Au-pair-Mädchen.
Ja.
Ne, die ist aus Rostock nach New York gegangen als Au-pair-Mädchen.
Ja.
Hat als Au-pair gearbeitet. Ich habe sie besucht als kleiner Bruder und wurde in New York bei meinem ersten, ich bin in Grand Central angekommen, gehe durch Manhattan, Fifth Avenue, werde angesprochen von jemandem. Und
sitze wirklich mitgegangen.
Das ist kein Spaß. Und sitze 10 Minuten später im Empire State Building, im 71. Stock, bei der Agentur und sage, bist du 18? Ja, ich war 17, gerade geworden. Und die Geschichte war einfach so, okay, was ist hier los gerade? Ich habe meine Fußballkarriere, ich habe wegen dieser Entscheidung 7 Jahre in der Dusche gesessen und geheult, also um mal wieder da rauszukommen, weil ich meine Fußballkarriere deswegen aufgegeben habe, weil ich immer gesagt habe,
ich bin Model.
Mann, nein, immer so, pass auf, du kannst jetzt nach New York gehen, meine Mutter musste dann mitkommen, wo dann rauskam, dass ich nicht 18 bin, musste den Vertrag unterschreiben. Und es war immer so, denn bei Hansa, das Auflösen meines Vertrages, wo meine Mutter mich hinfährt, seitdem ich 5 Jahre alt bin, zum Training jede Woche. Ich war riesen talentiert, wir waren,
Martin, ich würde jetzt sehr gerne unterbrechen, einfach nur, weil das Bild, was gerade in meinem Kopf passiert, da kommt jemand aus Rostock nach New York, steigt aus der Bahn aus, wird angesprochen und ist 10 Minuten später auf irgendeinem Stockwerk. Es klingt nach einer Erfolgsgeschichte und ich sag dir eins.
Es war leider kein Erfolg.
Okay, aber wenn Leute das hören und denken, ach krass, das stimmt, das gibt's wirklich, kann ich nur sagen, nein. Die meisten, die an der U-Bahn angesprochen werden, um zu sagen, komm mal mit mir irgendwie in den 12. Stock.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Gehen nicht glücklich nach Hause.
Nee, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber verstehst du, was ich meine? Ne? Deshalb da,
verstehe, was du meinst, aber das war, du fühlst ja trotzdem, was richtig, was falsch ist, wenn da jemand mit einem
Anzug ist. Ich war im 12. Stock.
Aber in New York ist 12. Stock ja nicht wirklich hoch, ne?
Nein, es war bei mir der 71. Stock.
Ja, ja.
Es war hoch genug, um tief zu fahren. Im Empire State Building. Ich kann ja meine alten Setkarten rausholen. Es war ja im Empire State Building. Ich war da drin. Ich wollte da hingehen, um auf diese Aussichtsplattform zu kommen. Das war mein Ziel als 17-jähriger Junge. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass einfach sowas passiert ist und dass ich einfach dann die Entscheidung treffen musste, meine Fußballkarriere, wo ich seit ich 6 bin, hingehe, mein Leben lang für hintrainiere, Profi zu werden, aufzugeben dafür. Und dann hatte ich einen Schlüsselmoment. Und zwar ein Freund von mir, der einen Kreuzbandriss hatte. Und der immer so, alles ist Familie, Fußball, ne, alles ist so cool. Und Kreuzbandriss raus. Und da habe ich immer gesehen, pass auf, wenn ich das jetzt nicht zusage, so sehe ich mich, habe ich mich immer als 130 Kilo, also fast wie jetzt, Typen gesehen mit so 10 Pizzaschachteln, der diesen einen Traum nicht Ja gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Diese Momente im Leben, die man hat, wo man einfach so, du hast doch dieses ganze Ding auch gehabt mit New York. Einfach Momente.
Ich bin noch dabei.
Nein, aber einfach Momente, Ja oder Nein Momente. Ja, genau, ja. So. auf die Fresse fallen oder nicht auf die Fresse fallen? Was würdest du machen, wenn du sagen würdest, du wirst in New York angesprochen von einem Model Scout mit scheiß 17 Jahren als kleines Kind, nicht aus Hamburg oder Berlin, aus Rostock? Ja. Was würdest du, dann sagst du, nee, will ich nicht, gehst weiter. Dann,
jetzt erzählt gerade ein 40-jähriger Mann eine Geschichte.
38 bin ich.
Entschuldigung, der da ganz gut rausgekommen ist, weil diese Geschichte ist eine ewig wiederkehrende und der ist auch gerade in der Modebranche. Und ein bisschen bin.
Ey, aber das ist doch, aber es ist doch eine Entscheidung. Man, ey, wie wahnsinnig das ist, dass ich beim Hansa Manager, ich habe Vertrag gehabt, ich habe richtig viel Geld verdient mit scheiß 16, 17 Jahren. Ja. Ich habe so viel Geld verdient wie nie in meinem Leben später.
Du würdest sagen, dass du schon in dem Alter warst, gute Entscheidungen zu treffen.
Ich finde meine Mutter krass, ganz ehrlich, dass sie gesagt hat, okay, das finde ich krass.
Dann hat sie aber alles richtig gemacht. Wenn du jetzt, wir müssen leider zum Ende kommen. Oh, sorry. Gibt es für dich eine, ich habe eine Liedzeile die ganze Zeit im Kopf aus allem, was wir gerade so gehört haben, die irgendwie wahrscheinlich so gar nicht passt, aber ich finde sie einfach wahnsinnig passend. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal zitiert und es gibt ja so Lieblingslieder, die ein Ausdruck deines Lebens waren, die Ausdruck einer Lebenssituation war. Gibt es für dich eine deiner Zweizeiler? Darfst auch vier, weil du hast sie ja selber kreiert. Deines Werkes, wo du sagst, das ist das, was eventuell mal für mich das Zitat der Zeitung ist, wenn ich mit dem aufhöre, was ich tue.
Also praktisch von mir selber
ein
Zitat.
Ich sag mal so, Frank Sinatra, my way.
Das ist deins?
Nein. Ich hab ein anderes
Lied. My way.
Ja.
Ah, das ist schwierig. Aber ich mag meine... Mag
das ist eine unfassbar dämliche Frage, aber trotzdem, die ist so voller
Tiefgang. Man muss da erst mal reinkommen, ja.
Also Tiefgang so tief wie ich.
Sag mal, lieber Tiefgang als Landgang.
Ja.
Aber.
Mein Spruch geht in dieselbe Richtung ungefähr.
Ich muss kurz überlegen.
Ja, gut, dann fange ich an. Es gab eine, jetzt muss ich überlegen, wie die Band hieß. Marc Tavassol wollte mit denen viel arbeiten und es gibt eine wunderschöne Zeile.
Wir sind Helden?
Nee, eben nicht. Ist ja Marc Tavassol drin gewesen. Ich komme gleich drauf.
Von Klaas, die Band?
Nein, schon gute Musiker. Also.
Aber da ist ja Marc Tavassol auch.
Ja, ja, nein. Und Musiker meinte ich jetzt nicht die Band, immer nur Klaas.
Also.
Der echt ein mittelmäßiger Sänger ist. Netter Kerl, aber mittelmäßiger Sänger. Und ist so ein bisschen, eigentlich ist Klaas ist ein bisschen wie Pia Zadora.
Wie wer?
Pia Zadora. Pia Zadora hatte mal ein Lied, weil sie Milliardär als Mann hatte und dann war sie so ähnlich wie die Geissens-Frau.
Das ist eine Frau.
War wie die Geissens-Frau, wo der Mann gesagt hat, ja, mach eine Platte, du kannst das richtig geil. Ja,
Hauptsache Klaas, das aus dem Haus.
Klaas ist wirklich auch jetzt nicht so ein brillanter Sänger. Und wenn Klaas nicht Klaas wäre, was?
Ich finde,
ist ein guter Sänger, aber ja, ist doch genau. kein Sänger, wo es
ja, und Eintritt Herbert Grönemeyer ist auch kein brillanter Sänger, okay. aber
andere Geschichte.
Aber er hat ja die Stimme.
Genau. Also, wer?
Genau.
Herbert Grönemeyer.
Ja, und ich finde, Klaas hat auch die Stimme.
Sag mal, wollt ihr meine Geschichten heute?
Doch, unbedingt, doch. Natürlich, hau raus.
Gut. Und wenn ich tief falle, dann weiß ich wenigstens, dass ich hochgeflogen bin.
Ja.
Das finde ich ist eine der schönsten Zeilen überhaupt, weil immer so fliegt nicht so rum. Also immer diese Bedenken, immer dieses Mach nicht.
Und wo kommt das her? Falle,
das ist von einer Band, die Marc Tavassol, und ich habe den Namen im Kopf. Und ich denke so, das ist doch das Schönste, nur nicht hadern. Und wenn man halt hinfällt, dann fällt man hin, steht wieder auf oder wie auch immer. Das ist jetzt ein bisschen zu viel.
Finde ich gut.
Aber wenigstens hochfliegen, wenigstens einmal durchdrehen.
Ich habe mal eine gute Zeile, die hieß, du willst die deutsche Mark zurück, doch stehst auf Europaletten. Vielleicht eine gute Zeile.
Er hat einen ähnlichen Gang, ja. Tiefgang. Du bist echt so eine Pfeife.
Aber ich habe einen Song mit DJ Kotze gemacht, der ist Paradise Delay. Das war meine Single. Und da haben wir eine tolle Zeile. Morgen kann alles vorbei sein, doch vorher trenne ich noch das Meer in Rotwein und Weißwein. Das fand ich eine sehr schöne Zeile. Für alle Alkoholiker da draußen.
Perfekt. In diesem Sinne, es war nicht sonderlich kulinarisch heute, aber es war unfassbar.
Was war es nicht?
Kulinarisch.
Ach komm.
Naja, für die, ich sag mal, essensverwöhnten Kopfhörer da draußen, also wo es oft um Rezepte, Entstehungsgeschichten, Köche geht oder ähnlichen. Ja, aber es war wahnsinnig spannend, es war toll. Ich habe viel gelernt über das Fischen. Habe ich wirklich.
Vor allem, was meinst du, bei der Stimme kriegen unsere Hörer und Hörerinnen einen Orgasmus nach dem anderen.
Oh, bitte, jetzt ernsthaft, jetzt bist du so dicht an dem
Niveau. Ich sag ja mal, Orgas will nicht, Orgasmus. Oh Gott, ey.
Ich finde den jetzt auch gut.
War das ein schlechtes Ende?
Ne, es war ernsthaft. Ich habe mal, was soll ich sagen?
Du, aber Orgasmus, das ist schon nicht schlecht.
Du musst es jetzt emotional retten, bitte mit der Rede, damit die Leute die Gänsehaut wieder bekommen nach der Scheiße.
Ich wollte wirklich gerade was Nettes sagen, aber wenn ihr mit Emotionen nicht umgehen könnt, ihr sozial, ihr Sozialpsychopathen,
ich wäre jetzt auch
über Beleidigung und
nein, ich wäre jetzt auch ruhig.
Dann kriegt halt ein Diss von mir in Zukunft, aber dazu rufe ich jetzt meine Hörer auf, unsere Hörer auf, irgendwie diss die beiden Sozialpsychopathen nach Lust und Laune.
Ich
unterschreibe jedes einzelne Wort, weil das ist einfach schwer. Das ist so, ich habe mal im Spaß gesagt, dass ich meine Schwester früher geschlagen habe, um ihr meine Zuneigung auszudrücken. Das habt ihr heute wirklich über 2,5 Stunden mit mir nonstop gemacht. Das heißt, auf eine komische Art und Weise fühle ich mich nach wie vor sehr, sehr geliebt. Aber das,
also ich muss ehrlich sagen,
unterschreibt mal wieder meine gestörte Selbstwahrnehmung. War wahnsinnig spannend. Ich habe einen tollen Menschen kennengelernt und ich hoffe, wir lernen uns weiter kennen. Das war und ich habe am Anfang gesagt, du bist in so einer Comedy Pro 7 Bohem, weil es gibt so eine Clique. Das sind eigentlich die coolen Dudes. Egal, ob man da nur irgendwas mitkriegt. Dazu gehören natürlich Joko, Klaas,
die ganzen
Drummerin. Das war jetzt arg zu bezweifeln. Ich glaube, du bewegst dich gerade da raus, aber ich glaube... Ich
war da noch nie drin.
Was?
Wo kommt denn dieser Gedanke her?
Ich weiß es nicht. Irgendwie bringe ich dich mit Joko in Verbindung.
Nee, ich glaube, du bringst sie mit Paul in Verbindung. Oder Paul. Und Paul ist halt, hat einen Podcast Paul mit Joko.
Ich habe nichts mit dieser
Clique. Ach, die gehört gar nicht
sagen, ProSieben.
Nein, ich liebe die. Ja, also ja. Ich war ja auch mal bei Duell um die Welt zum Beispiel.
Ja gut, also dann bist du ja schon drin.
Warst du da mal?
Ja. Nee, eigentlich. Ja, mich haben sie doch in die Luft gejagt.
Ja genau,
Klaas kann mich ja gar
nicht leiden. Ich musste hier ab null tauchen.
Du hast ab null tauchen gemacht, bist du irre. Das, da hab ich
35 Meter mit 3 Minuten Luftanhalt.
Okay, kennst du dich? Er war da, sie haben gesagt ab und er nö.
Aber wir sind doch, weil wir da waren, nicht in der Position. Also wir haben ja damit, ich bin Musiker, ich sag alle Werbespots des Lebens ab. Hm? Ich mache überhaupt nichts. War einmal bei Joko und Klaas und da bin ich ja nicht in irgendeiner ProSieben Clique.
Nein, aber es ist ja trotzdem, man wird nur eingeladen, wenn man bisher zugehört. Ich möchte meine letzten Worte...
Wir lieben die doch, aber wir lieben doch unsere Jokos und Klaas.
Ja, ich möchte meine letzten Worte sprechen jetzt. Liebe Zuhörer, bleibt noch ein bisschen dran, es gibt noch einen Hidden Track.
Der kommt direkt aus Hiddensee. Das wäre genial, ne? Auf Hiddensee. Micha, Mann, Micha, am so, Strand von Hiddensee.
Da haben wir schon die ersten Hidden Track? Töne. Da haben wir jetzt gerade, ja, ich verlasse euch jetzt einfach und ihr könnt euch wirklich auf diesem Niveau gegenseitig ihr könnt baden. Aber ganz ehrlich, so niedrig wie das Niveau ist auch nicht ein Hauch einer Flüssigkeitsfürze gerade noch zu sehen.
Naja.
Also ein sehr schuppriges Vergnügen.
Ich möchte mich bedanken bei Tim. Ja.
Ich möchte mich eigentlich nur bei dir bedanken, nicht für die heutige Sendung, aber dafür, was für einen tollen Gast du eingeladen hast. Und du könntest einen Teil daran haben, dass du einen Teil meiner Lebensgeschichte schreibst, dass ich nämlich mit ihm irgendwann mal in 30, 40 Jahren irgendwo gemütlich sitze und vielleicht eine geräucherte, selbst geangelte Forelle und ein Aal sagen und sage, weißt du noch?
Ich reserviere euch ein schönes Plätzchen, wo ihr das machen könnt. Ja. Ich möchte mich bei 2 Menschen heute Abend bedanken.
Bei mir?
Glaube ich, genau.
Ach so, danke.
Die, glaube ich, in ihrer Profession und in ihrem in ihrer Ausführung, ihrer Tätigkeit an Authentizität beide nicht zu überbieten sind. Es tut mir manchmal der Seele weh, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so, Tim, du bist rein, du bist das Ding, was hinter Authentizität steht. Das T in Authentizität steht für Tim, das I auch, aber ein M ist da leider nicht drin.
Martin, ich bin das M.
Ja. Martin, du bist das M in der Authentizität von Tim, ganz genau. Ganz herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist, dass wir so ausführlich über dein neues Album gesprochen haben. Die Welt muss wissen, dass du ein neues Album rausbringst.
Worüber ich mich am meisten freue? Dass ich irgendwann jetzt in den nächsten Tagen sitze, ey, der letzte Gast, das war übrigens Martin.
Ja.
Und alle so, wer? Und ich sage, Martin halt. So, Materia. Krass, da ist Martin, weil ich bin jetzt in der Circle. Weißt du, das ist so...
Übrigens, hab noch eine genau Sache habe ich noch, Tim.
Und wir haben uns 95% über Angeln übrigens unterhalten.
Ne? Ja. Gut. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Martin, ich habe eine gute Idee für deinen Merchandise-Shop. Nenn doch den Merchandise-Shop einfach Material.
Wow.
So, fertig. Was? Material.
Ich habe mal den Song Material Girl gehabt.
Finde ich auch gut. Ja. So, ganz danke ehrlich, fürs Zuhören.
Hätte ihr mir 10 Euro dafür gegeben, dass sowas in die Richtung kommt, ne? Dann hätte ich die 10 Euro.
Ja. Warum hast du eigentlich so schöne Haare?
Ist geil, ne?
Wer schneidet die denn immer?
Das war heute beim Friseur.
Du, da geht's auch eine gute
Geschichte.
Die Haare sind viel zu schön.
Und heute sind sie auch geil geföhnt.
Gerade Haare.
Das ist alles meine Friseuse. Es ist viel zu schön.
Ist krass, ich habe wunderschöne Haare.
Meine Friseuse, Martin, sagte heute zu mir, der Tim, der hat gerades Haar. Da kann er wirklich sehr dankbar für sein, was immer gerades Haar ist.
Was ist so krank in unserer Welt,
worauf
ich richtig stolz war, dass mal die Jungs vom Hackepeter da, die Hackfleischjungs, 2 Minuten über meinen Haaransatz gesprochen haben. Und da dachte ich so, du bist ein krankes Schweinmelzer. Du freust dich darüber, dass irgendjemand im Radio oder im
Podcast
über den Haaransatz. Und ich denke so, So, war so ein bisschen so Pseudogrinsen. Es ist schlimm.
Du hast aber Glück auch, dass du das hast. Also ich habe das auch, das Glück zum Glück.
Total.
So, ich werde jetzt langsam so total grau, attraktiver, so ein bisschen grau.
Ja, finde ich übrigens.
Und was ich vorher nicht hatte, ich glaube, es kommt durch die ganzen, durch Alkohol.
So, lass uns raus hier, die Luft ist heiß, irgendwie wunderschön. Und ich sag jetzt einfach mal Martin.
Ja, natürlich sagst du Martin, mein lieber Tim. Danke für alles. Seid ihr süß.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fietes, und auf bald. Und
Sebastian, du denkst die nächsten zwei Wochen über deine
Fietes. Brathering heißt auf Englisch Brethering. Vergesst das nicht. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.